Schatzi, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber wir haben mittlerweile 10. Wir haben erhöht auf 10 Travel Packs, weil wir ja so Travel Packs-Fans sind, in unserem Starterpaket. Und damit begrüßen wir unseren Sponsor der heutigen Folge, natürlich AG1.
Warum flüsterst du denn so?
Darf doch keiner wissen. Wir sind doch Fans von den Travel Packs.
Die sind geil, tatsächlich. Ich habe letzte Woche noch eins benutzt. Aber zum Thema Flüstern, geile Überleitung, das Thema Schlaf. Wir gehen weiter, ne? Wir waren bei der Lafette, wir waren beim Intervallfasten, habe ich irgendwie ad acta gelegt, ist scheiße. Jetzt sind wir beim Schlaf. Schlaf ist wichtig. Schlaf ist ultra wichtig. Viel Schlaf, guten Schlaf.
Langen Schlaf.
Langen Schlaf.
Tiefen Schlaf.
REM-Schlaf. Was weiß ich, was es da alles gibt. Aber zum Schlaf gehört natürlich auch das Aufstehen. Und nach dem Aufstehen direkt deine Morgenroutine. Dass du in den Tag erholt startest mit Mikronährstoffen von Nervensystem bis Knochen, dich komplett versorgst. Und das macht AG1.
Absolut richtig, Fizi. Wir machen es ja jeden Morgen. Zack, mit dem Messlöffel einen Löffel in den Shaker, kaltes Wasser, ab dafür rein auf Ex.
Und dann kann der Tag schnell beginnen. Deswegen Butter bei die Fische, 10 Travel Packs, ein Monatsvorrat, Shaker, Löffel, Dose. Kriegst du wo?
Und das alles auf www.drinkag1.com/vatasia. Alle Infos auch auf der Homepage und in unseren Shownotes. Und los geht's.
Bitte, danke, los geht's.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 116. Ausgabe von Vatasia. Fizi, wir sind heute nicht allein. Wir haben einen Unterstützer unserer Mallorca-Challenge in der Leitung. Wir haben, ich hoffe, wir haben Amt, oder wie hat man früher gesagt, wir haben extra auf spät verlegt, weil das Ferngespräch jetzt günstiger ist. Vizi, erstmal begrüße ich dich natürlich recht herzlich. Wie geht's dir? Alles fit?
Ja, schön. Hi. Jupp, ja, nach zahlreichen Rennen, wo wir nachher noch drüber reden müssen, geht's mir wieder gut und lass uns direkt beginnen mit, ich lese einfach mal vor, mit Mach's reibungslos mal heute, oder?
Absolut. Herzlich willkommen, Lars aus München, sagen wir mal grob, aber du kommst gar nicht direkt aus München, du kommst aus der Nähe vom Chiemsee, glaube ich, ne?
Vom Ammersee, genau. Also ich sitze jetzt in München, also schön erstmal, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen, das ist sozusagen von meiner Seite in eurem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf und über Zero Friction sprechen kann, weil wir jetzt so eine coole Kooperation hatten mit eurer Mallorca-Reise und Zero Friction.
Ja, ich muss sagen, also Fizi hat ja den Kontakt mit dir geführt, aber wir haben ja schon hier und da viel Kooperation. Du warst echt einer der sehr angenehmen Partner und sehr einfachen, oder Fizi?
Kann ich nur bestätigen. Das waren, ich glaube, zweimal haben wir gesprochen. Das eine Gespräch, da haben wir, glaube ich, die Hälfte des Gesprächs über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach gesprochen am Ende. Und ja, und irgendwann hatte ich ein Riesenpaket. Nee, ein Riesenpaket ist also ein normal großes Paket mit Unmengen an Döschen in der Post sozusagen. Und die beim Aufmachen hat mein Sohn aufgemacht und dann ist erstmal, die sind einmal quer durchs Wohnzimmer verteilt. Vorhin habe ich ein Bild geschickt. Und dann, nein, hoffentlich sind die nicht kaputt gegangen. Lars, die Verpackung hält. Die ist kindergeprüft. Absolut. Jetzt. Die ist quer durch das Wohnzimmer geflogen, hat alles gehalten. Und wir haben von dir eine, da komme ich gleich noch zu, ich habe mal ein bisschen geguckt, was es noch so anders auf dem Markt gibt, der, ja, für uns Fahrradfahrer Gesäßcreme, du hast mal gesagt, das ist eine Anti-Reibungscreme, weil, kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf, es gibt verschiedenste Einsatzmöglichkeiten für dieses kleine Wunder hier in der Dose, was ich gerade in der Hand halte, seht ihr jetzt nicht. Wir reden hier von 30 Millilitern. Auch das wird wahrscheinlich nachher nochmal entscheidend, wenn wir uns die Vergleiche der Mitversucher auf dem Markt angucken. Da habe ich so 250 Milliliter gefunden, 200 Milliliter. Aber zu den genaueren Sachen kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Ja, wie gesagt, wir haben zweimal telefoniert. Du hast uns, beziehungsweise uns und unseren Teilnehmer-Innen, jedem ein Päckchen Zero Friction, eine Dose Zero Friction zur Verfügung gestellt. Auch wenn der Witz sehr flach ist, aber tatsächlich hat Zero Friction mir auf Mallorca den Arsch gerettet, weil ich hatte wirklich, das Rad ein bisschen andere Größe und so. Ich hatte wirklich seit Jahren zum ersten Mal wieder Gesäßprobleme. Bin die erste Ausfahrt ohne gefahren tatsächlich, obwohl wir es am ersten Abend an alle verteilt hatten. Ich habe gesagt, nee, brauchst du nicht. ab dem zweiten Tag haben wir uns dann über Dosierungen unterhalten mit verschiedenen Teilnehmerinnen, weil du meintest, sparsam, ne? Hält lange. Und ja, dann habe ich mir quasi ab dem zweiten Tag Zero Friction, da auch noch eine Frage, auf die Hose oder an die Stelle, wo es direkt? Da gibt es auch verschiedene Meinungen aus dem Peloton aus Mallorca.
Immer an die Stelle, wo es reibt, immer auf die Haut. Ich bin jetzt, Kosmetik, aber, ich darf ich sagen, ab auf die Haut damit.
Aber bevor wir jetzt zu tief reinkommen, Lars, du fährst Rennrad. Ich habe gehört, man soll dir unbedingt die Frage mal stellen, du warst sogar mal Rennradprofi. Im Vorgespräch. Absolut. Man muss dazu sagen, im Vorgespräch hat Lars gesagt, bitte frag das nicht. Kurze Regieanweisung, aber wir gehen immer dahin, wo es weh tut, weil du warst mal 3 Monate, sagst du, Profi, beziehungsweise wir sollen sagen, du bist
Mehrfahrer.
3 Monate bist du mal viel Rennrad gefahren. Nee, um einfach mal den Kreis zu schließen, wie kommt man so auf sowas? Erzähl mal was über dich. Du wohnst am Ammersee, das ist schon mal sehr sympathisch, weil da kommt das beste Weißbier her vom Kloster Andex. Wer da in der Gegend ist, muss unbedingt mal hochlaufen. Da gibt es, glaube ich, frischen Käse, eine Brezel und das geilste Weißbier ever. Und unten am Ammersee wohnt auch noch Helene Fischer. Also es ist eine Reise wert, ne?
Ach, schönere Bilder hätte man gar nicht malen können. Aber absolut, ja. Also ich nehme euch kurz mit. Ich bin am Ammersee groß geworden, wohne jetzt in München und quasi meine Eltern besuche ich am Ammersee immer wieder. München, Ammersee, das sind so 40, 50 Kilometer auseinander. Also im Ruhrpott wäre das schon die nächste Stadt. Am Ammersee heißt es einfach nur Umland von München. Und ich bin schon immer sehr, sehr gern Rad gefahren. Früher war es das Mountainbiken. Ich habe dann irgendwann mal so einen Mountainbike-Lehrerschein beim Alpenverein gemacht und bin mit Kiddies über die Alpen gefahren, sagen wir es mal so. Und in der Gruppe und habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann und da hat man mir gesagt, man steht so ungern mit Gips und gebrochenen Knochen im Verkauf, weil das passt einfach nicht. Und dann bin ich vom Freeriden und Downhill umgestiegen, weil ich den Adrenalinkick gesucht habe, habe ich dann gesagt, ich muss besonders viel Rad fahren, damit ich besonders weite Strecken fahre, damit es sicherer ist, aber gleichzeitig der Adrenalinkick da ist. Und dann so bin ich zum Rennradfahren gekommen und habe dann angefangen, diese wunderschöne Gegend um den Ammersee mit dem Rennrad immer wieder zu erkunden. Und Andex war immer ein fester Bestandteil tatsächlich von meiner Tour. Und Helene Fischer hat zwar damals noch nicht am Ammersee gewohnt, die hat dann noch am Starnberger See gewohnt, aber da durch das wunderschöne Inning bin ich auch immer durchgeradelt. Und als ich dann diese, ich nenne es jetzt mal diese Profizeit hatte, absolut richtig, ich bin einfach in einer gewissen Zeit besonders viel Rad gefahren, hatte ich besonders oft das Problem, weil manchmal hat man das Problem und manchmal nicht, das hast du schon richtig beschrieben, dass es am Gesäß einfach reibt. So, und jetzt bin ich aber jemand, der sehr unzufrieden ist, wenn was nicht richtig gut funktioniert. Und ich brauche da einfach immer wieder so eine Art Perfektion. Und dann habe ich Sachen ausprobiert, ich will jetzt keine Namen nennen, aber fettige Cremes, besonders dünne, flüssige Cremes und. Und es hat alles immer so semi-optimal.
Du darfst bei uns alle Namen nennen. Wir haben mit nichts einen Vertrag. Also wer ja, Marke nennt, kann.
Also wahrscheinlich aber auch Vaseline, oder?
Hau raus, der Klassiker.
Ja, und dann gab es sowas
Melkfett.
Wie Hirschteig, Melkfett und wie sie nicht alle heißen. Und egal, ob fettbasiert oder eben Vaseline mit 1:10 Wasserverdünnung, es war mir immer viel zu dünnflüssig oder viel zu fettig. Die Kleidung wurde spröde, es hat gestunken, es war eklig. Ich bin bis an Gardasee gefahren und bin da angekommen und habe es mega gefeiert, dass ich angekommen bin. Aber meine Hose hat gerochen, als hätte man sie 3 Wochen im Kuhstall vergessen. Also es war einfach eine Katastrophe. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen, der eben aus der Chemie- und Kosmetikbranche kommt. Hier Gruß raus an meinen Vater. Bester Entwickler, hat gesagt,
wo
da können wir was
der?
Machen. Bei Brenntag, der ist im Chemie-Großhandel. Ist aber gelernter Chemiker und liebt es einfach in seiner Freizeit bei uns, bei meinen Eltern im Keller, wo wir Zero Friction auch produzieren, zu experimentieren und rumzutesten. Und so kam dann die Idee zu sagen, komm, wir machen mal was, was nicht fettet, nicht ölt, nicht stinkt und so richtig ergiebig ist und wo man nicht so viel braucht. Das heißt, am besten irgendwie, keine Ahnung, 30 Gramm bis 50 Gramm und das hält dann irgendwie eine Woche Trainingscamp mindestens oder eine ganze Saison, wenn man einfach nur also ganz normal irgendwie einmal die Woche fährt. Dann haben wir rumexperimentiert, haben lauter unserer Freunde quasi missbraucht als Versuchskaninchen, haben gesagt, probier das mal aus, probier dieses mal aus, probier jenes mal aus und haben angefangen, Cremes zu testen, Mischungen zu testen, wo wir gesagt haben, okay, fettbasiert können wir nicht machen. Fette ziehen in die Haut ein, Fette verschwinden sozusagen relativ schnell, wenn man es hinschmiert, das ist zwar ein pflegender Aspekt, aber ich will keine pflegende Creme, ich will eine Creme, die die Reibung minimiert und gleichzeitig auch nicht mit Wasser verdünnen, weil das bringt nichts, das bringt nur die Gewinnmarge zu steigern vom Hersteller. So, und wenn ich jetzt was für mich haben will, dann soll das einfach geilste Qualität sein. Und dann sind wir eben auf eine gewisse Silikonbasis gekommen und dann muss ich dazu sagen, Silikon ist momentan ein bisschen verteufelt worden. Die Leute sprechen allgemein darüber, dass Silikon schlecht ist. Silikon besteht meistens aus Silikon, okay, wow, aber was ist das eigentlich? Grundsätzlich ist Silikon eigentlich nichts anderes wie Strandsand sozusagen. Also der Sand vom Strand, der wird umgeformt zu Silikon, weil das besteht aus Silizium. Und eben klassischerweise nicht aus Lithium, sondern Silizium. Silizium ist eine anorganische Chemie, das heißt, es ist nichts anderes wie Sand vom Strand, der umgeformt wird. Das heißt, es ist auch kein Mikroplastik, weil viele Leute denken erstmal immer an Mikroplastik, wenn sie Silikone hören. So, das heißt, es gibt...
Ist das nicht so schlecht in den Shampoos? Das wird doch so verteufelt, gerade in den Haarshampoos, dass da irgendwelche Silikone drin sind und was weiß ich. Deswegen soll man sich doch nur mit Seife waschen, auch keine Ahnung was. Ist das das, was du meinst?
Richtig, genau. Das ist genau das Thema. Warum ist es so verteufelt? Am Ende des Tages, vielleicht ganz kurz nochmal ausgeholt, es gibt weit über 3000 verschiedene Silikone. Es gibt welche, bei denen weiß man nicht, ob sie gut sind. Es gibt welche, da weiß man, dass sie schlecht sind. Und es gibt welche, die sind bestätigt hautinert. Hautinert ist eine Kosmetik, ein Begriff dafür, dass man weiß, es macht nichts mit der Haut. Da passiert nichts. Da kann nichts passieren. Da kann man nicht allergisch drauf reagieren. Und das bedeutet, wenn man ein hautinertes Silikon nimmt, dann hat man eine sehr, sehr gute Grundbasis dafür, dass darauf keine Allergien kommen. Warum ist es jetzt in den Shampoos nicht mehr drin? Silikon, muss man dazu sagen, ist in der Kosmetik das Hochwertigste, was man machen kann. Da kann kein Bioprodukt mithalten, weil wenn man etwas künstlich perfekt herstellt, dafür, dass es Nutzen erfüllt, zum Beispiel das weiche, samtige Gefühl auf der Haut, dann ist das einfach genial. Dann ist es ein super reiner Stoff. So, das ist aber, weil es diese Hochwertigkeit eben hat, auch ein sehr teurer Stoff. Wenn ich jetzt in der Marketingwelt, womit ja vieles funktioniert, sage auf einmal, Shampoo ohne Silikon ist super, dann kann ich den teuersten Rohstoff aus dem Shampoo herauslassen und die Leute kaufen das Shampoo. Wunderbar, da freut sich die Chemie und die Industrie, dass sie viel mehr Marge haben, weil sie jetzt die teuersten Substanzen rausgenommen haben. Jetzt werden die Leute merken, die Haare fühlen sich vielleicht dann nicht mehr so weich an. Warum fühlen die Haare sich nicht mehr so weich an? Silikon hat ja einen Sinn im Shampoo. Silikon sorgt dafür, dass quasi diese kleine Silikonschicht auf den Haaren gebildet wird, damit die Haare geschützt sind am Ende des Tages und sich weicher anfühlen. Jetzt kommt noch dieser Aspekt, warum ist Silikon auf der Haut nicht schlimm? Wenn man hautinertes Silikon nimmt, dann hat man ein Silikon, was nicht in die Haut einzieht. Und da bin ich genau bei diesem Aspekt. Genial, jetzt habe ich endlich was gefunden, was quasi nicht in die Haut einzieht und diese Reibung minimiert, weil das ist eine cross-polymere Struktur. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Chemie einsteigen, aber am Ende des Tages heißt das cross-polymere. Die Verbindungen, man muss sich ja vorstellen, alles besteht aus chemischen Verbindungen, egal ob das biologisch oder nicht biologisch ist, alles um uns herum besteht aus Verbindungen. Cross-polymer bedeutet, die Verbindung, die beim Silikon quasi eine Kette bildet, die liegt jetzt nicht einfach so übereinander, sondern crossmäßig, wie ein kleines Geflecht aus Netzen. Wenn diese Netze übereinander liegen, dann ist, wenn man auf der Molekularebene im Kopf jetzt für sich vorstellt, dann ist auf der Haut diese Silikonschicht, die nicht in die Haut einzieht, also ist die auch nach 8 Stunden noch da und die ist auch noch nach 8 Stunden da, wenn ich mit der anderen Seite drauf reibe. Und durch diese crosspolymere Anordnung spüre ich die Reibung von der einen Haut auf der anderen Haut oder von der Textilien auf der Haut nicht, weil diese cross-polymere Struktur in sich quasi reibt. Und das ist der Clou. Das heißt, diese Creme schafft es, die Reibung zu minimieren, obwohl wir nur eine ganz dünne Schicht auftragen, zieht nicht in die Haut ein und bleibt. Das heißt, am Ende des Tages ist es kein Rocket Science, sondern es war einfach nur für mich klar, ich brauche einen reinen Rohstoff, also quasi eine sehr reine Mischung ohne Wasserverdünnung und dann braucht man nur ganz wenig und das schmiere ich dahin, wo es reibt und dann minimiert es die Reibung, ohne die Hosen kaputt zu machen, ohne zu stinken, ohne zu riechen, weil dieses Produkt ist geruchsneutral und dann habe ich mir gedacht, so, wenn es für mich hilft, hilft es auch für andere und dann habe ich gedacht, dann kann ich das auch auf den Markt bringen und dann habe ich mit 500 Dosen gestartet. Dann habe ich zwar erstmal erfahren müssen, dass keine Sau auf der Welt sich für dich interessiert, nur weil du ein gutes Produkt hast, obwohl ich einen Online-Shop hatte, aber ich durfte dann auch noch erfahren, 500 Dosen Rohstoffe zu bestellen, ist auch ein bisschen schwierig, weil der Chemie-Großhandel lacht einen aus, wenn er hört, ach, sie wollen 15 Kilo, ja, das ist interessant, wir liefern so ab 1 Tonne. Habe ich gesagt, wissen Sie was, mit 1 Tonne kann ich nicht umgehen, wenn ich das bei meinen Eltern zu Hause abfüllen möchte, weil dann habe ich am Ende des Tages das Problem, dass ich keine eine Tonne irgendwie im Vorgarten positionieren kann, da freuen sich meine Eltern. So, das heißt, ich habe trotzdem irgendwie dann auf 2-3 Umwege und ein bisschen mehr dafür natürlich zahle ich, aber irgendwie die kleineren Gebinde bekommen und konnte dann so Zero Friction anfangen selbst zu produzieren. Habe mit 500 Dosen gestartet, habe mir die Dosen besorgt, habe mir die Etiketten bei Fly Alarm bestellt, um jetzt noch einen Namen zu nennen hier. Und dann habe ich angefangen, die Dosen zu bekleben. Ein Sticker oben drauf, ein Sticker unten drauf. Fitzt du jetzt gerade in der Hand? Hier, so schaut's aus, genau. Ja, also ganz viel Handarbeit. Die Dosen werden selber abgefüllt und am Ende des Tages werden die dann auch von mir abgepackt, quasi in eine Versandtasche. Da kommt der Sticker drauf und dann wird das losgeschickt. Und wenn es bei euch einer ankommt, dann wisst ihr, hat sich der Lars hingesetzt und hat es abgefüllt. Wenn es hart auf hart kommt, dann helfen meine Eltern mal oder meine Frau. Das heißt, die Dose ist abgefüllt von meinen Eltern, von meiner Frau oder mir.
Eine Frage nochmal zurück, also super interessant und ich liebe auch, wenn man so ein bisschen ins Detail geht, also Fachchinesisch, finde ich, kann man auch mal raushauen, wenn man es dann erklärt und du hast es sehr gut erklärt. Silikon, du sagst, das ist aus Sand, wie muss ich mir das vorstellen, wie wird aus Sand Silikon, nehme ich jetzt eine Schippe Sand vom Strand, pack das in irgendeine Maschine, das wird zerkleinert. Wie komme ich vom Sand zum Silikon? Das würde mich noch interessieren.
Also ohne, dass man dann chemisch zu tief einsteigt. Wenn man sich das so vorstellt, man war mal in der Glasbläserei, dann ist das auch ein Sand. Dann ist das auch eine gewisse Form, die man brennt. Das ist jetzt bei Silikon nicht der Prozess brennen, sondern das ist ein chemischer Prozess, den man da sozusagen durchführt. Und es ist auch ziemlich aufwendig und hochkomplexes System, aber so ähnlich wie beim Glasbrennen. Also die Chemiker würden mich jetzt steinigen, aber ich glaube, so kann man es bildlich am besten verstehen. Beim Glasbrennen kippt man Sand irgendwo rein, erhitzt es auf Tausende von Grad und irgendwann werden diese Sandkörner zu einer klebrigen oder zu einer sehr zähflüssigen, durchsichtigen Masse. Und so ist es auch beim Silikon. Das Silikon wird quasi aus dem Sandgrundstoff, aus dem Silizium, entsteht erstmal so ein Kristall, der schaut relativ silberglänzend aus. Also schaut aus wie so ein richtig schöner Silberkristall. Und aus diesem Kristall macht man dann etwas sehr Flüssiges, Halbflüssiges oder eben gar nicht Flüssiges. Das heißt, Silikon gibt es in tausenden Formen, je nachdem, wie lang diese Kette ist, diese Kohlenstoffkette quasi, die dieses Silikon aufbaut. Und das ist halt sozusagen die Grundlage. Also chemisch kann man da leider nicht tiefer einsteigen, weil es sehr komplex ist, aber eines Tages kann man sich es vorstellen wie Glas brennen.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Es steht drauf, nicht in dem Teambereich verwenden. Muss man das draufschreiben aus irgendwelchen Gründen oder ist das am Ende Latte? Weil du sagst ja, das zieht nicht in die Haut ein. Oder ist das so vorbeugend für manche, die vielleicht was anderes damit vorhaben?
Ja, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind in Deutschland und wir sind in Europa. Wenn ich in der USA bin, sage ich, komm, benutze es als Kleidgel, funktioniert zwar nicht so gut, weil Kleidgel muss viel, viel flüssiger sein. Ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache von Zero Friction. Es soll genau an einer Stelle da sein und da die Reibung minimieren. So, warum steht das jetzt drauf? Weil wir Kosmetik und nicht pharmazeutisch sind. In der pharmazeutischen Verordnung hätte ich ganz andere Verordnungen nochmal. Dann könnte ich sagen, im Intimbereich nutzbar, dann wäre es als Kleidgel einsetzbar. Möchte ich gar nicht. Ich will ja eine Anti-Reibungscreme. Das heißt, nur weil ich Kosmetik und keine Pharmazie bin, muss ich sagen, darf nicht im Intimbereich sein. Könnte eigentlich auf jeder Nivea-Hautcreme, sonst was, Bibi Young Care oder wie auch immer alle heißen, für Gesichtscreme auch draufstehen, nicht im Intimbereich. Da ist es aber so, da ich fürs Gesäß sage, muss ich draufschreiben, nicht quasi als Kleidgel benutzen. Und das sage ich, indem ich offiziell sage, nicht im Intimbereich benutzen. Aber man kann es wunderbar am Gesäß verwenden, weil am Ende des Tages macht es auch nichts, wenn man es als Kleidgel benutzt. Das darf ich noch nicht offiziell sagen.
Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass eine Reaktion oder dass ich irgendeinen Nachteil dadurch hätte, wenn ich jetzt eine lange Tour mache und vielleicht auch im Intimbereich eine Problemzone, eine Reibung habe, kann ich es auch da verwenden. Das ist jetzt nur rein deutsche Bürokratie, dass das da draufstehen muss.
Richtig, genau, weil ich eben Kosmetik bin und keine Pharmazie und mir war auch ganz wichtig, dass in dem Moment, wo ich vielleicht am ersten Tag vergessen habe oder gesagt habe, ich brauche es nicht und erst am zweiten Tag merke, dass es gerieben hat und die Stelle ist schon aufgerieben, dann soll es auch dann noch funktionieren. Das heißt, diese Creme brennt auch nicht, wenn die Stelle schon ein bisschen aufgerieben ist und dann trage ich es da auf, dann brauche ich meistens einen Ticken mehr, weil dann einfach quasi nochmal wie so eine Schutzschicht entsteht, dann trage ich mehr davon auf und dann packe ich das drauf und dann ist es auch kein Problem, wenn es an einer offenen Stelle ist. Also da passiert auch nichts. Wie gesagt, das Schönste ist dieses Hautinert, das, was ich sagen darf. Das bedeutet nämlich, es ist nachweislich komplett unbedenklich mit der Haut, weil es eben keine organische Chemie ist. Das kann auch nicht ranzig werden, das kann auch nicht schlecht werden, sondern das ist quasi, Sand am Strand wird auch nicht schlecht. Also der liegt da rum und entweder du hast den auf der Haut, weil die Haut feucht ist quasi und es bleibt hängen und dann ist der da und dann kannst du ihn eigentlich auch nicht abwaschen und passiert auch nichts. Am Ende des Tages ist das quasi dadurch einfach ein sehr, sehr reiner Stoff, der unbedenklich ist, egal ob Intimbereich oder offene Wunde.
Jetzt wäre meine Frage, du sagst, das hält 8 Stunden und super. Also ich stelle mir das jetzt mal bildlich vor, das ist natürlich ganz primitiv gedacht. Das ist wahrscheinlich, du sagst, es sind wie Netze, die auf der Haut sind, auf der einen Reibungsstelle und auf der anderen. Und dann reiben halt die Netze aufeinander und nicht die Haut, die dann wund wird. Das hält auch lange, ist auch gegen Schweiß wahrscheinlich resistent. Also das wird jetzt nicht, wie kriege ich es wieder runter?
Gute Frage. Wichtig ist dazu zu sagen, ist es atmungsaktiv, also es verstopft auch keine Poren. Das war mir auch wichtig, wenn man es irgendwie großflächiger auf die Oberschenkel, wo es eben auch verwendet wird viel oder auch an den, ja, an den Achseln oder hinten am Nacken ist. Wenn es da aufgetragen wird, ist atmungsaktiv. Das heißt, der Schweiß macht auch nichts. Das Ganze ist, wenn man Wasser drüber laufen lässt, dann passiert nichts. Das heißt, die Triathleten, die sich an den Nacken schmieren, vorm Schwimmen, damit der Anzug nicht reibt, haben es auch noch beim Radlfahren quasi drauf, weil das durch das Wasser nicht abgewaschen wird. Nur wenn du wirklich anfängst, ganz viel zu verreiben, dann verteilt sich es großflächig und wenn man es abhaben will, wäscht man sich einfach mit Seife. Der positive Aspekt ist, klar, wenn ich dusche, ist es weg. Wenn ich aber sage, okay, es ist jetzt, ja, es ist ja sonst da. Naja, das Schöne ist, wenn es in die Kleidung geht, ist die Kleidung danach auch nicht spröde, weil es gibt auch so Cremes, wenn man die am Hintern schmiert, dann wird die Kleidung spröde, brüchig und irgendwann ist sie kaputt. Meistens wegen Paraffine, also Fette. Und bei dem ist es so, bei Zero Friction, das macht nichts mit der Kleidung. Wenn man mal eine Fleck sieht, weil wenn man Zero Friction auf eine Kleidung schmiert, dann sieht man den Fleck, das ist klar, das ist wie Feuchtigkeit auf der Kleidung. Aber da ist es nach dem Waschen auch raus. Also das ist absolut unbedenklich. Und ja, es geht wieder zurück in den natürlichen Kreislauf, wenn man duscht. Das muss ich auch dazu sagen, das kommt auch auf die Frage. Aber es ist genauso unbedenklich wie der Sand am Strand. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Es ist kein Mikroplastik. Plastik ist nämlich erdölbasiert und Silikon siliziumbasiert. Ganz großer Unterschied.
Fizi, hast du eine Frage, bevor ich weitermache?
Ja, ich habe mir gerade eben im Vorhinein mal die Mitversucher angeguckt, die es so gibt auf dem Markt. Die gibt es tatsächlich mehr, als ich gedacht habe. Alte Bekannte, die man mal gesehen hat. Dann war auch viel, ach, die machen auch sowas. Aber ich sag mal, relativ große Namen der Radsportindustrie, um es mal so zu sagen. Dann habe ich mir mal versucht, das war gar nicht so einfach, die Inhaltsstoffe anzugucken, weil du hast mir ja im Vorhinein gesagt, als wir das erste Mal gesprochen haben, du hast es sehr simpel gehalten, also wie du gerade eben gesagt hast, wenig Inhaltsstoffe, sehr simpel gehalten. Bei dem ein oder anderen Produkt, wo ich die Inhaltsstoffliste gerade gefunden habe, da wird mir, also ich habe keine Ahnung davon, aber ich weiß nicht, ob Alkohol und Zitronensäure an meinem Hintern sein sollte. Das ist mir so aufgefallen in der Zutatenliste von, wie gesagt, Mitversucherprodukten. Und was hinzukommt, das hast du gerade eben schon mal erklärt, ist die Menge halt. Also ich habe ja dieses Döschen, dein Zitat nochmal, das ist keine Probepackung, das ist die gesamte Packung. Das sind 30 Milliliter. Wir können, glaube ich, den Preis sind, ich will nichts Falsches sagen, waren das 12,95 €? Habe ich das richtig im Kopf?
13,95 € inzwischen, ja.
Wie viel, sorry?
13,95 € inzwischen. Aber es wird auch günstiger, sorry, wenn man 3 Euro zu wenig. 13. Du, ist alles gut. Ich sage auch immer ganz ehrlich dazu, der Preis, der musste leider einfach wieder ein bisschen hochgehen, weil die Post zum Beispiel wahnsinnig angezogen hat. Und ich habe aber ja...
Du hast den Versand,
included, weil ich immer sagen will, ich will nicht darüber oder die Kunden sollen nicht Leid tragen, nur weil sie am anderen Ende von Deutschland wohnen und ich so wenige von den kleinen Shops habe quasi, die das führen und auch keine großen Shops in der Form. Aber ja, richtig, richtig, wie du sagst, das Thema mit den Ingredients, also die Inhaltsstoffe, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und weil ich das Produkt für mich entwickelt habe, brauchte ich einfach die geilste Qualität. So, das heißt, wenn mich ein Unternehmen anschauen würde als Unternehmen und würde meinen Businessplan sehen und würde sagen, bist du wahnsinnig, du kannst doch nicht für das Geld ein Produkt verkaufen und so wenig Marge haben. Das musst du doch irgendwie, wenn du so viel verlangst, in Anführungsstrichen, weil es im Verhältnis zu anderen ist es irgendwo oberes Mittelfeld, sicherlich, funktioniert es aber einfach.
Nee, so. gar nicht. Ich habe mir gerade eben mal gesucht, wir sind hier so ab 20 Euro bis maximal, das teuerste, was ich gefunden habe, sind 30 Euro für 250 Milliliter. Also ich finde, da musst du dich preislich, bei der Ergiebigkeit natürlich, ne, ganz wichtig, das ist wichtig. Musst du dich überhaupt nicht, also da würde ich dich eher preislich im unteren Mittelfeld ein.
Also was da wichtig ist, ist immer, warum machen die anderen sowas wie Zitronensäure und sowas rein? Also das ist meistens ein bisschen schwerer zu verstehen. wir reden hier von Themen, damit etwas hält. Wenn die irgendwie Fette nehmen oder irgendwelche anderen günstigen Rohstoffe, weil Fette sind nun mal echt günstige Rohstoffe, ist genauso wie in der Lebensmittelindustrie einfach einer der einfachsten und günstigsten Rohstoffe Zucker ist, so ist es halt in der Kosmetik Fette, weil Fette einfach super günstig hergehen und die sind ganz, ganz einfach zu gewinnen. So, und wenn ich sowas habe, dann muss ich das stabilisieren. Die heißen jetzt nicht Emulgatoren oder Stabilisatoren, sondern die heißen dann zum Beispiel Zitronensäure, wie sie nicht alle heißen. Und diese Themen, die verstecken sich quasi als Stabilisatoren in den Themen, damit das Zeug nicht ganz so ranzig wird, weil das halt einfach mit Fetten leicht kippt, schnell ranzig wird und genau diese ganzen Probleme, damit die nicht auftauchen, klatschen die ohne Ende Zeug rein. Und dann sage ich immer, man kann es mir glauben oder nicht, wenn man einen super hochqualitativen Rohstoff hat, dann braucht man ein bis maximal zwei Rohstoffe, so wie ich eben, mit den Dimethylcross-Polymeren. Und du brauchst nichts anderes, weil es einfach saustabil ist. Und weil ich es nicht mit Wasser verdünne, damit meine Marge hochgezogen wird, dann hält das Zeug halt auch einfach. Und man muss ja auch dazu sagen, ich bin einfach kein großes Unternehmen. Und das wollte ich auch nie sein mit dem Zero Friction, weil das mache ich quasi wie ein Hobby nebenher. Und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, weil am Ende des Tages ist es, wie gesagt, meine Familie und ich, die dahinter dran stecken, so ungefähr. Also quasi mein Unternehmen und mein Bruder ist auch dabei. Aber es geht uns darum, dass wir für uns eine Creme haben, damit wir keine Reibung mehr auf der Haut spüren. Und die muss einfach funktionieren. Und das leben wir seit 2015, das feiern wir seit 2015. Und jeder, der uns schreibt und ein Feedback hat, der sagt, das funktioniert einfach, ist geil, freuen wir uns. Also es ist einfach am Ende des Tages noch ein super persönliches Produkt und geht durch unsere Hände. Und wir wollen einfach die Qualität liefern, egal ob da irgendeiner sagt, der Businessplan ist scheiße, weil die Marge so klein ist. Total wurscht, ich zahle mir kein Gehalt von Zero Friction aus. Das heißt, alles eure, was ihr quasi als Kunden ausgebt, geht bei uns wieder direkt ins Produkt. Am Ende des Tages fahren wir mal ein bisschen Marketing. Wir schicken 55 Dosen nach Mallorca, damit Leute zufrieden sind und einfach Spaß haben quasi und sich reibungslos auf Mallorca konzentrieren können. Jetzt zum sozusagen Marketing-Slogan. Aber es macht einfach Spaß, weißt du, dass wir jetzt auch zusammensitzen.
Ja, um es in Feeds-Worten zu sagen, ein Mega-Move. Also es war wirklich ein sehr schöner Zug von dir. Und ich finde, das ist auch mal ein bisschen geben und nehmen. Und wir ticken, glaube ich, da auch ähnlich, weil für uns ist das auch ein Hobby, was wir nebenbei machen mit dem Podcast. Wir versuchen oft, Leute glücklich zu machen, indem wir einfach Empfehlungen sagen. Wir sagen einfach die Marken auch oft, wie sie sind. Auch wenn irgendwo mal was scheiße war, sagen wir es halt auch, dass wir nicht zufrieden waren, weil wir unserem Hörer am Ende auch die Sucherei und man kauft sich ja auch oft durch so einen Kack dann durch und gibt viel Geld aus, bis man dann endlich bei einem Produkt ist, wo man zufrieden ist, ne? Sei es jetzt mal eine ASOS-Radhose, wo man sagt, ja, kannst du bedenkenlos kaufen, ja, kostet viel Geld, ist aber in fast allen Fällen eine super Hose. Klar, gibt es vielleicht irgendeiner, der einen ganz krummen Körper hat oder sowas oder einen anderen Hintern hat, der nicht passt, ja, aber in der Regel kannst du sagen, kann ich weiterempfehlen. Ne? Oder wir hatten ja mal hier dieses Beispiel von diesem italienischen Putzmittel, was du bei eBay Kleinanzeigen kriegst, das ist ein Fettlöser. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Augen verdrehst und sagst, um Gottes Willen, das ist ja das übelste Chemiezeug, aber dann sprühst du halt auf eine Kassette, gehst mit der Bürste drüber und das Ding ist silber, ne? Also da kannst du...
Es funktioniert.
Ja, es funktioniert. Und es gibt ja super viele Sachen von Herstellern, die sagen, hier, Reinigungsmittel, alles toll, extra für Fahrräder, bla bla bla, ne? Das funktioniert auch alles gut, aber das Ding funktioniert einfach sehr gut, muss man einfach sagen. Das ist genial. Und da verdienen wir auch keinen Cent dran. Wir empfehlen halt sowas. Und so empfehlen wir halt auch gerne Zero Friction. So Leute, die sich halt Gedanken machen wie du, die ein geniales Produkt auf den Markt bringen und halt auch mit Herz dabei sind. Wie du sagst, die nicht irgendwie eine Marketingmaschine anschmeißen und dann alles verdünnen und machen und tun, nur um da irgendwie noch den letzten Cent rauszukriegen. Also, und man hört auch bei dir ein bisschen raus, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und Ahnung hast. Also das ist ja auch schon mal ein guter Aspekt, ne?
Ich bin mit einem Chemiker groß geworden. Also mein Vater ist wirklich schon, seit ich denken kann, natürlich in der Kosmetik und ist einfach begeistert, in welcher Form, wie was funktioniert. Deswegen, es wurde mir ein Stück weit in die Wiege gelegt, auch wenn ich tatsächlich in meinem Alltag ja nichts mehr mit Chemie zu tun habe, außer eben mit Zero Friction, aber da halt umso mehr. Und da macht es einfach richtig Spaß, dass wir was gefunden haben, was funktioniert, wie du es gerade sagst, ja.
Wie viel Kilometer fährst du denn im Jahr noch? Also erzähl doch mal ein bisschen über deine Radkarriere, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Du hast mit Mountainbike und sowas angefangen, bist dann zum Rennrad gekommen. Klassisch erstmal, welches war dein erstes Rad?
Also mein erstes Rad war ein Pucki. Es war neongrün, tatsächlich ist neongrün irgendwie grün ist meine Lieblingsfarbe geworden. Deswegen Zero Friction wurde dann auch ganz schnell grün, nicht aus Nachhaltigkeitsaspekten, sondern einfach, weil meine Lieblingsfarbe grün ist. Deswegen ist die Feder vorne drauf grün, außer bei der Rosé Golden Edition, damit eine Dame auch eine schönere Edition hat.
Da haben wir dich jetzt nicht verstanden, glaube ich, oder? Sag nochmal.
Du meintest, da müssen wir auch noch drüber reden wahrscheinlich.
Ach so, ja. Okay, dann kam es bei mir noch nicht an.
Genau, also Cut in der Form, dass ich erzähle noch mal kurz über das Radfahren.
Ja.
Also bei mir hat es ganz früh angefangen. Ich hatte nicht ein Laufrad, weil sowas gab es einfach noch nicht vor 25, 30 Jahren. Ich bin jetzt 29 und bei mir war es damals so, ich hatte relativ schnell die Stützräder weg und dann bin ich losgepäst. Und meine Eltern leben in so einer schönen Reihenhaussiedlung, das heißt, man hat ganz viel Spielstraßen außenrum. Ein Traum für ein Kind, was ohne Stützräder durch die Gegend pesen will. Und dann hatten wir auch noch ganz viele andere Kinder immer zum Spielen draußen, weil es eine richtig schöne Siedlung. Das heißt, wir sind immer Radrennen gefahren, schon um die Siedlungsblöcke rum so ungefähr. Und dann hatten wir so die ersten sturzprophylaktischen Erfahrungen gemacht und dann waren immer die Knie offen, aber ich bin eigentlich jeden Tag Rad gefahren. Dann kam irgendwann die Zeit, dass man mir mal so einen Mountainbike gegönnt hat. Und das war damals schon was Besonderes, ein Cube Fully mit vorne Federung, hinten Federung. Boah, Wahnsinn, zu der Zeit richtig cool. Und dann haben wir jetzt Freunde besucht im Bayerischen Wald und da gibt es den Bikepark, den Geißkopf. Und dann hat es mich gepackt, das Fieber vom Freeriden, vom Downhill, vom Fourcross, je nachdem, Evil Eye. Ich bin einfach alles runtergefahren mit dem Ding, was ging, obwohl ich nur 100 mm vorne und 100 mm hinten Federweg hatte, was ein bisschen zu wenig ist eigentlich für einen Bikepark. Aber egal, ich bin immer unten angekommen und hatte einfach jedes Mal noch mehr Spaß. So, und dann habe ich irgendwann das Mountainbiken halt noch mehr für mich entdeckt und bin dann halt Mountainbike-Tours gefahren. Wir haben ja die Berge um die Ecke. Für uns war es sehr entspannt, ist auch bei meinen Eltern in Diesen. Da fährt man hinten raus, da gibt es gleich Trails. Und dann kam halt eins zum anderen und ich habe dann irgendwie beim Mountainbiken auch noch so einen Alpenvereinslehrerschein gemacht. Wir sind dann mit den Gruppen über die Berge drüber, die Via Claudia, die Heckmeier-Route, ganz egal. Einfach Vollgas, jeden Tag Mountainbiken gefühlt. Und dann habe ich irgendwann nach der Schule eine Ausbildung gemacht, wie gesagt im Einzelhandel. Und da war es dann so, da hatte ich eingangs schon erwähnt, da bin ich dann zum Rennradfahren gekommen, weil es ein Ticken sicherer ist und man weniger verletzt ist. Also Schürfwunden, ja, das kennt ihr alle, mal seitlich über die Leitplanke runter in den Graben, okay, aber am Ende des Tages bricht man sich weniger wie beim Freeriden und Downhill. Und mir hat Rennradfahren aber dann so Spaß gemacht, weil es war für mich wie Meditation. Ich höre da auch keine Musik, ich brauche da auch, zum Teil fahre ich gerne mal alleine. Und wenn man dann da so losfährt und man ist irgendwie so Stunden auf dem Sattel, so nach ein, zwei Stunden, da kommt man so richtig raus aus dem ganzen Alltag, sage ich immer. Und das war irgendwie so der Themenbereich, wo ich gesagt habe, ich will einfach mehr Fahrrad fahren. Und dann bin ich zum Teil, bevor ich in die Arbeit gegangen bin, also in den Einzelhandel nach München gefahren bin, so eine Stunde reingefahren mit der S-Bahn, bin ich einmal um See geradelt. Das heißt, ich bin einfach extrem früh aufgestanden und bin dann einmal um See geradelt. Das habe ich ein paar Mal so durchgezogen, sagen wir es mal so ein paar Mal. Und habe dann immer wieder gemerkt, eigentlich muss ich da was draus machen. So, und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich Profi. Und dann hat sich das auch irgendwie alles so ergeben und dann hat sich das so ergeben, dass ich quasi mit dieser Ausbildung fertig war und habe gedacht, so, jetzt probieren wir es doch einfach mal aus und dann ging es auch los und es lief dann ganz gut, aber ich habe halt, um es kurz zu fassen, weil ich ja wie gesagt nicht so gerne über dieses Thema spreche, gemerkt, irgendwie lässt der Spaß wieder nach, wenn es nur noch um Wettkämpfe geht. Und
bist
das
du da Bayernliga gefahren oder was bist du gefahren?
Puh, sagen wir es mal so, da gibt es so Teams im süddeutschen Raum und bei dem einen Team, da war ich mal kurz quasi wieder bei und deswegen da verschiedene Wettkämpfe haben angestanden, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt keine Tour de France oder sowas mitgefahren, aber es war schon auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, das, was ich da tue, hatte Hand und Fuß, aber ich rede einfach so gern darüber zu sagen, eigentlich habe ich nur gemerkt, ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor, Radfahren muss Spaß machen und egal, ob man jetzt jeden Tag 8 Stunden Rad fährt als Profi-Radsportler 6-7 Tage die Woche oder ob man als Laie irgendwie am Abend mal 1-2 Stunden fährt, für mich war irgendwie klar, ich habe Radfahren so gemocht, weil es irgendwie dieses Unverbindliche war. Ich musste niemandem was beweisen. Ich habe auch nicht für mich gesagt, dass ich jetzt irgendeine neue Trittfrequenz schaffen muss. Und ich habe auch nie für mich gesagt, ich muss eine neue Zeit schaffen für irgendeine Distanz oder für irgendeine Strecke. Natürlich war es mal cool, wenn man einmal um Ammersee radelt und es irgendwann unter 2 Stunden hinkriegt und dann irgendwann unter 1 Stunde 50 und es sind so 60 Kilometer mit um die, je nachdem, ob man über Andex fährt oder nicht, 1000 Höhenmeter. Und dann geht es halt irgendwann immer besser und schneller. Aber das war nie das Ziel. Das heißt, ich will da immer an der Stelle sagen, Profi-Radsport hin oder her, ich habe irgendwie gemerkt, am meisten Spaß habe ich es, wenn ich es nicht als Profi mache. Und deswegen habe ich dann relativ schnell für mich gemerkt, okay, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann war aber dieses klare Thema mit dieser Reibung da, weil ich halt auch einfach mal mit dem Radl am Gardasee gefahren bin, über die Berge. Und wenn man dann 8 Stunden, 9 Stunden im Sattel sitzt, dann hat man dieses Problem oder ich habe das Problem von Reibung. Es hat ja auch nicht jeder, aber viele haben das Problem und da wollte ich dann irgendwie ansetzen. Und so kam es dazu. Also meine Fahrradkarriere ist nie richtig groß geworden, aber ich bin schon eine Zeit lang sehr, sehr viel im Sattel gesessen und bin dann, ja, war voll dabei, aber habe halt gemerkt, irgendwie muss es Leinsport sein, weil Leinsport viel mehr Spaß macht, als wenn man von irgendwem gesagt bekommt, was man für ein, in Anführungsstrichen, Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, damit man die Leistung steigern kann.
Ja, nochmal auf Zero Friction. Wo sind so die Hauptprobleme? Also am besten ist ja, wenn man so strategisch vorgeht, wenn man weiß, wo man Probleme hat, wo es dann halt reibt, dass man vorher aufträgt, bevor es wund wird, habe ich ja gerade schon rausgehört. Also ich bin einer, der auch relativ wenig Probleme damit hat. Deswegen ist das für mich auch sehr interessant. Also ich, wenn ich weiß, wo die Probleme sind, trage ich es vorher auf. Gibt es so ein paar Stellen, wo du sagst, da, wenn du eine längere Tour hin, also wie du jetzt sagst, ich fahre mal zum Gardasee oder ich mache mal ein langes Bikepacking und habe vorher vielleicht nicht so viele Tage am Stück im Sattel gesessen. Wo sind die Problemzonen? Wo wird man es am besten prophylaktisch hintun? Hast du da eine Empfehlung?
Also ich muss sagen, ich wüsste jetzt gar nicht, ob man es wirklich prophylaktisch hintun muss. Wenn man sagt, man kennt dieses Problem der Reibung, dann weiß man, dann kennt man seine Stelle und da trägt man es auf jeden Fall dann am besten davor auf. Also wenn man schon mal Reibung hatte, dann kann man es auch wunderbar prophylaktisch auftragen. Aber wie gesagt, ich bin auch keiner, der sagt, jeder muss diese Creme prophylaktisch auf den Hintern schmieren, nur wenn er jetzt 10 Stunden radelt das erste Mal. Man kann auch bei den ersten 10 Stunden Radeln in seinem Leben einfach mal die Erfahrung machen, ah, da reibt oder es reibt vielleicht auch nicht. Also ich muss meine Creme nicht jemanden aufzwingen und auftragen, damit diese Person prophylaktisch das hat. Am Ende des Tages ist aber wirklich spannend, dass inzwischen sind es 10-20% Radfahrer. Dann kommen nochmal so 10-20% andere Sportarten wie Laufen, Marathon und sowas dazu. Also gerade beim Marathon laufen die Leute sich auch die Nippel wund. Das klingt komisch, ist aber so. Sagen,
das ist eher am Oberkörper dann, ne?
Genau, also dann bei den Triathleten ist es der Nacken, dass das weil der Reißverschluss
abgetaped wird oder so, ne?
Genau, also wird meistens abgetaped und wenn man Zero Friction benutzt, braucht man kein Tape mehr. Und bei den Radfahrern ist es meistens das Gesäß, aber es gibt auch viele, da reibt der Brustgurt zum Beispiel oder eben irgendwas anderes am Trikot oder es geht die Themen, dass die Oberschenkel reiben. Das hat zum Beispiel auch oft den Hintergrund, wenn die Oberschenkel durch eine X-Beinstellung aneinander reiben oder sowas. Das ist jetzt dann weniger wieder beim Radfahren, mehr bei, im Alltag. Aber am Ende des Tages ist, wie gesagt, einfach Zero Friction jetzt eine Anti-Reibungscreme geworden. Deswegen sage ich auch Anti-Reibungscreme, weil es nicht nur beim Radfahren am Gesäß verwendet wird, sondern jetzt zum Großteil auch von Menschen in Bewegung, wo einfach Haut auf Haut oder Textilien auf der Haut reiben. Bei Druckstellen funktioniert es nicht, das sage ich dazu, weil wie soll das auch physikalisch funktionieren? Also bei einer Druckstelle kann Zero Friction nicht helfen. Das heißt, wenn der Schuh verdammt eng ist und viel zu eng ist und eine Stelle irgendwie spitz ist, dann tut es weh, wenn man den Schuh auszieht. Da kann man Zero Friction so viel draufschmieren, wie man will. Aber alles, was mit Reibung ist, da funktioniert es. Und ob das jetzt der Schuh ist. Also was ich schon sage, ist natürlich, wo Freunde von mir profitiert haben, ist, dass ich immer eine Dose dabei habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über die Berge radeln, dann ist auch so, dass irgendjemand, der noch nie Reibung am Gesäß hat, auf einmal gemerkt hat, oh shit, an meinem Schuh ist irgendwas und es reibt wie wahnsinnig oder an der einen Hose ist jetzt doch irgendwas, was reibt oder am Trikot ist irgendwas, was reibt, dann kann ich es halt auftragen und dann reibt es halt nicht mehr. Dann muss ich auch kein Pflaster hinkleben, weil Pflaster ist immer ein bisschen unangenehmer. Und dann hat es prophylaktisch auch schon mal geholfen, das dabei zu haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich ja wirklich einer, ihr habt mich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, der sagt, entweder man hat das Problem oder man hat das Problem auch nicht. Und entweder das Problem kommt dann irgendwann mal bei einer ganz langen Tour oder auch bei einer kürzeren Tour. Also ich habe auch echt viele Leute, die beim Laufen 5 Kilometer laufen. Also joggen und trotzdem schon das Problem der Reibung haben. Mhm. Deswegen, ich sage immer, das ist keine Frage der Professionalität, ob ich jemand bin, der dann mal 200, 300 Kilometer runterschrubbt auf dem Radl oder ob ich 30 Kilometer, 40 Kilometer einfach schön entspannt fahre.
Also für mich nochmal, um strategisch vorzugehen, wenn ich jetzt ich bin schon mal auch länger auf dem Rad unterwegs wegen Bikepacking. Wir sind schon mal von Kroatien zurückgefahren, meine Frau und ich, oder wir sind auch schon mal von hier nach Rom gefahren. Wäre es sinnvoll, also ich brauche die nicht vorher drauf tun, aber es wäre vielleicht sinnvoll, ein Döschen vorher zu kaufen und es mitzunehmen. Und wenn ich dann eine Stelle habe, die vielleicht dann auch schon wund gerieben ist, oder ich erfahre dann durch die Fahrerei oder durch die Reiberei am Ende, ich habe irgendwo eine Problemzone, dann anwenden. Ja. Vielleicht auch, gebe ich immer den Tipp vom Bikepacken mit, 2, 3 verschiedene Hosen mitnehmen, nicht 2 dieselben oder 3 dieselben, weil man vielleicht auch verschiedene Reibungspunkte oder Druckpunkte hat. Ist vielleicht auch ein Hinweis für Leute, die länger Rad fahren. Und für mich vielleicht noch zum Wandern, Wanderschuhe habe ich ja auch mit, und der ein oder andere läuft sich ja Blasen. Entstehen Blasen durch Druck oder durch Reibung oder durch beides?
Es gibt beides. Also vielleicht nochmal an dem Punkt, bei der Druckstelle, das sind seltener Druckstellen als Reibungsstellen. Deswegen, es funktioniert sehr, sehr oft. Wenn beim Wanderschuh haben wir auch sehr, sehr viele Kunden, die es beim Wandern benutzen und auch da dabei haben. Und warum ich ja Zero Friction auch so gut finde, dass es so rein ist, was soll ich auch anders sagen? Nee, aber ist dieses Thema, dass ich eben so wenig davon brauche. Und diese 30-Gramm-Dose war etwas, was ich problemlos beim Radfahren mitnehmen kann. Weil beim Radfahren, wenn ich irgendwo hinfahre und irgendwie eine Tour mache mehrere Tage, dann kennt ihr das alle, dann optimiert man seine Ausrüstung so, dass einfach möglichst viel Gewicht gespart wird. Und wenn ich jetzt so eine 30 Gramm mini kleine Dose dabei habe quasi, die auch noch eine Plastikdose ist, was jetzt komisch klingt, es ist aber einfach optimiert im Gewicht, dann habe ich einfach nur quasi 35 Gramm dabei und habe aber eine Anti-Reibungscreme, die mit dieser 30 Gramm Dose mindestens einfach mal 5-6 Wochen Radtour pur aushalten würde. Also wenn man 5 Wochen auf Mallorca durch die Gegend tourt, ist die Dose immer noch was drin. Davon gehe ich aus, das würde ich jetzt mal erfahrungsgemäß seit 2015 so sagen können. Deswegen war das halt auch so ein wichtiger Punkt. Ja, man kann es mit einpacken, gerade wenn man nicht weiß, okay, wie wirkt es jetzt auf mich? Weil viele Leute fahren zu Hause mal 100 Kilometer und wenn sie dann auf einmal eine Tour machen, dann nehmen sie sich Tagesetappen von 150 vor oder wie auch immer, oder 200 Kilometer. Dann ist es sicherlich auch nicht schlecht, mal sowas dabei zu haben. Ja.
Vizi, du wolltest...
Ich hab nur gelacht, weil ich bin ja neu Mitglied im Zero Friction Club, weil, wie gesagt, auf Mallorca ich gemerkt habe, dass mein Hintern wieder wehtut. Und ich habe gerade eben festgestellt, es liegt einfach daran, dass ich davor viel, viel weniger gefahren bin. Bei mir ist wahrscheinlich echt diese Gewöhnung. Und da rettet es mir sozusagen den Arsch. Was ich ganz interessant war, ich hatte mit dem Volker, den du ja auch kennst, die Diskussion. Er wollte es nämlich prophylaktisch drauf tun, Abend vorher oder so. Ich dachte, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das ist nicht. Und er war felsenfest überzeugt. Ich glaube, der schläft da drin in dem Zeug. Und kann ich mir jetzt sagen, Volker, nee, nur beim Radfahren benutzen. Und wie gesagt, ich bin noch weiterhin absolut überzeugt und bei den ganzen Zusatzstoffen, die nicht dabei sind und dieser, ja, ganz lieb gemeint kleinen Packung, die wirklich sehr, sehr, ich habe auf Mallorca großkotzig angepriesen mit, das Ding hält ein ganzes Jahr, würde ich mal sagen, bei den meisten wird das, also habe ich mich da nicht in die Nesseln gesetzt, gehe ich von aus.
Bei mir kaufen
keine,
die meisten,
ich habe auch keine Klage gehört, dass Jahr es leer wieder ist, bis jetzt.
Sehr gut. Nee, es ist wirklich so. Die meisten kaufen bei mir ungefähr nach einem Jahr wieder. Und was mir echt Spaß macht, ist, dass wir einfach wirklich inzwischen sehr, sehr viele Stammkunden haben, weil wir merken dadurch ja auch, okay, es funktioniert. Es funktioniert nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Und es ist tatsächlich ungefähr so dieses eine Jahr. Also was wir natürlich merken, so aus dem Nähkästchen gesprochen ist, im Winter geht kaum was. Aber im Sommer, wenn alle wieder sich aufs Rad setzen oder wie auch immer, dann funktioniert es. Wir haben zwar in Österreich auch mal einen Skiverleih gehabt, der das Ganze präsentiert hat. Und beim Skifahren gibt es auch ganz wenige, die vielleicht das Thema haben, dass irgendwo die Ausrüstung reibt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach nach wie vor ein Sommerprodukt, würde ich behaupten. Und deswegen ist bei uns wie so eine Art Saisongeschäft. Aber dadurch merken wir, die Leute kaufen einfach wieder im Frühling oder im Herbst, je nachdem, wenn sie gemerkt haben, in der Saison es reibt. Aber wichtig ist, ungefähr nach einem Jahr. Also diese 30 Gramm, die halten bei den meisten mindestens einfach mal die 12 Monate. Man muss dazu sagen, klar, viele benutzen es dann einmal die Woche oder zweimal, aber es ist halt einfach ein ganz kleiner Finger, der halt ausreicht, um diese eine Stelle zu beschmieren, so ungefähr. Das ist das Besondere daran.
Ja, also meine Packung ist, wie gesagt, von Mallorca genutzt, sorry, Jupp. Also man sieht nicht, dass ich sie benutzt habe tatsächlich. Und ich habe da wirklich, ich dachte manchmal so, scheiße, du hast zu viel genommen. Und er hat gesagt, nimm wenig, aber das tut ja schon weh. Also meine Packung sieht fast aus wie neu. Und sag mal so, ich hoffe, sie nicht mehr benutzen zu müssen. Nicht, weil das Produkt nicht gut ist, sondern ich hoffe, mein Arsch tut. Also ich fahre jetzt einfach zu Hause nicht mehr so viel, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, ne, zu wissen, was man hat, schadet da nicht. Für mehr, du sagtest gerade, Laufen, ganz interessant. Triathleten schmieren sich das gefühlt überall hin, weil dieser Neoprenanzug, glaube ich, überall juckt, kratzt und drückt, oder?
Genau, ganz oft an den Nacken beim Reißverschluss, aber im Großen und Ganzen überall hin. Auch mal an die Oberschenkel, auch mal an den Rücken, auch mal an die Brustwarzen, auch mal an die Achseln. Also da gibt es echt sehr, sehr viele Einsatzgebiete, wo inzwischen mir Leute geschrieben haben, wo sie es alle verwenden. Und was mir auch echt Spaß macht, ist das Thema, jetzt bin ich als schlanker, großer Mann davon nicht betroffen, aber viele Frauen, die größere Oberschenkel haben, bei denen reibt im Sommerkleid Haut auf Haut. Und das ist eine richtig miese Sache, weil die haben manchmal im Sommer dann bei heißen Temperaturen unterm Sommerkleid einfach eine Radlerhose angezogen. Oder sich Deo eingeschmiert und. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht hier thematisch reinpasst, aber ich finde es einfach so cool, dass ich diesen Frauen damit helfen kann, weil die schmieren sich davon auch wenig drauf. Es ist atmungsaktiv, sie spüren es nicht, man sieht es nicht und sie laufen halt einfach im Sommerkleid wieder durch den Sommer. Und das macht mir echt Spaß, da auch wieder Leuten geholfen zu haben, weil das einfach eine Freundin von mir hatte, das Problem. Die hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Lars, mach das mal, lass es die Frauen ausprobieren. Und dann habe ich eine Kooperation zum Beispiel gestartet mit einer Frau, die Body Positivity, also positives Denken über die eigenen Körpergefühle, sozusagen das an die Frauen gebracht hat. Und ich will das auch überhaupt nicht schlecht oder komisch darstellen. Ich finde es einfach so ein spannendes Thema und wichtiges Thema, dass wenn man irgendwo Probleme hat mit Reibung am Körper oder wie auch immer, und egal ob beim Radfahren oder dass jemand sagt, oh, bei mir reibt der Bauch oder bei mir reibt irgendeine Fettfalte, auch das hatte ich schon als Kundenfeedback. Und dann finde ich es immer wieder toll, wenn die Leute mir schreiben, wenn sie halt einfach offen und ehrlich sind, weil am Ende des Tages ist, klar, wenn ich das Problem jetzt nicht habe, könnte ich sagen, hör, ist ja doof. Nein, es ist einfach wichtig, dass man darüber redet. Also ich finde es immer ganz cool, wenn man über diese Themen redet. Egal, ob das die Intimität natürlich ein Stück weit, wird ja auch gewährleistet. Ich schreibe ja nirgendwo drauf, okay, XY hat gesagt, dass die Fettspalte Schwarte reibt, sondern ich sage hier, ich habe das Thema so und so gefunden und dann dafür hilft's. Und dann will ich wieder Leuten helfen können, die das Problem sonst haben, weil sie einfach mit ihrem Körper andere Probleme haben als andere.
Ja, überleg dir mal, also gerade, also ne, wir drei tragen wahrscheinlich im Sommer weniger Kleider, aber jetzt trägst du als Frau, wenn es warm ist, willst du ein Kleid tragen und ne, weil es ja wahrscheinlich luftiger ist. Und ja, dann hast du dieses Problem und du musst dann sich in so eine Radler rein, die wahrscheinlich noch schön aus Baumwolle ist oder so, also die richtig schwer ist und ne, nicht luftdurchlässig, also genau den Effekt des Kleides ist dann weg. Und ja, mit deinem kleinen Döschen hilfst du wahrscheinlich ganz, ganz vielen Frauen, beim ganz alltäglichen Problem, mal weg von unserem Hobby oder weg vom Triathlon oder Laufen oder so, was ja dann noch irgendwie ein Hobby, Spaß ist, sondern von dem alltäglichen Problem. Nicht, dass du uns nachher vom Sport verlässt und nur noch dich nachher bei DM finden oder so.
Nee, auf gar keinen Fall. Wenn wir mal beim DM landen, ist es super cool, dann freue ich mich, weil dann kann ich Leute einstellen, weil dann kann ich sagen, gut, jetzt haben wir skaliert. Nein, mir geht es nicht um Skalieren. Am Ende des Tages werde ich immer diese Zero-Friction-Creme so auch weitermachen, weil da gibt es keinen, der mir den Geldhahn zudreht, da gibt es keinen Investor, der sagt, oh, die Marge ist immer noch so beschissen, jetzt drehe ich dir den Geldhahn zu, und ich habe einfach unfassbar Spaß dran. Also ich werde dieses Produkt einfach weitermachen, weil ich mache es aus einer Überzeugung, und deswegen sage ich, da wird auch die Soße so in der Form bleiben. Vielleicht ändert sich mal das Design, wenn ich sage, ich habe Bock auf ein neues Design, vielleicht ändert sich mal die Dose, vielleicht wird es mal eine leichte Alu-Dose anstatt eine Plastikdose, weil viele gesagt haben, Plastik ist nicht so cool, dann sage ich immer, ja, aber es ist das optimale Gewicht und alles. Es gibt ja auch mit dem Kooperationsprodukt für Frauen, das heißt Lextasy, weil sich die Frauen ja vor allem auf die Beine, auf die Legs schmieren. Deswegen Lextasy ist quasi auch nichts anderes wie Zero Friction, nur in einer anderen Verpackung. Und da ist es in einer Alu-Dose, dann schaut es ein bisschen optisch schöner aus. Wir haben deswegen aber auch Zero Friction ja schon mit einer rosé-goldenen, glänzenden, schimmernden Feder rausgebracht, weil wir gesagt haben, wenn Frauen sagen, sie wollen nicht dieses pharmazeutische grüne Feder, weiße Dose in der Handtasche, sondern irgendwas, was ein bisschen schön glänzt. Ja. Dann haben wir einfach Zero Friction mit einem anderen Design. Das Produkt ist dasselbe, aber am Ende des Tages ist es halt schöner, wenn man sagt, als Frau hat man eine rosé-goldene Feder glänzend in der Handtasche. Und wenn Männer sagen, oh, ich habe kein Rosé, weil das ist irgendwie unmännlich, dann sage ich, das ist eine kupferfarbene Dose, das ist geil, das ist cooles Design.
Ja, die Rosé-Farben haben wir den Frauen verteilt.
Oder du packst einfach mal das Vatasia-Logo als Prüfsiegel drauf, weil zum Beispiel ein Kumpel, der war jetzt nach unserer Vatasia-Woche auf Mallorca, weil wir leider ausgebucht waren. Nee, der war mit seiner Frau in so einem Triathleten-Camp und der hatte dann Sorge, auch ein Rad zu leihen und ist dann diverse Radverleiher durchgegangen auf Mallorca. Und da war tatsächlich, sagte, ach guck mal, hier ist auch einer, ist das ein Partner von euch? Ich sage, nee, noch nie was von gehört. Die haben tatsächlich unser Vatasia-Logo unten auf ihre Homepage drauf gemacht und okay, hier 100% jedermann approved. Und von denen haben wir noch nie was gehört. Ne? Also scheint ein Prüfsiegel zu sein, wenn du da drauf machen willst, eine Edition machen willst, gerne. Also, weil wir empfehlen natürlich auch nur geile Sachen. Aber ich habe eben noch eine Frage. Wie ist das, wenn man sich rasiert? Dann hast du ja auch schon mal an so Reibungspunkten, nennt sich das Rasierbrand oder was? Wenn du...
Ja, also wenn man sich rasiert und die Haut wird wund, dann kennt man das ja, dass es brennt, aber Zero Friction würde auf jeden Fall nicht zu diesem Brennen dafür sorgen, dass es brennt oder würde auf jeden Fall das nicht begünstigen. Absolut nicht, im Gegenteil. Also Zero Friction ist dann eher so ein bisschen schutzmäßig auf der Haut und dann brennt es vielleicht weniger, weil weniger Sauerstoff drankommt. Also das hat damit eigentlich wenig zu tun. Aber ich komme noch einmal zurück. Das Schöne ist ja, dadurch, dass bei mir keine Maschinen laufen, damit irgendwelche Etiketten drauf sind und ich jederzeit einfach Sticker nachbestellen kann, auch in 100er Form oder auch in 200er Form. Wenn die Leute hier Bock drauf haben bei euch, dass eine Vatasia Special Edition ist und ein anderes Design vorne, dann steht halt Zero Friction und Vatasia drauf, dann machen wir das. Da habe ich richtig Bock drauf. Und wenn die Leute sagen, sie haben Bock drauf, dann sollen sich einfach 100 Leute finden. Nein, Spaß, es müssen sich nicht 100 Leute finden. Aber dann mache ich sehr gerne mit euch einfach eine Edition, wo ich anstatt Zero Friction Etikett normal, klebe ich irgendwie Vatasia Zero Friction Etikett oben drauf.
Ja, können wir mal gucken, wenn es Sinn macht und wenn Leute Spaß damit haben am Ende, wenn es ein geiler Gimmick ist, können wir es gerne machen.
Starten wir eine Umfrage, genau.
Ja, aber ich finde echt gut, dass man da so mal drüber spricht und auch so einen Einblick kriegt, ne? Weil, wie gesagt, wo wir damals nach Rom gefahren sind, habe ich auch mal ein Döschen gekauft. Es war, glaube ich, damals von, oder ich habe eins dabei bekommen von Assos. Mhm. Damals war das, glaube ich,
ist
auch mal.
Ist der Klassiker.
Ja, ist das der Klassiker, weil ich habe damals auch eine Assos-Hose gekauft für meine Frau und für mich eine für die Bikepacking-Tour und da gab es dann so ein Döschen dabei, haben die ja, glaube ich, so als Goodie dabei gegeben, so ein kleines Döschen und das haben wir halt damals dann verwendet und man beschäftigt sich gar nicht damit wirklich, ne? Also man weiß nicht, was dahinter steckt und wie du sagst, ne, es wird ja überall gepanscht, ob es Lebensmittel sind, ob es Klamotten sind, ob es hier Cremes, Kosmetik, es wird ja überall gepanscht, ne? Und da bin ich echt froh, dass wir dich mal hier haben, der wirklich mal eine ganz neutrale Meinung sagt, die nicht irgendwie getrieben ist durch Medien, durch Verkaufszahlen, durch Maschinen, wie du gerade sagst, der einfach frei rausredet, was ja auch unseren Podcast irgendwie, glaube ich, so ein bisschen natürlicher macht, weil wir halt auch einfach sagen in Köln, wie die Schnüss gewachsen ist, ne? Wir können einfach alles sagen und machen, was wir wollen, weil bei uns steckt auch keiner hinter. Ich produziere den ganzen Bums. Wir labern einfach, worauf wir Bock haben. Und so ist das halt bei dir auch. Ne? Du bist nicht getrieben durch irgendwas und machst es auch nur, weil es dir Spaß macht und weil du Leuten helfen willst und absolut, auch glücklich. Natürlich muss am Ende irgendwo eine Mark hängen bleiben, beziehungsweise du darfst dich dann mit in den Ruin wirtschaften. Aber wir wissen es ja auch selber bei uns, ja, unser Studio-Equipment und sowas, das haben wir auch in Anführungszeichen ein bisschen durch, erst durch Eigenleistung, klar, gehst irgendwo durch Vorleistung, nachher vielleicht auch ein bisschen durch Werbung, die am Anfang bei uns läuft, aber alles, was bei uns im Podcast selber gesprochen und kommuniziert wird, ist unsere persönliche Meinung und damit wollen wir am Ende jemandem helfen und die ganze Fahrradbranche ein bisschen ein Stück weit besser machen, ne?
Das macht ihr auch sehr, sehr gut. Also mir gefällt es echt gut, weil am Ende des Tages geht es um authentisch Mehrwert. Und authentisch kommt immer von offen und ehrlich. Und ich finde, wenn die Welt einfach so ein bisschen mehr offen und ehrlich ist, dann kommen weniger Missverständnisse bei rum und dann kommt auch mehr. am Ende des Tages ist es auch kein Hexenwerk. Wenn ich darüber spreche, was Silikon ist, dann habe ich da halt die neutrale Meinung, selbst wenn ich Zero Friction ja als Silikon verkaufe, wenn es scheiße wäre, dann würde ich es ja auch wieder sein lassen, weil dann würde es mir nichts bringen, weil dann habe ich den Leuten nicht geholfen und habe ich mir auch nicht geholfen, dann will ich es ja selber nicht verwenden. Und ich glaube immer, das kann ja nicht jede Marke so einfach sagen, okay, wenn es mir hilft, dann hilft es anderen auch. Am Ende des Tages werden manche Produkte klar für den Markt entwickelt. Aber ja, ich finde einfach den Austausch, so wie jetzt mit euch, super gut und wichtig, weil ich immer sage, die Leute müssen einfach mal wissen, in welchem Bereich, wie, wo, was grob da ist. Und man muss auch nicht alles wissen, um durch die Welt gehen zu können und zu überleben. Aber ich finde es immer super, wenn man irgendwo an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen tiefer eintauchen kann. Deswegen, ich bin ja auch sehr gespannt, wer jetzt quasi auf diesem Podcast hier mir Feedback gibt oder wer jetzt da von euch sagt, hey geil, ich probiere mal Zero Friction aus. Schreibt mir einfach, weil am Ende des Tages geht es ja immer darum, ich will auch weiter optimieren. Ich musste bis jetzt nicht einmal irgendwas anpassen. Also ich hatte wirklich noch nie ein ganz komisches Feedback und ich hatte auch noch nie ein schlechtes Feedback. Ich hatte einmal jemand auf Facebook, der einen richtigen Hate-Kommentar geschrieben hat. Und dann habe ich nachgeschaut und habe halt versucht zu verstehen, was da passiert ist und habe gesehen, diese Person hat entweder nicht über ihren Namen, aber auf jeden Fall habe ich diese Person einfach nicht unter den Kunden gefunden. Das heißt, entweder hat die Person einfach einen Hate auf mich gehabt, aber am Ende des Tages, es klingt komisch, aber ich bin seit 2015 auf dem Markt und ich hatte noch nie jemand, der gesagt hat, es hilft einfach nicht. Ich hatte jemand, der gesagt, es hilft nicht und dann habe ich nachgefragt, ob es eine Druckstelle ist und dann hat die Person herausgefunden, es ist eine Druckstelle, deswegen sage ich das immer dazu. Aber wenn es um Reibung geht, hat es bis jetzt einfach immer geholfen und darum mache ich weiter. Nicht, weil ich sage, geil, ich kann mir hier alle zwei Jahre irgendwie mal auch ein bisschen Equipment kaufen und wieder mehr Rohstoffe kaufen und jetzt mal eine Aludose ausprobieren. Das macht alles Spaß, aber am Ende des Tages sind es halt die Feedbacks, die mich irgendwie erfüllen, weil ich habe, das ist vielleicht jetzt so ein ganz kurzer psychologischer Punkt, ich bin ja jetzt in zweifacher Form irgendwie selbstständig. Mit Zero Friction bin ich selbstständig und das, was ich in meinem richtigen Berufsalltag quasi, mit dem ich mein Geld, mein normales Gehalt verdiene, auch selbstständig. Und ich habe für mich in meinen jungen Jahren jetzt herausgefunden, wenn ich Dinge tue, die mir Sinn stiften, weil sie Spaß machen, weil sie authentisch sind, weil sie anderen Menschen einen Mehrwert bringen und irgendwie ich davon kein Leid trage und auch einen gewissen Nutzen natürlich habe, dann habe ich irgendwie mehr Spaß an der Sache. Und was will ich nach 40 Jahren wirtschaftlich, finanziell größeren Erfolg haben, aber weniger sinnstiftende Arbeit tun? Also dieses, ich nenne es in der Startup-Welt, heißt immer Purpose, also Mehrwert. Das klingt so abgedroschen, aber ich finde einfach, Mehrwert zu liefern, ist einfach was Geiles. Das, was ihr hier mit dem Podcast macht, das hat einen Mehrwert. Ihr unterhaltet Leute, ja, da sind Leute, die haben Spaß und was gibt Schöneres, als Spaß zu haben? Also, und Radlfahren, ja. Das ist ja das Allerwichtigste daran. Radlfahren und Spaß haben, das ist das, was wir vorher schon hatten.
Definitiv. In dem Moment hauen sich Jürgen Höller, Dirk Kräuter und wie heißt mein neuer Mike Dearson, die Hände so auf den Kopf und sagen, nein, du musst hochskalieren, Gewinn optimieren, du musst dein, aber wo sind die Pedale für dich, würde Jürgen Höller fragen.
Ja, was ich aber noch sagen will, also eigentlich, klar, irgendwann kommt Hate, ne, so wie bei dir, auch wenn es gar nichts damit zu tun hat, auch wenn die gar nicht bei dir gekauft haben, aber dann kannst du stolz sein, weil dann hast du eine gewisse Größe, weil du hast immer ab einer bestimmten Größe, gibt es Neider, gibt es Konkurrenz, die dich vielleicht als zu groß einschätzen und sagen, oh, der könnte zum, und dann gibt es Leute, die dann irgendeine Scheiße posten und dann kannst du eigentlich stolz sein und sagen, wow, ich habe den nächsten Schritt geschafft, also von daher, man muss auch negative Kommentare, also ich meine, es gibt konstruktive Kritik, die einfach sagen, pass auf, das und das ist vielleicht, könnt ihr verbessern oder, ne, was weiß ich, dass schon mal einer sagt, hier, bei euch kam ein Knacken im Ton oder sonst was, ne, da bin ich immer sehr, sehr empfindlich oder sehr empfänglich für, ne, ich will halt bei uns die Tonqualität immer gut haben und es gibt konstruktive Kritik, die bringt dich weiter. Ne? So gibt es ja auch immer Typen, die einen gehen mit konstruktiver Kritik um und verbessern sich, die anderen holen zum Gegenschlag aus, ne? Gibt da auch verschiedene Typen, also wir sind dann auch welche, die das aufnehmen und sich versuchen zu verbessern, aber es gibt auch einfach Leute, die dich einfach, ja, wie soll man sagen, dich einfach schlecht machen, dir was Böses wollen. Klar. Und die hast du halt ab einer bestimmten Größe und das ist eigentlich eine Qualitätsauszeichnung. Also eigentlich kannst du stolz sein, wenn du so einen Kommentar bekommen hast, weil dann hast du eine gewisse Größe erreicht und bist für andere sichtbar.
Man geht auch ein Stück weit ja selbstbewusst in die Sache hinein, wenn man für sich gesprochen weiß, man liefert eine Qualität. Und in dem Moment, wo ich weiß, ich liefere einfach eine Qualität und es würde quasi negatives Feedback kommen, dann will ich natürlich wissen, warum und wieso, weshalb. Und dann liegt es aber meistens ja tatsächlich irgendwie, wenn man weiß, es ist eine hohe Qualität, nicht an diesem Nutzen, der es damit klar definiert ist. Also dieser Nutzen zu sagen, okay, ich minimiere die Reibung auf der Haut durch Textilien, wie auch immer, dann kann ich halt keine Druckstelle minimieren. Einfach nur dieser Punkt. Und das ist irgendwie was, wo ich sage, ich gehe da nicht überheblich rein, aber ich gehe einfach selbstbewusst in die Sache rein, wenn ich weiß, ich schaffe es, eine geile Qualität zu liefern. Und das finde ich irgendwie so wichtig. Und ich bin auch jemand, ich bin immer der Meinung, jeder kann seine Meinung äußern, solange sie auch nicht in einer gewissen Form beleidigend oder unter die Gürtellinie ist, weil am Ende des Tages wird jemand, der keinen Respekt zeigt in dem Feedback, auch sicherlich weniger Respekt ernten oder vielleicht sogar ignoriert. Aber alles, was konstruktiv oder alles, was negatives Feedback ist, kann auf jeden Fall oder wird auch zum Beispiel von mir gehört, weil ich immer wieder sage, das tut mir ja nicht weh, wenn jetzt jemand sagt, okay, dein Produkt hat gar nicht bei mir geholfen. Dann kann ich zum Beispiel einfach feststellen, okay, diese Person hat vielleicht entweder dieses Problem der Reibung nicht oder, wenn wir jetzt schon so oft drüber gesprochen haben, hat eine Druckstelle oder so. Das kommt gar nicht so oft vor mit dieser Druckstelle, aber ich sage das halt gerade so als Beispiel. Und ich sage immer, mir ist wichtig, dass da, wo jemand quasi Gefallen gefunden hat und findet es toll, dann findet die Person es toll. Wenn jemand haten will, dann kann er da haten. Und da bin ich selbstbewusst zu sagen, mir tut es nicht weh, wenn jemand jetzt quasi in der Form schlecht darüber redet. Was ich immer sage ist, ganz schlecht ist natürlich das, was andere sich beeinflussen lassen durch Hater. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sollte sich nicht so von einem Feedback und auch nicht von einem positiven Feedback gleich überzeugen lassen, sondern man darf selber ausprobieren oder man darf selber auch mal mehrere Feedbacks lesen, um dann sich ein gutes Bild zu machen. Also so ein bisschen der wissenschaftliche Ansatz. Erst ab, keine Ahnung, 10 verschiedenen Feedbacks, wo ich weiß, die Feedbacks kommen von Freunden oder von Bekannten oder von Leuten, denen ich vertraue, dann ist es irgendwo approved. Also das ist, glaube ich, so ein Statement, dass ich immer setze, nicht zu schnell irgendwas gutgläubig sagen, hey, das muss super sein, nur weil jetzt 2 Leute gesagt haben, es ist perfekt.
Ja, so ist das dann. Und bei Freunden muss man auch immer kritisch sein. Also gute Freunde sagen einem auch mal eine ehrliche Meinung und nicht einfach nur, hier, sag mal, wie Finn sagt, ja, super geil. Das ist dann auch, das sind dann vielleicht auch nicht die Meinungen, die man dann hören will. Ne? Am Ende braucht man wirklich eine ehrliche Meinung und die bringt einen auch weiter, sowohl positiv als auch negativ. Ne?
Absolut.
Aber am Ende, Mitleid kriegst du geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten. So ist es doch.
Ja, Neid ist natürlich nicht so schön.
Aber zum Thema Neid erarbeiten, jetzt lass uns mal Werbung machen. Wo kriege ich denn Zero Friction her? Wenn ich jetzt nicht so fuchsig bin und google das einfach mal und komme dann wahrscheinlich auf eure Homepage, aber jetzt, ne, hau doch mal Werbung raus. Wo bestelle ich es?
Natürlich ist es deswegen, weil Versand kostenfrei ist, ist es einfachste auf der Homepage zu bestellen. Und auf der Homepage sind so ansonsten auch kleinere Läden gelistet, die es haben, weil wir haben echt so ein paar überzeugte kleine Läden, die es listen. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach auf der Homepage zu finden. Einfach auf www.zero-friction.de. Für alle, die nicht wissen, wie man Zero und wie man Friction schreibt. Zero ist das englische, also das deutsch-englisch übersetzte Null und Friction ist das deutsch-englisch übersetzte Reibung. Aber wenn man zerofriction.de oder Lars und Nils Kraus GbR eingibt oder wie auch immer, dann kriegt man es, macht reibungslos, kommt man auch auf die Homepage. Nur es gibt eine Marke aus USA, weil wir den Namen nicht in USA schützen lassen haben, die macht Golf-Produkte, Golfhandschuhe, Golfbälle, wie auch immer, die heißen auch Zero Friction. Also solange man nicht auf irgendeiner Seite rauskommt, die was mit Golfen zu tun hat, kommt man bei uns auf zerofriction.de raus, ja.
Wir können es natürlich auch bei uns oder werden es mit Sicherheit bei uns in die Shownotes packen. Also wenn ich weiß oder zu faul ist es einzutippen, der kann mit einem Klick bei uns auf den Link in den Shownotes reingehen und wir können es auch bei Instagram nochmal posten. Ja, ich finde, es war echt ein sehr, sehr interessantes Gespräch und man denkt ja so als Podcaster, ja okay, da kommt jetzt eine Gesäßcreme, interessiert vielleicht die Leute nicht so, ist vielleicht langweilig. Ich fand das sehr, sehr aufschlussreich, weil ich auch immer ein bisschen Fan von so, ich nenne es mal Materialkunde bin. Ne? Wir hatten mal bei uns den Carbon-Doktor, der dann einfach mal von der Pike auf erzählt, was ist Carbon überhaupt und wie funktioniert, was hat es für Eigenschaften. Und genauso interessant finde ich das einfach bei so einem Produkt. Das ist jetzt, wie du sagst, was Chemisches, um es in Bayerisch zu sagen. Wir würden ja sagen.
Wie ist richtig ausgesprochen?
Ja, Chemie, das ist ja richtig. Genau.
Ja, wir sagen es ja falsch und sagen chemisch. Ne? Aber ich finde es einfach ultra interessant, da mal einen Einblick reinzubekommen und wirklich aufgeklärt zu werden. Ne? Was gibt es da Gutes, was gibt es Schlechtes, worauf muss man achten? Und ich würde sagen, du hast mich auf jeden Fall zu 100% überzeugt, dass ich mir da ein Produkt kaufe, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass es einmal irgendwie eine Scheiße ist, gepanscht ist und zum zweiten Mal, dass es nicht funktioniert. Ne? Also vielen herzlichen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Fizi, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder Lars, auch wenn du gerne Fragen noch für uns hast.
An dich, Herr Jupp.
Ich habe, glaube ich.
Ich habe noch einen Hinweis. Ich habe gerade mal gegoogelt. Wenn du Zero Friction Cycling, du hast nämlich wahrscheinlich zwei Amis mittlerweile, die sich deinem Namen bedienen. Irgendwas mit einer Radkette oder sowas. Ich bin nicht näher drauf gegangen gerade. Aber Zero Friction Cycling ist eine Radkette. Auch da, das ist die falsche Seite. Es ist zerofriction.de.
Ja, absolut. Ganz wenn man die grüne nochmal Feder irgendwo sieht, dann ist man richtig. Also über quasi .de kommt man meistens drauf. Wie gesagt, wir sind im deutschsprachigen Raum erhältlich, aktuell Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben uns jetzt keine Marke für 20.000 Euro weltweit sichern lassen. Das macht keinen Sinn für uns in der Form. Und deswegen ist es leicht umständlich. Aber wie gesagt, das Ganze ist so persönlich, wie nur geht. Man landet bei uns auf der Homepage, wenn man weiß, wo, wie und weshalb, warum. Man findet es schon. Ich glaube, so leicht kann man sonst kein Produkt googeln, wo man auf spätestens Position 3 uns findet. Also das ist easy. Ich habe keine große Frage, aber ich habe echt ein großes Dankeschön an euch, dass ich hier die Chance hatte, jetzt mit euch im Podcast zu sein. Das Thema Podcasten ist für mich nichts Neues, aber für Zero Friction der erste Podcast. Deswegen habe ich richtig Spaß gehabt, heute bei euch zu sein. Ich finde den geil, den Austausch. Das hat echt Spaß gemacht. Aber ich hoffe, man hat kein Bayerisch durchgehört, außer die Chemie. Am Ende des Tages ist mir total wurscht, ob Bayern, ob irgendwo anders in Deutschland. Ich habe einfach nur Spaß mit dem Fahrrad weiter wieder rumzucruisen, rumzufahren. Ich werde es reibungslos machen, ihr vielleicht auch. Ich freue mich echt, dass wir hier zusammengekommen sind. Danke euch.
Aber es ist egal, bei uns sind Ossis, Wessis aus dem Norden, Bayern. Bei uns darf jeder sprechen, wie er will und ist überhaupt kein Problem. Und ich liebe ja Bayern. Meine Verwandtschaft, meine Wurzeln sind ja auch da unten, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne, da in der Nähe von Altötting, Trostberg, ja. Tachating. Meine Cousine wohnt ja in Rosenheim. Und mit meinem Onkel war ich auch schon oft am Ammersee und Kloster Andex muss immer gemacht werden, wenn ich unten bin. Von daher, ich finde Bayerisch sehr sympathisch und ja, vielen Dank. Und vielleicht noch eine kleine Frage. Also man versucht ja, wenn man ein gutes Produkt hat, so wie du, auch den Leuten damit weiterzuhelfen. Also du lebst ja auch ein bisschen davon, dass sich Leute freuen. Hast du mal überlegt, hier Höhle der Löwen oder sowas?
Höhle der Löwen hat mir schon mal was gebracht. Es kam nämlich für die Frauen, speziell für die Frauen mit den Oberschenkelthematik, ein Summer Saver Stick raus. Und das Schöne ist, dass das, weil der Summer Saver Stick rauskommt, deswegen erzähle ich auch immer so offen und ehrlich davon, haben die Leute überhaupt mal angefangen zu googeln, dass es was gegen die Reibung gibt, anstatt eine Radlerhose zu tragen oder einen Deo-Stick hinzuschmieren. Und weil sie gegoogelt haben, ob es eine Anti-Reibungscreme gibt, ist mein Produkt auch ein bisschen befeuert worden. Ich bin einfach aus zeittechnischen Gründen noch nicht zur Höhle der Löwen, weil ich immer gesagt habe, dieses Produkt wird einfach meine Herzensangelegenheit, mein Hobby bleiben. Ich habe noch ein anderes Startup, mit dem ich gerade ganz anders zeitintensiv eingebunden bin. Das heißt, da hatte ich noch nicht die Idee des Skalierens. Und Höhle der Löwen ist immer so ein bisschen so eine Sache, das ist so in der Gesellschaft ganz gut angesehen, aber am Ende des Tages, wenn man in der Startup-Welt ist und Investoren sucht, dann macht man das besser außerhalb von Höhle der Löwen, dann ist nämlich auch nicht RTL dabei, die sich auch noch beteiligen wollen, blöd gesagt, aber am Ende des Tages, ja, also das sicherlich kann ich nie sagen, also ich weiß nicht, was mit dem Produkt in den nächsten 10 Jahren passiert, aber ich kann eins sagen, es wird nicht weg sein, sondern es wird vielleicht nur weiter wachsen, aber da halte ich mich jetzt noch bedeckt, weil ich nicht mit irgendwelchen großen Themen auftrumpfen will, wo ich noch nicht weiß, ob es wirklich so ist. Am Ende des Tages werde ich es weitermachen. Zeit dafür finde ich immer. Irgendwo hat man immer Zeit und wenn es weniger Schlaf ist, aber es macht einfach Spaß. Und es ist auch jedes Jahr mehr geworden, muss man auch mal dazu sagen. Also seit 2015 ist eigentlich jedes Jahr ein bisschen besser wie das letzte. Manche Jahre waren jetzt besonders gut, auch mit dem Kooperationsprodukt ist echt viel entstanden. Also es passiert schon auch echt viel. Und wo man am Anfang vielleicht mal 500 bis 1000 Dosen, sind halt jetzt mehrere tausend Dosen jedes Jahr irgendwie auch, die quasi durch meine Produktion hin zu den Endkonsumenten kommen. Also deswegen, es macht schon echt Spaß. Und da mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn wir irgendwann mal, keine Ahnung, ein großes Event haben, dann bin ich vielleicht auch mal happy, weil ich irgendwo auch immer Spaß dran habe, mit den Menschen selber persönlich zu reden, als in Anführungsstrichen nur über das Produkt.
Ja, vielleicht können wir dir ja hier mit weiterhelfen. Ich denke schon, weil bei uns ja auch sehr konzentriert Radfahrer zuhören, die das, glaube ich, gut gebrauchen können. Und wir hatten ja auch damals, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Lea Feder von Way to Win, die kommt auch bei dir unten aus der Ecke, aus Hohenbrunn. Mhm. Und die war bei uns auch im Podcast, hat auch mittlerweile ein Buch geschrieben und die hat sich bei uns auch nochmal bedankt. Die war, glaube ich, mittlerweile, wo war sie, bei ARD oder ZDF, ich weiß nicht, bei Brisant da. Und die sagte, das wäre alles damals durch unseren Podcast, wir hätten den Stein ins Rollen gebracht, sind sehr viele auf sie zugekommen. Und sogar das Fernsehen, ja, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder anmaßen.
Ist auf uns aufmerksam. Ja, wir sind systemrelevant, sag wie es ist.
Also wir sind selber noch klein, aber wir haben schon mal einen Stein ins Rollen gebracht. Vielleicht oder hoffentlich können wir dir da auch weiterhelfen, weil wir, wie gesagt, auch gerne unseren Hörern gute Sachen empfehlen. Und also Leute, geht auf Zero Friction, probiert es aus, wenn ihr da Probleme habt. Wenn ihr keine Probleme habt, braucht das natürlich nicht. Aber vielleicht, wenn ihr mal eine große Tour bucht beziehungsweise in Angriff nehmen wollt, wie Bikepacking oder sonst was mehrere Tage oder ein hartes Trainingslager, ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, sich mal so ein Döschen einzupacken. Wenn es brennt, dann drauf tun und dann habt ihr auf jeden Fall eine schönere Zeit. Wenn es reibt. Ja, aber durch die Reibung brennt es ja auch irgendwann. Ja.
Dann, und lass den Quatsch mit Höhle der Löwen und sowas. Und nee, kein Investoren, mach weiter dein Ding. Kein externe Kohle reinholen. Lass das. Genau, nichts abgeben, machen wir auch nicht. Also uns will auch keiner bezahlen, aber
kann keiner.
Uns kann und will keiner bezahlen. Sagen wir es mal so, die haben immer Angst, denn dann schlagen die Investoren die Hände über den Kopf zusammen und denken, ach du Scheiße, wenn die den Mund wieder aufmachen.
Ja. Genau, so können wir viel authentischer bleiben. Es vereint uns Dreier. Ist schön.
Das ist richtig, genau. Sympathisch, klein und aber auch wenn du das Problem nicht hast, Jupp, wenn du, ne, sagst, wenn, vielleicht kennt man ja Leute, die das Problem haben. Ich sage, denk mal weg vom Fahrradfahren. Denk an die Radlhose bei Frauen, denk an Läufer. Also ich kenne zum Beispiel, mein Trauzeuge hat beim Laufen tatsächlich das Nippelproblem. Hm. Und beim Fußballspielen, der hat sich die Dinger mal beim Fußballspielen immer abgeklickt. Was soll der Quatsch? Und dann war irgendwann mal bei irgendeinem Startbeutel, das war auch ein Hersteller. Boah, wer war das? Also einen Hersteller, den kannte man. Der hat aber, der hatte irgendwas rausgebracht, was du dir auch auf die Nippel schmieren kannst gegen Reibung. Wie hieß der denn? Da habe ich auch nur so ein Pröbchen gehabt. Nie wieder was von gehört. Das habe ich ihm damals
ganz
geschenkt.
Der meinte, ja, war ganz okay. Ja. Aber es gibt halt viele, die auch diese Proben anbieten. Da bin ich auch noch nie rein. Man muss auch dazu sagen, ihr habt ja gehört, wie klein ich bin, in Anführungsstrichen als Unternehmen. Und wenn ich jetzt irgendwie 50.000 oder 5.000 ab irgendeiner gewissen Menge, macht es erst Sinn, diese Proben fertigen zu lassen, dann bewege ich mich irgendwo in ein finanzielles Risiko, was ich noch nicht eingehen wollte. Deswegen gab es von mir noch keine Proben bis heute. Von mir gibt es bis jetzt immer die Dosen. Ich sage, es funktioniert. Wer sagt, das Problem mit Reibung hat, der soll eine Dose kaufen. Am Ende des Tages kann man nicht so viel falsch machen, weil einfach erfahrungsgemäß es gut ist. Das war so ein Punkt, den ich immer auch noch erwähne, warum, wenn mich jemand fragt, warum gibt es keine Proben, dann habe ich gesagt, weil ich mir keine 15.000 Chargen von, oder 15.000er Charge quasi von diesen kleinen Tübchen oder Beutelchen quasi, die man wie so ein Gramm Probe irgendwo rausdrücken kann, leisten kann.
Du hattest mir auch gesagt, so, was soll ich denn Probe machen? Die Packung ist ja schon, also das ist so ergiebig, das Zeug, was soll ich denn für eine Probepackung machen?
Genau.
Also ne, was ist ja keine Probepackung, dann hält die auf einmal nur ein halbes, also wie wenig soll ich da reintun, damit es eine Probe passt? Macht ja gar keinen Sinn. Das hat zu mir damals im Gespräch gesagt, wo du ja recht hast. Ne?
Ja, absolut. Genau.
Ja. Ja, Lars, wirklich nochmal danke und auch ein sehr sympathischer Kerl bist du, muss ich auch mal sagen. Sehr ehrlich, also ich glaube dir auch alles und wir können dir auch zurecht glauben, weil das Produkt wir ja auch schon persönlich getestet haben. Fietz, ich habe es live gesehen, wie er es angewendet hat und es hat funktioniert. Leider, ja. Aber es hat funktioniert. Ich hätte ihm ja, manchmal gönne ich ihm ja ein bisschen. Aber nee, Spaß beiseite. Wirklich tolles Produkt und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal in Bayern sehen und mal eine Runde zusammen um den Ammersee radeln.
Absolut, sehr, sehr gerne. Machen wir. Ich freue mich.
Erste Bier geht auf mich.
Oh, wunderbar, wunderbar. Das bleibt dann nicht beim ersten Bier, das ist auch schön.
Der Rest dann auf dich.
Genau.
Das ist der Heimvorteil. Ja, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank. Einmal natürlich für die Unterstützung unserer Mallorca-Woche, für deine Zeit hier im Podcast, für deine Aufklärung, was man sich auf, ja, für Fahrradfahrer jetzt spezifisch auf den Arsch schmieren sollte. Wichtig, auf den Arsch, nicht auf die Hose. Ja, wie gesagt, dafür viel, viel Dank für deine Aufklärungsarbeit. Neben dem, jetzt sind sie alle weg, aber es ist, Jupp, hörst du mich noch?
Ja, wir sind noch da, aber deine Verbindung ist
wahrscheinlich kacke. Ihr seid noch da. Die Bilder verschwinden jetzt einfach bei mir, wenn ich rede. Wir reden da weiter. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufklärung, danke für deine Chemie-Hintergrund. Und das letzte Wort natürlich an dich als Gast. Du darfst einen grüßen.
Du, der Gruß geht raus an Volker. Volker, du bist genial, was du mir schon quasi irgendwie Unterstützung gegeben hast. Ich liebe es. Volker, wenn du irgendwo mal auch vorbeikommst, du bist auch gerne auf 1, 2, 3 Bierchen. Am besten, ihr kommt alle zusammen und dann machen wir kleine Runde um Andex, um Ammersee, meine ich, und dann hoch nach Andex und dann gehen die Biere auf mich ab dem 2., 3. Bier.
Herrlich. Wir reden vom Dextro-Volker, Volker Drescher, ne?
Ja, richtig,
ja.
Genau.
Ja. Ja, auf jeden Fall auch ein ganz feiner Kerl. Gut, dann würde ich sagen, mach mal hier an der Stelle einen Cut, Fizi. Wir machen dann weiter mit unseren Rennen, noch kurzen Rennbericht von Merken und hilf mir, Arbeiter. Genau. Dann verabschieden wir uns von dir, Lars. Mhm. Und wir sehen uns das nächste Mal beim Ammersee. Mach's gut. Danke, dass du da warst.
Danke euch. Vielen Dank.
Ciao.
Was ein feiner Kerl, oder?
Der Lars.
Ja, wer denn sonst? Mit wem haben wir denn sonst gerade gesprochen? Wirklich, also wirklich ein feiner Kerl. Also der macht ganz stark dem Jonas Konkurrenz. Sieht gut aus.
Sieht verdammt gut aus, ja, muss fairerweise sagen.
Gebildet.
Aber Standardtanzen.
Schlau. Und vor allem, er macht halt auch gute Sachen. Und zwar uneigennützig. Also das ist jetzt nicht nur, um den großen Rubel zu machen, sondern er macht Sachen, weil er Bock hat und Sachen, weil er einfach was Gutes tut.
Soll ich dir eine lustige Anekdote zu unserem Interview mit Lars erzählen?
Erzähl.
Wir haben ja das Interview gemacht, wenige Tage später, jetzt können wir ja sagen, dass wir nicht in einem aufnehmen, wir haben die Räume gewechselt, wir sitzen uns wieder gegenüber. Ich werde ja am Stande, wann veröffentlichen wir, Samstag?
15.
Wann ist das, Samstag, Sonntag?
Montag.
Montag, okay. Dann werde ich bei Veröffentlichung sehr wahrscheinlich einen Halbmarathon gelaufen, gehabt werden, Plusquamperfekt und so weiter, Futur 2. Punkt, Komma. Auf jeden Fall habe ich dann letzte Woche Samstag einen Long Run gemacht, über, ich glaube, 14 Kilometer und bin gelaufen. Es war schönes Wetter, es war sehr schönes Wetter. Kurze Hose, kurzes T-Shirt, Sonnenbrille und ab geht's. Bei Kilometer 7 oder 8 hat es an den Beinen angefangen zu reiben, aber richtig
Wolf?
Zu reiben.
Richtig Wolf?
Ich habe mir einen Wolf gelaufen vom Feinsten, noch nie in meinem Leben zuvor. Ich komme nach Hause breitbeinig ohne Ende, sag Sarah,
so eine scheiße
Date, so wie... Guckt die mich jetzt an, habt ihr nicht vor 2 Tagen einen Podcast aufgenommen mit einem Typen, der sonst Creme erfunden hat?
Absolut ja, richtig, ja, ja.
So, ich war gerade eben noch kurz laufen, ich hab's mir draufgeschmiert jetzt. Also ich glaube, mein Fehler, ich habe jetzt in die Analyse gegangen, ich bin ohne, darf man auch nicht laut sagen, zum Thema Flüstern, ohne Unterhose gelaufen, nur mit diesem Netzeinsatz, war ein Fehler.
Okay.
Zu viel Reibung.
Zieht man da nicht so eine Laufhose drunter?
Ja, aber egal, ich wollte, dass mein Bein sieht. Aber das ist ein Thema, deswegen, ich habe
die
Schenkel eingerieben, heute alles besser, also... Auch da, ich kann auch, da braucht auch geschwitzt, ich musste Intervalle laufen. Wasserbeständig kann ich bestätigen auch noch.
Ja, perfekt. Nee, also wirklich ein sehr sympathischer Kerl und wenn ich in der Gegend bin, ich werde vorbeifahren.
Mal gucken, ob er Bier trinken kann, das haben wir noch nicht richtig eruiert, ne?
Dann wäre er zu perfekt. Wenn er jetzt noch richtig saufen kann, dann wäre er natürlich...
Jonas in gut.
Ja, Fizi. Die Radsaison geht los, Radrennen werden gefahren. du warst, wollten wir noch drüber sprechen, du warst Düren-Merken, der Radklassiker.
Da musste der Saison auf. Na, Herford ist ja der neue Auftrag. Ist Herford noch?
War doch früher mal ein ganz anderes Rennen, oder? Hat man nicht die Strecke geändert? Ist das nicht immer so, boah, wenn du mit so einem alten Arbeitskollegen von mir, der auch Rennrad fährt, schöne Grüße an den Herrn Breuer, kennst du ja auch.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, Schwarzschnuss, schlimmer als wir beide zusammen. Und ja, ja, früher, da war noch hier die ganz andere Strecke, da war noch, heute ist doch alles nicht mehr, weil früher, da war noch, da sind wir hier noch.
Also früher war.
11 gefahren. 11 sind wir dann
noch. Vorne 70. Früher.
Starre Narbe.
Nur im Winter, genau. Früher war übrigens vor 2 Jahren, da hat man die Strecke geändert.
Ja.
Und man hat, also zum Thema Herford ist ja jetzt der neue Beginn, ist zu weit weg und haben wir keine Zeit und waren, ja, glaube ich, im Urlaub, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der, sag ich mal, südliche NRW-Saisonauftakt ist Düren-Merken, zumindest für mich.
Ist, also auch für den Rest.
Ja, selbstverständlich, was ich mache, ist richtig, ne? Wir sind, haben wir lange nicht mehr erwähnt übrigens, wir müssen nochmal, ja, darauf hinweisen,
ja,
dass ich so der innere Kompass der Radsportwelt bin.
Der Trendsetter nennt man das doch.
Ja, nee, setten tue ich sie nicht. Ich adaptiere dann auch gerne. Aber was ich mache, ist pauschal richtig.
Ja.
Sowohl, ja, beim Fahren kommen wir gleich zu, da gibt es nämlich einige Differenzen.
Ja,
die,
ja die, wie war es denn, Düren-Merken?
Wo fange ich an, wo höre ich auf? Erstmal, das Wetter war absolut beschissen. Es war Klassikerwetter. Es waren
Regen,
Sturmböen. Und die Sturmböen sind, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, wenn ich den Rennen... Tag, ich verbringe jetzt ganze Tage an Rennstrecken.
Bei unserem Motto ist doch, jede Ausrede zählt. Gab es lustige Ausreden?
Es gab, ja, über den Tag verteilt, verschiedenste Steigerungen. Der Wind, wie beschreibe ich Wind? Wir kommen ja alle nicht aus dem Norden, wo man sagt, ui, das ist ein Orkan. Keine Ahnung, was ein Orkan ist. Ich weiß auch nicht, ob 30 km/h schnell ist oder 70 km/h. Haben wir gleich mal drüber gesprochen, ich weiß es immer noch nicht. Hier wird in 25 km/h, wie viel Watt ich dafür brauche, um sie zu treten. Auf der, du fährst aus Merken raus,
ja,
und dann nicht mehr rechts den Feldweg, was die, ja, älteren Fahrer kennen, sondern einfach einen Kreisel weiter, das sind 300-400 Meter weiter, und fährst dann eine Bundesstraße rechts. Ich finde es angenehmer, die Runde ist etwas größer, schöner, mhm, rechts auf dem Kreisel auf die Bundesstraße, und da hast du kompletten Gegenwind. Und,
ja,
sagen wir mal so, von 25 km/h mit 300 Watt bis 25 km/h bis 500 Watt wurde mir persönlich alles ins Gesicht gelogen.
Ja.
Also diese Range war, die gab es. Es gab auch die Ausrede, warum man nach 10 Runden aus dem Amateurrennen rausfällt. Falsche Material mit den 60er Felgen, keine Chance. Hat mich so ein bisschen,
also 60er Felgen heißt Hochprofil-Carbon-Laufräder, ja, mit 60 mm.
Die drehen ja bei Gegenwind vor allem, schieben die ja nach hinten, ist ja bewusst, ne? Ist ja klar. Also ganz klar.
Ja, klar.
Ich kam mir ein bisschen vor wie Marc auf Mallorca, der mir erklären wollte, dass er zu leicht für den Scheiß ist. So kam ich mir vor, als ich ihn angeguckt habe, Alter, du bist so groß wie ich. Naja, egal. Also das waren so die Ausreden. Es wurde, ja, halt, der Wind war stark, sagen wir es mal so. Aber auch da.
Aber auch nur für einzelne Fahrer oder andere hatten wahrscheinlich kein Problem damit.
Ich wollte gerade sagen, der Wind ist ja
ein paar getroffen.
Ja, ja, genau. Der Wind hat nur ein paar getroffen und da auch in ganz unterschiedlichen Wattzahlen.
Stärken, Windstärken.
Ja.
Da waren wahrscheinlich so Windsäulen, die sich einzelne Fahrer
so punktuell wurden ja geschossen. Ja,
wie so Laser.
Ne? Genau. So in etwa. Also du fuhrst relativ windgeschützt noch durch. Ich dachte mal, Merken Downtown raus. Merken ist These. Also ich zeige dir, also erstmal geil, dass es das Rennen gibt. Klassiker, gut abgesperrt, alles super. Zur einzelnen Sachen komme ich vielleicht nach dem Rennen nochmal, so organisatorisch mäßig. Man ist da nicht so auf Zuschauer eingestellt. Das ist vielleicht eine Sache, die man überdenken sollte, falls man mal gutes Wetter hat und da vielleicht auch 3 Zuschauer sind. Es wäre doof, wenn man Verkauf und Startnummernaufgabe so macht, dass da nur 3 Leute zwischen passen. Ein bisschen, naja.
Also die 1,5 Zuschauer, die bei schlechtem Wetter da waren, haben schon leer gekauft.
Ja, das war um 2 Uhr war leer. Also ich bin ja mittlerweile, ich kann ja sagen, ich verbringe ganze Tage da, weil ich fahre morgens das Hobbyrennen. Und nachmittags habe ich jetzt meinen Sohn dazu überredet, er will fette Reifenrennen fahren. Kommen wir gleich in Arbeit dazu, sehr erfolgreich übrigens. Und auf jeden Fall merken, morgens wir erstes Rennen bei strömendem Regen dahin gefahren und ach, irgendwie so, ja, die Ausreden, Absagen kam natürlich in Massen sozusagen. Und dann irgendwie, komm, Haute gefragt, Haute fährst, Sigi. So, alles klar, wir fahren wieder hin. Und dann, es hatte gerade aufgehört zu regnen, als wir im Startblock standen. 20 Starter, 30 Starter, ich weiß es nicht.
Hobbyrennen?
Ja, ja, genau. Minute vorm Rennen.
Gab es ein Jedermann-Rennen oder
nein,
war das?
Hobby, war ein Hobby. Ja. Und da ging es halt, 2 Minuten vor Start, fing es an, wieder voll an zu regnen. Ich so, komm, Alter, jetzt lass uns doch losfahren. Jetzt macht doch keinen Sinn. Ja. Kalt, boah, kalt. Ich würde sagen, also.
Das ist aber auch
5 Grad Regenwind.
Entschuldigung, ich habe ein bisschen Leistungshusten, kommen wir gleich drauf. das ist auch immer so was Geiles, ne? Du hast ein Rundstreckenrennen. 1 Kilometer. Das vorige Rennen ist 10 Minuten vorbei, kein Mensch auf der Strecke, du hast Regen oder so und sagst, komm, lass uns losfahren. Nee, die Strecke ist noch nicht freigegeben.
Das ist Deutschland.
Ist das geil?
Das ist Deutschland,
und da
ja.
steht einfach nur der Wagen davor, der davor fährt. Ne?
Wir waren aber...
Und die stehen da, es kontrolliert keiner, ist jetzt nicht so, ist nicht freigegeben, es muss noch mal einer langfahren und gucken, dass da keiner irgendwie seinen Campingtisch mitten auf der Strecke aufgebaut hat. Nee, es passiert einfach gar nichts. Man wartet noch 5 Minuten und dann hier im Auto, kannst du mal kurz ein Zeichen geben, alles in Ordnung, der streckt dann einmal hier den Siegerdaumen aus dem Fenster raus, alles klar, wir können losfahren und los. Und dann denkst du, hä?
Ja, aber das ist halt Deutschland. Es war 10 Uhr Start oder ich weiß nicht genau, dann wird halt losgefahren. Wir waren auch die Ersten, ne? Und sind das Rennen dann gefahren, sehr nass. Ich war, glaube ich, einer von 2, die ich mit Felgenbremse gesehen habe. Also hat mir ja selber natürlich einen Nachteil attestiert und hatte Carbonfelgen montiert. Also ein Doppelnachteil.
Ja, ne? Und dreifach und dann noch der Wind, der den nur ich ja hatte. Eigentlich unmöglich macht.
Den nur also ich hatte. So, das Rennen ist schnell erzählt, wobei ich da auch auf Strava, ich habe da ein bisschen Zeit auf Strava verbracht und dann mir die Gruppe mal angeguckt und dann mir die einzelnen Rennbeschreibungen und dann teilweise auch Rennberichte. Also die sind ein anderes Rennen gefahren als ich, sag es mal so.
Aber ich liebe die Rennberichte, oder? Das darf nicht aufhören.
Ja, geil.
Auch gerne übertreiben.
Geil also, war, ich weiß nicht, wer es war, ich bin 11. geworden, die Spitze war vorne weg, auch wir haben wieder irgendwie der Klassiker, das Feld kontrolliert und dann Hauptfeld. Also sag mal, ich bin glaube ich, ich bin 7. geworden oder so und es waren 3 vor uns weg und wir waren zu 4 in der Gruppe. Also war die Spitze schon mal auseinander, vielleicht haben die es nicht gesehen oder es war halt voll auseinandergeflattert, das Rennen und hat er ein bisschen also die Spitze kontrolliert. Naja. So, auf jeden Fall ging los. Haute direkt Attacke. Am Anfang ich noch hinterher. Dann Kurve, Haute weg. Ich voll im Eier, also wirklich rohe Eier. Also schlimmer denn je. Da habe ich auch echt, ich weiß nicht, ob ich. Ich habe wirklich, ich glaube, ich muss mal zum Psychologen was. Kurven fahren. Es wird jedes Jahr schlimmer und dieses Jahr ist ganz, ganz schlimm. Und mit dem Nassen der Kurve raus, Haute raus, vorne. Ist, boah, war es eine halbe, auf dieses Gegenwindstück. Da war der auch alleine, aber so. 20 Meter, 30 Meter vor dem Hauptfeld, wo wir noch relativ zusammen waren. Dann sind irgendwann, glaube ich, 2 nach vorne gesprungen. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du mit. Ich hinterher, habe es dann aber nicht mehr geschafft. Die sind dann zu dritt vorne weg. Ich bin dann zurückgefallen. Dann haben wir uns relativ schnell mit 4.
Du hast dann wieder reißen lassen, weil einer von dir ja vorne drin
richtig,
war.
Richtig, richtig. Ich habe gesehen, der macht das und ich hätte ja nur dann quasi, das wäre ja dann...
Du hast das Feld ausgebremst.
So in etwa, genau. Ich bin mit Auge gefahren, habe mich dann zurückfahren lassen, um dann hinten zu kontrollieren und damit wir bloß nicht mehr rankommen. Ich glaube, wir hatten nachher 2 Minuten Abstand, aber ist egal. So, auf jeden Fall, wir hatten...
Dank dir.
Ja, ich habe in jeder Kurve das Feld gerissen, da kannst du einen drauf lassen. Das ist, also wir waren nachher zu viert in der Gruppe, ich weiß nicht, ob das 1 oder 2 Runden gedauert hat, 2,8 Kilometer eine Runde, also schön große Strecke eigentlich. Und dann fährst du diese Gegenwindpassage, dann fährst du eine kleine Autobahnüberführung noch hoch, die dann auch bei dem Wind ziemlich wehtut, dann am nächsten Kreisel rechts und dann kommt ein Seitenwind. Und der Seitenwind war bei uns 4 so sehr, dass wir 4 nebeneinander, nicht versetzt, wir sind exakt nebeneinander gefahren, dann auf einen Kreisel, den wir geradeaus queren mussten, wenn man das so sagt. So, und da fährst du, kenne ich das, rechts dran vorbei. Ich bin aber so schlecht durch die Kurven gefahren, dass nach 1, 2 Runden die 3 immer links gefahren sind und ich rechts das ganze Rennen. Und sonst, ich bin auch immer als Letzter durch die Kurven. Es wollte, wenn ich vorne war, ich wurde vor jeder Kurve übersprintet, damit man bloß in der Kurve nicht hinter mir ist. Wirklich. Und das hat sich das ganze Rennen so durchgezogen. Ich glaube, um das mal kurz zusammenzufassen, wie gesagt, ich bin 7. geworden, die haben mich irgendwann also durch die Kurven, letzte Kurve, ich habe so Meter gelassen in der letzten Kurve, dass ich gar keine, also die waren weg. So, ich glaube, um es mal kurz zusammenzufassen, ja, auch da, das ist nur Durchschnittswert, das soll nur eine Richtung zeigen, ich weiß auch, dass immer die Antritte und so weiter. Ich habe einen Durchschnittswatt, glaube ich, von 295, irgend 94, sagen wir 290. Das Rennen werde 7. mit, ich glaube, 2 Minuten oder 2 Minuten 30 Abstand auf Haute, der gewonnen hat. Glückwunsch übrigens hier an der Stelle. Haute hatte 240 Watt im Schnitt vorne. So, und der muss ja tendenziell, er ist ja schneller gefahren, auch auf der Geraden muss er ja da mehr getreten haben als ich. Aber da siehst du, was ich an den Kurven rausballern musste, nicht weil ich es kann, sondern irgendwie die Gruppe noch
ranhalten, ja.
Also sehr, 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 sehr schlecht gefahren von mir. Aber von der Trainingszeit, auch da wir schön reden, ein gutes Training.
Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du dich so ein bisschen rantasten konntest? Also, dass du am Anfang langsamer gefahren bist als nachher?
Ja, ja, aber auf einem Niveau, was...
Aber scheißegal. Und wenn man irgendwann 10 Rennen fährt und dann einfach peu à peu à peu...
Boah, es ist... Jetzt kommen wir gleich wahrscheinlich mal zu Ahrweiler mal vorwegnehmen, ja, dass Ahrweiler ja auch nass war. Ich weiß, auf der anderen Seite, die fahren im Trockenen ja auch schneller. Ich weiß nicht, ob vielleicht im Trockenen... Also, man muss dazu sagen auch, erste Runde war das Hauptfeld noch an diesem gerade Kreisel, wo rechts und links war, waren wir noch relativ zusammen, weil zwei vor mir lag, einer im Busch. Ne, also das war der einzige Sturz, den ich mitbekommen habe. So war dann, und da habe ich auch gesagt, da kommt natürlich auch hinzu, natürlich waren wieder mindestens, glaube ich, laut Strava 5 Leute dahinter und kamen da noch nicht mehr ran wegen dem Sturz und so. Also ich war 2 hinter, ich konnte locker dran vorbeifahren. Das war jetzt nicht, der ist nämlich gerade in den Wald gefahren und nicht, auf der Straße, aber egal. So, und das kam natürlich auch für den Kopf hinzu, wenn du eh schon denkst, du fährst hier auf rohen Eiern. Sag mal so, ich muss an meiner mentalen Stärke arbeiten.
Ja, dann ist man ja so, siehste, da ist auch gerade schon einer gestürzt.
Gut, dass du
vorsichtig. Ich mach alles richtig.
Ja, ja, aber es ist halt, ich habe nachher dann bei den Lizenz, also es wurde danach auch trockener. Es hat immer mal wieder so, es hat immer mal ein bisschen kurz geregnet, aber grundsätzlich die Strecke war durch den Wind auch relativ schnell abgetrocknet teilweise. Und habe ich mir bei den Amateuren und so, wie die da durchgestochen sind. Ja, es hat aber, ich glaube, auch bei Trocknen würde ich da nicht so, also sehe ich mich da noch, ich weiß nicht. Mhm. Vielleicht, wenn irgendwann, apropos mein Rad, immer noch keine Lieferzeit, es wird wahrscheinlich Mai, ich werde im Juni ein neues Rad haben, mit Glück.
Dann 2,25.
Ja, es ist Katastrophe. Dann werde ich mir da 30er Reifen draufballern, da habe ich Scheibenbremsen, dann bin ich State of the Art, da habe ich da zumindest vom Kopf keine Ausrede mehr. Vielleicht ist das ja auch so der Punkt, dass ich mir selber dann unterbewusst einrede, das ist alles geiler, alles besser und vielleicht kann ich es, keine Ahnung, wir werden es sehen, ich werde dran arbeiten, ich habe Bock, es besser zu machen und war auf jeden Fall nicht so gut. Auf jeden Fall kam dann das Amateurrennen, wie gesagt, da Ausrede von falschen Felgen montiert bis hin zu Sturz vor mir, da war die Gruppe weg. Was hatte ich noch? Ja, die Gegenwind-Wattwerte hatte ich erwähnt. Ja. Dann merken, also wie gesagt, geil, dass es das Rennen gibt, so ein tolles Rennen. Die Strecke wunderbar, also ich finde das auch von der, also auch mit dem Wind geil und ganz cool. Merken selber ist, also kennst du Stromberg noch, klar, ne? Kennst du Finnsdorf noch? Wo der dann nachher den Außendienst muss?
Ja.
Ich glaube, das wurde da gedreht. Also ich weiß nicht, ob Merken, das ist ja Braunkohlegebiet da. Und ich weiß nicht, ob Merken schon weiß, dass die in 10 Jahren fällig sind, abgeholzt werden. Aber das ist also, also diese eine Straße, das ist irgendwie, sagen wir mal, vergessen und verlassen. Schon irgendwie so 2, 3 leere Kneipen zu mit Holz vor den Fenstern.
Ja?
Und, ja, und auch die Häuser so alle 80er, 70er Jahre Style und 2 Kilometer weiter, Hauptstraße, Riesenindustriegebiet, alles picobello neu, da Neubaugebiete und so. Aber dieses Ding ist irgendwie, vielleicht mit dem Wetter, dunkel, Regen noch, also vom Set. Ja. Und dann haben wir quasi an der Zielkurve geparkt und von Zielkurve, ich würde mal sagen, 500-600 Meter gefühlt, bis zum Ziel. In der Zielkurve ein bisschen weiter haben wir geparkt und dann musstest du quasi an der Strecke auf dem Gehweg laufen. Und dieser Gehweg war genau so, dass wenn du alleine gehst, ist okay, wenn 2 Tage musst du auf die Straße, wo man... Ja, es ist sehr schwierig, die Strecke dann mit Rängelgittern so abzustellen. Wenn ich aber Veranstalter bin und mal von ausgehe, wir hätten mal 25 Grad, wie jetzt am Samstag, und da kommen mal Zuschauer hin. Und also da an Veranstalter, Jungs, wenn ihr ein Rennen macht, Parkmöglichkeiten, Katastrophe, absolute Katastrophe. Klar, jetzt bei Regen wird es immer kurz laufen, aber gibt es mit Sicherheit da und könnte man auch irgendwie ausschildern und sowas. Wirklich Katastrophe. Und dieser Weg, ja, da kann der Veranstalter nichts für. Du konntest diesen Weg nicht laufen, ohne durch Scheiße zu laufen. Merken liegt, ich wollte eigentlich, habe mir überlegt, ob ich meinen Satz beginne mit, das Rennen war scheiße, aber nicht wegen dem Rennen, sondern in Merken liegt, glaube ich, jeder Quadratzentimeter auf Gehweg voll mit Hundescheiße. Komplett. Also Kinderwagen voll Schuh, ich weiß nicht, was wir da, also eklig. Da kann der Veranstalter nichts für. Das war aber irgendwie deswegen so dieses Dorf. Ah. Aber zur Veranstaltung, dann ist eine Seitenstraße, haben sie ein Zelt aufgebaut, auch da, ja, schlechtes Wetter. Aber schlechtes Wetter heißt exakt keine Zuschauer. Und wir mussten bis 3:15 Zeit totschlagen da, damit das Kinderrennen ist.
Ja.
Hatten so ein schönes Zeltchen aufgebaut mit Kuchen und so, ne, wie
beim wie Rennen. Wie das so ist, ja.
Genau, das war auch okay. Und dann daneben Startnummern, auch in so einem kleinen Zelt. Und wenn dann 20 Fahrer vom nächsten Rennen oder Fahrerinnen vom Frauenrennen da standen, da war so eine Hektik und so ein Chaos, wären da 10 Zuschauer gewesen. Die wären weder zu diesem Esszelt gekommen, geschweige denn an die Strecke, weil dieses Nadelöhr zum... Also das muss man doch besser machen, als wenn man doch Zuschauer haben will. Jetzt Wetter, scheiße, kann keiner was für. Aber geh mal davon aus, du willst gutes Wetter haben. Du willst doch Zuschauer haben. Dann in der Bierbude, vielleicht hatten sie nicht, weil Wetter schlecht angesagt war, aber da musst du auch in dieses Zelt rein. Du hättest als Zuschauer gar keine Chance gehabt an Start und Ziel. Dann musstest du dich irgendwie wo Start und Ziel draufgegangen, an Traversen, heißt das, glaube ich, drüber krabbeln, um dann an die Strecke zu kommen, ja, weil die auf dem Gehweg waren. Alles, also für Zuschauer nicht ausgelegt. Rennen geil, aber dieses Drumrum, ja, es ist ein Schweinearbeit, sowas, aber dann macht's doch gut, Jungs. So, ne, das ist so. Dann war noch, meine geilste Sache war dann so, ey, Kinderrennen, ja, wie macht ihr das? Ja, wir haben vorne ein Startfahrzeug, 2,8 Kilometer, über Bundesstraßen, jetzt keine Feldwege und so ein Scheiß. Ja, wir lassen am Anfang, ich glaube, die 9- bis 11-Jährigen fahren oder so, teilweise mit Rennrädern, Führungsfahrzeug vorweg und dann, ich glaube, danach die 8-Jährigen oder ich weiß die Abstufen nicht mal. Auf jeden Fall, mein Sohn Ole wäre die kleinste Stufe gewesen, 6 bis 7 Jahre oder irgendwie sowas. Die starten als letztes. Ich so, habt ihr denn ein Schlussfahrzeug? So, nee, wieso? Ist ja gut, die Runde ist knapp 3 Kilometer. Die fahren über eine Bundesstraße bei übelstem Wind. Also mein Sohn war noch nicht 3 Kilometer Luftlinie von mir getrennt, bis jetzt alleine weg in einem fremden Gebiet, ohne dass ich weiß, wo der ist. Also wäre schon schön, wenn die alle zurückkommen.
Ja.
Ja, nö, haben wir nicht. Ist ja gar kein Thema. Komm, ich hol's Fahrrad, ich fahre hinterher und dann. Nee, das geht nicht. Ja, ich hab dann nur ja gesagt, Junge, das war keine Frage, das war eine Information, ne? Also, ja, dann bin ich nachher Daniel getroffen, ne, von DKS und dann sind wir beide dann mit dem Fahrrad hinterher gefahren,
ja,
und haben dann die Kinder. Also Ole meinte nachher zu mir, Papa, gut, dass du da warst. Ich wusste nachher gar nicht, also die waren ja natürlich abgehangen und so.
Ja, ja.
Ich wusste nicht mehr, wo ich lang muss. Obwohl dann nur geradeaus muss. Das ist halt ein 5-jähriges Kind.
Ja, ja,
so,
klar.
Also da auch mal. Kinderrennen, geil, danke, dass ihr das macht. Super, Ole ist uns 4. geworden. Aber ein bisschen mitdenken. Ne? So.
Ja, aber vor allem, ich meine, wenn schon einer anbietet und sagt, hier komm, ich fahre gerade hinten mit, dann zu sagen, nee, das geht nicht. Ja, gibt immer so Leute, die dann, was nicht auf dem Plan steht, kann genau auch nicht gemacht werden. Auch wenn das eine Verbesserung ist und eine Hilfe, nein.
Ich stehe vor dem und habe so genau eine Sekunde, so, Alter, ich diskutiere nicht mit dir. Also darüber diskutiere ich nicht. Ich lasse meinen Sohn keine 3 Kilometer alleine wegfahren. So, was willst du mir nachher sagen? So, ah nee, ich habe eine Strecke, ja, der ist halt jetzt weg, aber eine Strecke.
Vielleicht kommen die noch.
Genau, also, ja, genau, ne, das Argument war, ja, da kam nachher, ich habe noch mal geredet, das Führungsfahrzeug fährt nach dem Rennen dann noch mal eine Runde gucken. Ist ja geil, da liegt man so 20 Minuten im Feld und ist am Heulen oder was, ne?
Ja.
Naja, aber ich sag, nee, ich habe einfach nicht diskutiert, ja, dann war auch alles okay. Danach war dann hier Big Boys Rennen und so, die haben dann, ja, sind wir auch gefahren, es war kalt, Wetter, wie gesagt, Wetter, echt Pech, geile Strecke. Von den Rahmenbedingungen und so, wäre es halt mit Aufwand betrieben, ja, ist auf jeden Fall ein schwierig oder so, aber aus dem Rennen kann man mit Einsatz, mit Liebe definitiv mehr rausholen, auch finanziell für den Verein, wenn da Bierbude etc. gucken, weil das Rennen ist geil interessant, definitiv und eine schöne Strecke, deswegen vielleicht als liebgemeinten Tipp von einem Idioten wie mir und der Kinderrennen macht irgendwie ein Schlussfahrzeug, Jungs, bei aller Liebe. Das war... Hab ich alles. Ich habe geile Strecke. Ich habe überall Scheiße. Ich habe viel Wind und ich habe die Orga. Ja, das war merken. Tolle Sache, wie gesagt, fürs Wetter kranker da. Aber das war mein Kickoff in die Saison. Und dann kam eine Woche später, beziehungsweise 8 Tage später, weil Ostermontag, kam dann Ahrweiler.
Richtig.
Und da...
Da kam ich dann auch ins Game.
Da kamst du ins Game. Aber vorher wurde ich ja noch bitterbös verarscht.
Ja, da wollte ich auch drauf kommen.
Ja, da muss man auch mal den Hut ziehen und sagen, Tobi, hast mich da wirklich mal auf dem falschen Gang. Ich hatte noch Scheibe gekettet und es ging berghoch, da hast du mich erwischt.
Ja, ja, der Tobi ist ja unser Kontakt zu RSV Sturmvogel, die das Rennen Ahrweiler.
Mit Tobi habe ich vor 15 Jahren schon Bier getrunken. Wir wissen es, wir können es beide nicht an den Punkt, aber zwangsläufig über Kontakte, Ex-Freunde und so weiter müssen wir zusammen schon gefeiert haben. Und können es aber, also wie gesagt, deswegen...
Tobi, ganz feiner Kerl, haben wir ja auch auf Mallorca getroffen. Die waren ja auch zeitgleich auf Mallorca wie wir.
Ja.
Und Sakalobra habe ich ihn getroffen und ja, mit dem müssen wir eigentlich auch mal ein Bier trinken. Ne?
Habe ich.
Ja, damals, aber jetzt meine ich aktuell.
Ja.
Ist wirklich ein ganz feiner Kerl. Und ja, wir haben halt auch schon öfter mal eine flapsige Klappe am Leib und wir gehen ja auch schon mal dahin, wo es wehtut. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man mal rumschießt, hat man mal selber angeschossen. Aber
voll,
wird.
Also richtig, sowas von einem falschen Fuß erwischt.
Man kann halt ja so sagen, Tobi hat dann halt gefragt, können wir ein bisschen Werbung für das Rennen machen, sollen Leute kommen, etc., bla bla bla, supportet uns ein bisschen. Wir sagen, ja klar, machen wir gerne.
Und gibt uns vier Startplätze, die wir verlost haben für einen Vatasi-Team.
Genau, und dann sagt er, pass auf, wir geben euch zwei Startplätze für Mallorca zum Verlosen und zwei Startplätze so noch, wenn ihr wieder da seid, für Instagram. So, jetzt muss man mal dazu sagen, als Influencer, als Podcaster, wie auch immer, ist für jemanden anders was verlosen eigentlich immer eine sehr undankbare Aufgabe, weil erstens, du hast nichts davon und zweitens, du hast Arbeit davon.
Richtig.
Ne? Also wenn du sagst, pass auf, wir machen noch eine Instagram-Verlosung, dann musst du gucken, bis wie viel Uhr, dann musst du um so und so viel Uhr direkt auswerten, einen Gewinner auslosen, nicht, dass nachher einer später noch kommentiert, dann musst du gucken, ob nicht einer zweimal kommentiert.
Du musst Bewerbungen lesen, wir haben Bewerbungen ja eingefordert und
genau.
Bekommen. Du musst,
also am Ende ist es Arbeit, wie du immer so schön sagst, und relativ, ja, undankbar ist vielleicht das falsche Wort, aber es generiert Arbeit.
Ja.
Und man reißt sich jetzt nicht drum, dass man sagt, ey cool, die Firma XY gibt uns hier, was weiß ich, ein Trikot, können wir verlosen, oder das Rennen sowieso gibt uns Startplätze, können wir verlosen, wo du denkst, boah, mach das doch lieber selbst. Also wir, so, und dann bist du ja davon ausgegangen, wir verlosen Startplätze, dass du auch einen bekommst fürs Hobbyrennen. Ich bin ja Lizenz gefahren, da ist das was anderes, das geht ja mit BDR und bla bla bla.
Genau.
So, beim Hobbyrennen bist du davon ausgegangen, dass du auch einen bekommst.
Ja, als und dann, Teamkapitän des Söldner Teams, ja, dachte ich, genau. wäre das, ne?
Und wir haben halt gesagt, wir kommen da mit dem ganzen Team an, wir bringen auch die Malle-Jungs mit, ne?
Genau.
So, und dann hatte er dich angeschrieben und sagte, hey Fizi, gib mir doch mal eben die Namen von den Gewinnern durch.
Genau, was ich so gemacht habe.
Und dann hat Fizi geschrieben, ja, 1, 2, 3, 4, das sind die Jungs, die gewonnen haben.
Oh, so
und meine
mir,
Wenigkeit.
Ja. So schlecht von mir.
Ey. Und dann schrieb Tobi nur zurück,
aber trocken.
Ja, danke für die 4. Du, was hat er noch geschrieben? Du zahlst, du meldest dich ja regulär dann an.
Genau,
oder normal.
Aber auch so,
du meldest dich normal an.
Genau.
Und dann ging jetzt schon Fizi auf 180.
Ich hatte auch einen scheiß Tag.
Ja, hatte einen scheiß Tag. Rief mich an. Jupp, also das ist ja wohl jetzt nicht der Ernst. Also das kann ja wohl nicht sein. Also soll ich jetzt hier, ne?
Die ganze Arbeit machen.
Wir machen den ganzen Scheiß und jetzt soll ich jetzt auch noch, das wäre wohl das Mindeste gewesen. Ich sag, wenigstens, da geht es ja auch nicht ums Geld, da geht es einfach irgendwo um eine Wertschätzung.
Genau.
Komm, ihr macht viel für uns, dafür kommen wir euch auch was entgegen. Das willst du gar nicht 1:1 aufrechnen, ne? Alles gut. Ja, natürlich, ne?
Aber ich habe da noch irgendwie versucht, also halbwegs lieb nachzufragen.
Mhm.
Und dann, Tobi ist ja wirklich, also. Da musst du sagen,
da war er abgewichst.
Chapeau, wirklich.
Da war er abgewichst, hast du noch irgendwie nachgefragt. So.
Da meinte er, nee, lass es mich anders formulieren. Du darfst deinen Beitrag in Form einer Anmeldung, eine Anmeldegebühr leisten.
Guten Beitrag oder irgendwie sowas.
Boah,
ne?
Da ist mir der Sack geplatzt.
Und da ist er ausgeflippt. Jupp, ich dachte da nicht an dem Stadion. Ich dachte nicht, außerdem regnet es. Spielt er dann auch in die Karten.
Ja, voll.
Ne? Und dann, nee.
Ich kann so meinen Ostermontag anders verbringen.
Ja. Als dein Ahrweiler hin und her. Und,
boah, ich war aber am Hass, ne?
Und ich war ja auf der Arbeit und ich habe noch den Leistungshusten hier.
Immer noch, war. Und dann nicht mal mit der Folge.
Kommen wir gleich, noch. Doch, war auch erfolgreich.
Na, um das, was es ging.
Kommen wir gleich. Ja,
Mauritius hast du nicht bekommen.
Du bist komplett ausgerastet
und
ich habe irgendwann gesagt, ich schreibe dem nicht mehr, ich sage, ruf doch an. Nein, jetzt gar nichts mehr.
Ich war die Diva,
Ja. Und dann sage ich, komm, Fizi, ich nehme jetzt den Hörer in die Hand und rufe ihn an. Nee, brauchst du auch nicht. Ich sage, ich nehme den Hörer jetzt in die Hand, ich rufe den an und ich kenne doch den Tobi. Ich den Tobi anrufe und ich sage, hier, pass auf, Fizi ist heute was dünnhäutig. Ist ja auf 180, vielleicht auch eher 200, wegen dem Startplatz. Da war der am Gackern und am Lachen ins Telefon und meinte so, ja, natürlich kriegt er einen Startplatz. War doch klar, aber hat er sich, hat er sich da drauf eingefallen? Ich sag, ja,
oh,
voll, voll erwischt zu 100%.
Ja, volle Kanne.
Und sagt, ja, komm, ich rufe den gleich an. Und dann hat er dich
alles gut, war ganz, ganz schnell geregelt. Und
Fand ich aber schön. Also ich liebe ja sowas.
War,
ne?
Ja, ich auch. Aber ich bin in... Also, weißt du, bin ich so schon mal einmal auf den Leim gegangen? Ich glaube nicht.
Ja, normal bist du, hast da bin ich auf der anderen Lunte
Seite
gerochen.
Normal bin ich auf der anderen Seite. Ja. Ich zündel ja, also, ne, es macht ja, ja auch Spaß, aber ich glaube, es macht umso mehr Spaß, wenn du einen hast, der so. Und dann, wie gesagt, auch da, Tobi, alles richtig gemacht. Wenn man ihn da hat, wo man ihn haben will, ich glaube, das ist beim Boxen, wenn man ihn in der Ecke hat, dann musst du zerstören. Dann darfst du nicht sagen, so, hey, komm, ist alles. Dann darfst du nicht klein beigeben, dann musst du genau zerstören. Und das hat er. Sowas von on point gemacht. Ja. Also wirklich, das war die Vorboten von Ahrweiler. Und das Schlimme ist, ich hatte danach ein schlechtes Gewissen, dass ich so auf, boah, was habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Eieiei, also wirklich
ach,
zwei
Tobi
Tage.
Versteht das.
Ja, voll, aber ich habe mich,
über
mich selber geärgert halt. Und ja. Dann ein schlechtes Gewissen. Das war Ahrweiler. Und auch da, auf einmal das Wetter. Er meinte doch am Telefon, als er telefoniert hat, meinte, und ich hatte vorher mal geguckt, Sonne. Für mich war, wir hatten ja auch, Karfreitag war ja auch okay, so.
Ja,
und
doch. Samstag nachher kam war auch so, super. Es war eigentlich jeder Tag gut.
Genau, und dann meinte er, wir müssen mal aufpassen mit dem Wetter. Ich so, Alter, wird doch gut jetzt. So, merken wir Scheiße vom Wetter. Jetzt, ne, habe ich mir gesagt, wir wahrscheinlich hätte zwei so Rennen in den Regen fallen. Und ins Wasser fallen. Pustekuchen, ja. Ne? Kommen wir hin, etwa am Regnen.
Ja, man muss dazu sagen, noch zwei Teamkollegen von mir sind gekommen. Einer aus Augsburg, einer aus Nürnberg. Wahnsinn, ne? Weil
und einer aus Solingen?
Einer aus Solingen. Und gibt aber auch andere im Team, die dann sagen, ja, Ahrweiler, nee, das wäre von mir anderthalb Stunden. Ich habe jetzt hier ein Rennen, da fahre ich nur eine Stunde 20. Fahre ich dahin, alleine. Gute Reise. Und dann nachher beschweren, oh, ich bin ganz allein gefahren. Ja, wurde jetzt zwei Wochen über Ahrweiler geschrieben, dass da alle hinkommen. Selbst kam, die sagt, ich fahre nicht, aber ich komme zugucken.
Ist sie gar nicht gefahren?
Nee.
Aber auch da, da muss ich sagen, im Vergleich, ne, direkten Vergleich zu merken, klar, die haben vom Platzen, das ist ein bisschen einfacher, die haben diesen Dorfplatz, weiß nicht, ob das der Dorfplatz da war, mit der Bierbude und so. Klar, auch da richtig Pech mit dem Wetter, aber schöne Bierbude, zwei Fressbuden und ein Zelt, wo es Kuchen gab.
Und die haben immer geile Zuschauer. Ich dachte schon, dieses Jahr ist gar nichts, weil es regnet. Aber Punkt 1, die drei Jungs gegenüber,
auf dem Bett oben.
Die waren ja letztes Jahr schon da.
Ja nicht da. Nee,
die waren letztes Jahr schon da. Die haben, da ist auf dem Haus und Balkon. Und wie alt sind die? 10, 11?
Ja, würde ich sagen, ja.
So halt typische Kiddies am Zocken auf dem Handy, ne? Mhm. Und dann holen die ihre Matratze raus.
Ein Feldbett oder sowas gewesen.
Auf
ein
Feldbett gelegt und dann hängen die da zu dritt
ab. Aber
auch
mit Decke.
Mit Decke, mit allem drum und dran. Und weil es geregnet hat, haben die vorher so eine Plane auch drüber gespannt.
Hätte ich nicht gesehen.
Haben sie nachher weggenommen. Ja. Und die waren letztes Jahr auch schon da. Ja,
Spaß, ne?
Für die ist das auch immer Event. Und aber parallel hinten auf der anderen Seite, auf der Geraden.
Zwei Garagen habe ich gesehen.
Ja, da war Zelt, rechts, ne? Noch eine Garage.
Und links?
Offen mit Bierchen. Links mit einem Pavillon und Musik und Bierchen. Und die sind auch schön am Anfang, das liebe ich. Und das, selbst im Regen waren die da mit
aber
guter Stimmung.
Der Ahrweiler an sich... Der ich nenne es mal
der
Eingeborene. Der,
hat
die sind wirklich, nee, wirklich, die haben ja, sag ich mal, den Rheinländer noch so ein bisschen mit, also sprich
ja.
Karneval und so weiter haben die. Dann haben die Schützenfest, ganz großheilig, da haben
stimmt.
Die Junggesellen, also wie gesagt, ne, ich habe meine Erfahrung.
Und dann diese ganzen Weinfeste und sowas,
Weinfeste,
das kommt ja noch dabei.
Weinfeste, Winzerfeste, dann gibt es Junggesellenfeste. Die haben
Schützenfest,
dann haben die ja, Bundesschützenfest und so weiter.
Radrennen
haben sie Karneval, dann haben sie Feuerfest, also die sind
Ahrweiler Downtown. Das ganze Jahr durch.
Wirklich, der Wahnsinn. Also wie gesagt, die 3,5 Jahre, die ich da war, war jedes Wochenende waren wir da auf irgendeinem Fest von irgendwas. Krass, war, ich weiß nicht, ob das St. Martin war oder so. Oder irgendwie müsste St. Martin so ein Dreh gewesen
geht
sein.
Geht ja auch zwei Wochen.
Krasser, die haben, Ahrweiler liegt ja im Kessel quasi, drumherum die Weinberge. Und es gibt ja die, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber es gibt ja vier Stadttore in Ahrweiler. Die Niederhut, Ahut, da hört's schon auf. Also es gibt vier Tore und jedes Tor ist eine Hut, also ein Teil der Stadt. Ein Fädel, nenn es wie du es willst. Und jeder hat Junggesellenverein. Und eigene Schützen, glaube ich, auch. Und nee, da gibt es Bürgerschützen, was anderes. Aber die Junggesellenvereine sind den Toren oder der Hut. Ich glaube, drei oder vier gibt es dann. Und die machen Bilder, also Feuerbilder in den
Weinbergen. Riesengroß mit Schriftzügen und dann wird das angezündet, dann siehst du von Ahrweiler an einer gewissen Uhrzeit, nachts oder abends, sehr dunkel, werden diese Bilder entzündet und dann wird abgestimmt, welche Junggesellenverein das geilste Bild gemacht hat. Und damals, meine Ex-Freundin hat damals mitten in der Stadt gewohnt, dann konntest du auf dem Haus, aufs Dach, da sind wir mit mehreren Leuten aufs Dach und
ja,
immer Weinchen dabei und so. Und wir konnten alle Bilder, das war absolut beeindruckend. Danach, dann wurden dann die Junggesellen, die gewonnen haben, die wurden auf dem Rathausplatz, richtig am Balkon, wie der FC Bayern, ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber sonst, die Meisterfeier, wurde das gefeiert. Und beeindruckend waren diese übelsten Feuerbilder, ich würde so ein Ding abfackeln, also den ganzen Weinberg, die offensichtlich nicht. Und es ist Verena, glaube ich, ich meine, es war St. Martin, ne? Also das war in Anführungszeichen nur St. Martin oder was auch immer das war. Und dann so ein riesen Bohai für, sag mal, einen Abend. Und das, ja, dann gibt's Weihnachtsmarkt, Riesending. Da, ja. Alter,
also die fangen im Sommer schon mit an.
Die können, nee, immer.
Die ziehen durch.
Jedes Wochenende. Jedes Wochenende ist da was.
Ganz Jahr ist da Weihnachtsmarkt.
Wirklich, jedes Wochenende ist da.
Jedes Wochenende Weihnachtsmarkt.
Und was da ist, du gehst in eine Kneipe, bestellst ein Bier und genau da ist die Grenze, weil da wirst du gefragt, Pilz oder Kölsch. Das ist so. Also auch am Radrennen.
Ja.
Das wirst du, also kennen wir von hier nicht. Kennen wir von hier nicht.
Aber man muss sagen, Versorgung war top.
Das meine ich, also der Ahrweiler an sich kann feiern und der ist auch gerne so...
Ist gern Gastgeber.
Sehr vereinstreu, auch sehr viele Vereine und so. Sehr toll, sehr tolle Leute da.
Wir kommen zum Rennen.
Lass mal, tolle Orga. Tobi hat mich verarscht. Kommen wir zum ersten Rennen.
Und Hobbyrennen.
Das war das Hobbyrennen.
Hobbyrennen. Ich bin mit Lars angereist. Lars ist ein Mountainbike-Downhill-Kollege hier
aus
der
Gegend. Kann man jetzt schon sagen, also bei den Profis redet man ja von den, wie heißt das, die Frühjahrskampagne. Ist jetzt vorbei, ne, ist ja mit Paris-Roubaix hört ja, Kopfsteinpflaster-Kampagne hört ja jetzt auf bei den Profis. Kann man bei uns Jedermännern schon sagen, Lars ist sowas wie die Entdeckung der Jedermann-Frühjahrskampagne?
Ich weiß nicht, er fährt hauptberuflich, sagen wir mal,
kommt aus dem Triathlon.
Mountainbike. Und alle guten Fahrer, Pitcock,
Sagan,
kommen ja aus dem Mountainbike.
Michael Rasmussen damals.
Ja. So, und ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt, hier in der Gegend, hat den hier, ich meine, der Lukas hat mir einen Kontakt hier von Radon geschickt und sagt, hier, fahr mit dem mal. Und dann sind wir halt gefahren, so typisch Mann, hallo, grüß dich, losgefahren, kein Wort mehr gewechselt, tschö, bis dann. Und das war's, aber war okay.
Mhm.
Und daraus hat sich dann etwas entwickelt.
Wow.
Und er fährt halt viel mit den Kumpels da in die Berge und Trails hier, Bikepark etc. Aber er hat halt auch ein Rennrad, womit er sich fit hält. Ne? Also, und er ist fit. Und da habe ich dann auch gesagt, Mensch, und dann waren ja jetzt er mit seinen beiden Kumpels dann auf Malle dabei. Ja. Und da ist halt ja auch so ein bisschen entstanden, Mensch, fahrt doch mal ein Rennen mit, habt ihr nicht Bock, bla bla bla. Und der andere Kumpel hier, der Lizenzfahrer, war ja auch total angefixt.
Aber der hat doch auf Malle schon von dir dem Weinrennen da, was auch parallel, letzte Woche.
Ja, ja. So, und Lars ist auch ein Technikfreak, also so materialmäßig und auf dem neuesten Stand. Tubeless-Reifen, Scheibenbremsen, klar.
Mhm.
Und meinte, ja, komm, Ahrweiler Hobbyrennen fahre ich mit, sag ich. Und dann meinte er erst noch, ja, wenn es regnet, weiß ich, ob ich dann Bock habe. Ne? Und man muss dazu sagen, der kann sehr gut Kurven fahren.
Ja.
Und er kann im Regen sehr, sehr gut Kurven fahren.
Wie hast du ihn angepriesen? Der fährt im Regen schneller die Kurven als wir im Trockenen.
Ja, so ungefähr.
War es auch. Also kann man vorwegnehmen, war es.
Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er hat aber tatsächlich an dem Tag Regenreifen drauf gehabt.
Gibt's sowas?
Ja, ja, klar, gibt's sowas. 30er. Und ist die mit, ich weiß nicht, 3,5 Bar oder sowas gefahren?
Ich hatte 25er mit 6 Bar.
So. Und da habe ich gesagt, Lars, ganz im Ernst, also ich sehe dich da auf jeden Fall im Podest. Ich habe so ein bisschen, der war ja sein allererstes Rennradrennen, der ist ja noch nie ein Rennradrennen gefahren. Sag ich, pass auf, du fährst am besten erstmal vorweg, fahr einfach mal 2-3 Runden vorweg, knall durch die Kurven, da wirst du wahrscheinlich 5, 6, 10 Meter Löcher reißen. Das müssen die zufahren. Dann wird irgendwann wird das losgehen, dass die das nicht mehr können. Dann wird eine Lücke aufgehen und dann findet sich schon was. Und du machst das Ding.
Ne? So kam es ja auch. Ziemlich genau kamst du. Die Gruppe, also ich habe mich mir von hinten angeguckt, so genau, also ich war einer der Ersten, der nicht mehr folgen konnte.
Er fuhr dann los und knallte durch die Kurven und die Lücken gingen auf und die hinten fingen irgendwann an zu rudern.
Mein RTV-Kollege Philipp, der glaube ich Vierter geworden ist, meinte nachher unter der Dusche so, sag mal, der von euch da, also, er ist relativ klein und meinte, allein mit einer Körpergröße, ich bin ein Leben lang immer Kriterien gefahren und komme da auch gerade im Nassen sehr, sehr gut rum. Aber das war ja geisteskrank. Das habe ich noch nicht gesehen. Also Lars hat sich da doch von der beeindruckenden Seite. Aber jetzt mal zur Technik. Ist das Können? Ja klar, du musst es können. Oder ist das einfach nur Mut?
Also es ist...
Fehlt mir einfach der Mut.
Also ich glaube auch, ich bin ja genauso ein schlechter Regenfahrer.
Du bist schon besser gefahren als ich, das habe ich mir angeguckt.
Ja, vielleicht ein Mühe. Also soll jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen, vielleicht bin ich ein Müh besser, aber unterm Strich sind wir beide zwei richtig schlechte Regenfahrer. So, ich fahre, aber ich würde mich einschätzen als guten Trockenfahrer. Also im Trockenen fahre ich schon mit den vorderen 5 so um die Kurven. Also gibt's in der Regel nicht viel, die schneller durch die
Kurven
fahren.
Aber ist das denn einfach nur Mut machen oder?
Also... Ich glaube, es ist schon so ein bisschen Technik, Radbeherrschung, Gewichtsverlagerung etc., wie du durchfährst. Ne? Aber du musst dich halt auch trauen. Und ich traue mich, ich habe einfach, um es zu sagen, Angst, wegzurutschen.
Ja, habe ich im Trockenen
das ist
aber
mein
auch.
Problem. Ja, im Trockenen, das hält. Da habe ich Vertrauen. Am Anfang, also vielleicht ist einfach Vertrauen ins Material. Und ich habe dich ja eben gefragt, ob es bei dir besser geworden ist. Ich bin am Anfang... Weil die auch so, ja, was meinst du? Ich sag, pass auf, das klingt jetzt nicht blöd, auch nicht tiefstapeln. Ich werde nach der ersten, zweiten Runde abgehangen sein, weil erstens habe ich keinen Bock, keinen Bock voll reinzuhalten im Regen. Und man muss dazu sagen, ich habe keinen einzigen Sturz an dem Tag gesehen. Also bei Regen fahren alle nochmal ein bisschen vorsichtiger, glaube ich.
Stimmt,
als im Trockenen.
Ja, ich habe auch keinen Sturz gesehen, stimmt.
So. Und ich sage, ich habe auch keine Lust, ich würde mich selber über mich aufregen, wenn ich dann vorne mitfahre und in der Kurve alle möglichen ausbremst, dann winke ich die vorbei, sag, fahrt durch, ich gehe ans Ende vom Feld und guck. Dann habe ich am Ende vom Feld gemerkt, es gibt tatsächlich noch Leute, die noch langsamer durch die Kurve fahren als ich.
Mhm.
Da dachte ich, okay, du bist schon mal nicht der Schlechteste, aber auch noch weit weg von gut. Und ich habe dann im Schlauchreifen, glaube ich, 5,5 Bar drin gehabt, aber bei 25er. Und ich muss sagen, ich habe mich dann auch so ein bisschen rangetastet. Und bei mir wurde es von Runde zu Runde tatsächlich besser. Also ich weiß, wie ich die Linie fahre, die Ideallinie. Ne? Also klar, wenn du zu zweit, zu dritt, kannst du keine Ideallinie. Aber wenn du jetzt einer Reihe, wir waren dann irgendwann zu dritt, fährst du einer Reihe, wechselst dich halt ab. Oder auch nicht. Aber dann hast du ja deine Linie, die du fährst.
Mhm.
So. Und da muss ich sagen, da habe ich mich schon ganz gut zurechtgefunden. Und komischerweise war es bei der vorletzten Kurve, bevor es auf die Zielgerade ging.
Ja.
Da hatte ich sogar mit den beiden Kollegen nachher, dass die ein Loch zu mir haben reißen lassen, weil ich da so gut durchkam.
Aber da war doch so ein scheiß Kanaldeckel.
Ja, genau.
Die war doch scheiße, die Kurve.
Da hatte ich genau eine Linie, wo ich von außen reinfahre, zwischen den Kanaldeckel durch.
Nie getroffen.
Weiße dann noch dran vorbei und hinten kam ja dann der nächste Gulli.
Die Zielkurve, die habe ich nachher gecheckt, dass du da einfach nicht bremsen
musstest. Da habe ich dann wieder ein bisschen verloren.
Zielkurve konntest du einfach durchfahren.
Ja, im Regen aber nicht.
Doch. Boah. Die Zielkurve, oder wir machen halt so langsam, das kann natürlich auch sein. Mhm. Aber im Zielkurve habe ich nachher gecheckt, auch wirklich im schlimmsten Regen, und es hat ja bei uns, glaube ich, zweimal geregnet immer noch. Da habe ich mich mal selber aufgegeben. dann die Spitzkehre oben.
Ja, da musst du schon bremsen. Und da war der Teer irgendwie so glatt, wo ich dachte...
Ja, da war auch so viel Markierungen, ne?
Ja, und das war auch nach rechts so ein bisschen abfällig zum Ende, wo ich dachte, oh, da kam mir direkt wieder Dormagen in den Kopf.
Ja, aber da bremst du ja so langsam ab schon rund.
Eigentlich raus und oben bremst du ein bisschen.
So, und also die Kurve, wo du meinst, gut, da bin ich immer an den Gullideckeln gescheitert. Da habe ich mich, wenn ich das Ding treffe, immer sofort gerade wieder gerade und scheiße.
Ja, ja, ja.
Aber ich habe mir auch Bilder von mir angeguckt. Ich muss da nochmal in mich selber gehen. Ich habe, also, wie meinte Sarah gestern, sag mal, schraubst du eigentlich jeden Tag an deinem Rad rum, bevor du fährst? Ich
weiß nicht, was mit mir verkehrt ist. Ich kriege keine richtige Position auf dem Rad. Ich bin jetzt wieder 140er vormontiert, weil ich habe mir Bilder angeguckt, dass ich also mit Kinderrad fahre, gerade also arbeite, dass ja einfach auch optisch nicht schön aus. Und wenn es optisch nicht, also ja, optisch nicht ist, kann es funktionieren, aber hat ja schon was zu tun, wenn wir etwas als optisch im Radsport schön finden, hat es was mit zu tun, wie die Profis es machen. Und die machen es ja wahrscheinlich nicht, weil es gut aussieht, sondern weil es sinnvoll ist. Mhm. Ich sah halt scheiße aus auf dem Rad, auf den Fotos. Also die Haltung, am Mensch kann ich nichts ändern, das sieht immer gleich aus. Aber da bin ich jetzt ein bisschen am Ende, ich bin Sattel wieder hoch und ich glaube, ich habe auch zu tief gesessen. Ich habe mir irgendwie die Hüfte wieder ein bisschen kaputt gemacht. Ich bin da auf einem nicht guten Weg mit mir selber.
Aber.
Und habe noch keinen Ansatz, was ich da machen
soll. Aber zurück zum Hobbyrennen. Lars ist dann im Sprint, es waren dann irgendwann nur noch drei unterwegs vorne, ist dann im
Vier.
Vier? Ja, gut, den einen haben sie dann irgendwie noch zum Schluss verloren.
Ja, genau, Philipp ist Vierter, also mein RTV-Typ ist Vierter geworden, glaube ich.
Ja.
Und dann, und der Erste ist ja
dann sind die gesprintet, Lars dann auch als Erster durch die letzte Kurve, was natürlich im Nachhinein, ne, cleverer, fährst als
lang,
Zweiter,
ne? Lang noch,
lässt den Ersten erstmal fahren und der Kollege von BKK, Krankenkasse oder
ja, was immer. Ja, BKK Mobil Oil.
Ja, der hat es natürlich mit seiner Erfahrung gemacht, hat sich dann noch kurz
das
an den Lars, ist dann vorbeigezogen, dann war es ein offener Sprint und da ist dann Lars auf dem zweiten Platz und für das allererste Rennradrennen im Hobbyrennen und wie gesagt, da sind ja nicht nur Flaschenspüler dabei, sondern auch ihr so Jungs wie von BKK, die Radfahren können, die treten können. Ne?
Mhm.
Bei Hobbyrennen hast du ja immer mal ein paar, die vielleicht gesagt haben, oh, ich bin jetzt ewig Lizenz gefahren, ich fahre aber nicht mehr so viel.
Ja, ja, genau.
Und die dann aber doch nochmal Bock haben, ach komm, hier und da will ich dann doch nochmal was fahren und dann ist auch völlig legitim, fahren sie dann nochmal hier und da ein Hobbyrennen.
Mhm.
Das heißt, du hast da schon, was ja auch gut ist, ein paar Leistungsträger drin, dass man da nicht einfach hinfährt und sagt, komm, ich guck mal, ne, rasiere ich mal alles. Nein.
Ja, du hast ein viel größeres Gefälle, ne?
Also ja, 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 also, das stimmt.
Und
das
kleinere Startfelder hast du. Ja, wir haben natürlich im harten Kampf dann auch die Teamwertung gemacht.
Ja.
Da habe ich gestern nach dem
Training. Die Sensation, die erste Teamwertung für Team Vartasia.
Richtig. Was jetzt übrigens es gibt offiziell jetzt ab Göttingen gibt es ein Team Vartasia. Genauere Aufnahmekriterien müssen wir uns noch irgendwie mal beim Bierchen überlegen.
Ja,
Voraussetzung Trikot.
Voraussetzung ist schon mal, dass man das Vartasia-Trikot und die Vartasia-Hose trägt.
Und die Socken.
Und die Socken.
Wollte ich gerade sagen.
Und weiße Schuhe. Und weißen Helm.
Empfohlen.
Sagen wir mal empfohlen.
Das ist das Zielbild, nennt sich das bei uns in der Firma immer. Das Zielbild. So,
aber erstmal weiße
Trikot,
Socken, Socken, schwarze Vartasia-Hose, lila
Vartasia-Trikot. Schuhe und Helm machen wir eine Übergangsfrist bis nächstes Jahr, würde ich sagen.
Ja.
Das ist also das Zielbild. Da aber mit der Ausnahme, würde ich sagen, schlechtes Wetter sind dann auch, also wirklich nass, Regen. Und da sind vielleicht auch schwarze Schuhe erlaubt, oder? Und schwarze Socken.
Also ich muss sagen, ich bin weißen Socken gefahren, die sahen natürlich nachher echt grau aus. Aber wenn du die schön nass in die, in die Tasche tust und danach direkt in die Waschmaschine, dann geht's.
Nee,
du darfst sie nur nicht trocken werden.
Wenn ich nach Sarah geht, muss ich mich bei dir um ganz groß entschuldigen in Ahrweiler. Habe ich einen Anschiss bekommen von Sarah.
Weil?
Du hast ein komisches schwarze Trikot an, was soll das? Die fahren da alle in lila. Was soll der Jupp denn von dir denken? Alter, mir war kalt. Mir war so scheiße kalt. Dann fing die auch an. Komm, ich mach dir die Nummer um. Du ziehst das drunter. Nein, jetzt lass mich doch. Das ist 2 Minuten Start. Jetzt lass mich doch bitte in Ruhe.
Also du achtest ja sehr aufs Aussehen, wie man ja immer merkt. Und da muss ich auch sagen.
Regentrikot ist erlaubt.
Nein, also ja.
Deswegen aber hast du wahrscheinlich gerade eben eine Regenjacke bestellt. Aus Reflex.
Nicht bei 10 Grad.
Es war kalt.
Da zieht man sich ein dickes Unterhemd drunter und fertig.
Es war nass und kalt.
Ja, also ich bin da auch gefahren.
Ja, da war es trocken.
Nein, da war es auch noch nass.
Da war es trocken.
Ja, bei uns war 30 Grad und Sonne.
Siehste?
Hitzeschlag hatten wir uns drei.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, aber das wurde ja nur noch gekrönt mit Teamwertung auf dem Podest und da hattest du immer noch die schwarze Jacke.
Nein, da
war
noch
so ein bisschen vorne offen.
Da hatte ich eine andere Ringjacke drüber gezogen, eine zweite. Ich hatte sogar zwei Ringjacken.
Da ist mir nichts mehr eingefallen.
Weil mir kalt war. Da habe ich meinen Sohn auf dem Arm gehabt. Ich war komplett überfordert.
Ja, da gebe ich dir recht.
Mit allem. Also ja, das war keine Sternstunde. Ich habe unsere erste Teamwertung habe ich optisch versaut. Den Schuh muss ich mir anziehen.
Wir lernen draus.
Ich habe natürlich als ich habe ja diesen Welpeneffekt. Ich habe ein Kind auf dem Arm. So, das macht das auch ein bisschen wett. Mit ja, Weltmeistermütze.
Das war aber so ein bisschen, erinnert mich dran wie,
ich danke meiner Familie.
Ja. Ja, voll. Und bei der Tour, man steht auf dem Podest und dann winkt man die Kinder hoch und hat
so habe ich es doch gemacht. Und sag, machen wir uns doch nichts vor. Beim nächsten Mal hat Wimi, hat er halt lilane Haare, ne?
Ja.
So ist das. So wird es nämlich sein.
Ja, ich also hätte besser. Ich gewonnen, hätte ich Clara mit auf den Arm genommen.
In lila.
Lila angesprüht.
Das wird Zukunft sein. Nein, ich lobe natürlich Besserung hiermit. Das wird nicht mehr passieren. Beim nächsten Podium, wo ich drauf darf, es kann ja nur eine Teamwertung sein, sind wir uns ja einig. Und auch eine Teamwertung, sagen wir so konkurrenzmäßig. Also die Wertung, also falls es andere Teams gibt, gab es glaube ich gar nicht. Also das ist, da wurde ich gestern angezählt.
Wir
so.
Haben das Ding gewonnen.
Da wurde ich erst gestern angezählt. Also mit eurer Teamwertung, da aber halt die Fresse, wir haben gewonnen.
Ja, macht doch besser. Da müsst ihr erstmal mit 3 Mann an den Start gehen, könnt ihr.
Richtig.
Ja.
So, das war sehr lustig und.
Ahrweiler war richtig cool. Ich bin auch mehrfach überrundet worden, um mit nachher am Ende zu sagen, ich glaube 3-mal.
Ich nur 2-mal.
Überrundet.
Aber dann rennen wir auch länger.
Ja, ich glaube, ich bin nachher Platz 31 gewesen.
Ich habe 21.
Aber ich war vollkommen zufrieden. Ich habe, also die Antritte, sind ja mal meine Intervalle, war geil.
Ja.
Ich bin besser auf Regen geworden. Ja, und ich bin ins Ziel gekommen, da stand dann Peter und Knesi, haben mich begrüßt. Und dann kam ich an, ich sag, boah, Kohldampf, der Weltmeister stand da. Was brauchst du, Junge, was brauchst du? Ich sag, boah, jetzt so eine Limo und eine Currywurst Fritten wäre geil. Hol ich dir. 2 Minuten später stand der Weltmeister da, Currywurst Pommes und eine Limo.
So wurde ich nicht begrüßt.
Ja, weil du nicht erkannt wurdest in der schwarzen Jacke.
Stimmt, das kann ein Grund sein, das stimmt.
Ja, und das war richtig cool. Also die Wurst war lecker, die Pommes waren lecker. Gut.
Es gab Juppie-Soße, es gab Pommes Spezial mit Zwiebeln und so.
Die Jungs haben sich da schön ein paar Bierchen reingeknallt.
Ja.
Und also ich liebe ja auch so ganze Tage da so zu verbringen, ne? Weil erstens, es kommen ja immer Leute und gehen, du quatschst mit dem, man kennt sich, man grüßt sich, man spricht miteinander. Toll. Ich habe ja das Hobbyrennen geguckt. Dann bin ich selber gefahren. Dann war noch Kinderrennen.
War dazwischen hier auch noch was? Nee, ne?
Nee, zwischen Hobby und uns war, glaube ich, noch Kinderrennen. Und dann kam noch Elite. Mhm. Das haben wir ja auch noch komplett geguckt. Ja. Du warst, glaube ich, ein bisschen früher. Ja,
wir sind weg. 10 Runden vor Schluss oder so gefahren.
Noch komplett geguckt.
Wo klar war, was passiert.
Ja, aber einfach schön so, ne? Man quatscht schon mal mit dem.
Weißt du, wie du das sehr geil machen kannst?
Nebeneffekt.
Schaff dir Kinder an und lass dir das Kinderrennen fahren. Das musst du automatisch machen. Also alle ganz Familie, alle happy.
Ja, aber ich kann ja auch ohne Kinder einfach zugucken.
Ja, kannst du auch.
Und sogar das Rennen dann fertig gucken.
Ja, gut, wir mussten zu Meckes, ne? Nach dem Rennen muss man zu Meckes, das hat mein Sohn dann schon verstanden. Und ich kann einem, jetzt kann man es ja wegnehmen, einem Gewinner ja keinen Wunsch abschlagen.
Ja, Ole hat gewonnen.
Ja, er hat zerstört, möchte ich behaupten, oder? Solo-Sieg mit, ich würde mal sagen.
Wovon du träumst.
Ja, also der Running Gag ist seitdem ja dann, Ole hat mehr Rennen gewonnen als du. Oder 100% mehr Rennen gewonnen. Wie sagte, der ganz liebe Grüße an Boris, den Kommentator, den man ja auf den Rennstrecken, der Lizenzrennen dieser Welt ja kennt.
Ja.
Ne? Ist ja auch kein Unbekannter. Müssen wir auf jeden Fall auch mal irgendwie anhauen, dass der mal hier in unsere heiligen Hallen kommt. Da würde ich mal gerne wissen, wie so ein Moderator so einen Tag verbringt, wie man da rankommt, wie man sowas wird überhaupt.
Ja.
Was man
Warum wir das nicht sind.
Vielleicht hat er ja Rentenideen oder so, dass er uns dann schon anlernen kann für sowas. Ich sehe dich da auch schon im lila Pulli stehen die ganze Zeit. Auf jeden Fall kam er, also er hat mich
nächste
ja...
Nächste Runde, Doppelprämie.
Genau.
Nächste Runde, Doppelprämie. Geil war auch so. Und jetzt nur noch die Führungsgruppe drin. Die anderen verlassen bitte die Rennstrecke.
Und was war das? Nummer 15 oder was war das?
Und dann kommt einer vorgefahren, ich weiß nicht mehr, welche Nummer hat, kommt so von 200 Meter und er immer wieder, und wir verlassen jetzt die Rennstrecke und er fuhr weiter und es fährt keiner mehr mit dem Transponder hier über die Linie und er fuhr, rollte so 10 km/h und war so 20 Meter und es rollt keiner mehr mit dem Transponder über die Linie und es rollt keiner mit dem Transponder und in dem Dodok, Dodok rollte er drüber, guckte den an. Und wie heißt er?
Boris.
Boris, Kopf am Schütteln. Alle anderen irgendwie so, was macht er? Und er nur so, ja, was soll ich denn machen? Ja, vorher anhalten wie alle anderen 50 auch und die Rennstrecke verlassen.
Boris aber, der hat da schon
geil.
Auch, also, Routine drin. Geil war,
ja, geil. Aber den müssen wir mal, so Aktion. Ey, du hast das kommen sehen und du dachtest, ja, jetzt hat er das gehört. Nee, jetzt hat er aber spätestens, jetzt, er wird jetzt ja runter. Und er fuhr einfach weiter und er fuhr immer weiter.
Seit Knesis Abschiedsrennen kommt er immer zu mir und sagt, Daniel, bitte heute nicht, weil habe ich ja beim Kinderrennen so rumgepöbelt. Dann meinte er, Daniel, bitte heute nicht pöbeln. meinte er am Anfang, bei der Siegerehrung der Teamwertung, meinte er, Daniel, aber heute nicht pöbeln. Ich sage, nee, guck hier, Weltmeister, ich habe die Jungs dabei, die machen das. Meinte, alles gut. Und nachher dann bei der Kindersiegerehrung, hast du den Spruch gehört?
Nee.
Man meinte, Gewinner, Ole Fietz. Nee, meinte der Gewinner, des kleineren, das war ja das kleinere Rennen, hat es auf jeden Fall besser als der Papa gerade eben gemacht. Hab ich richtig schön einkassiert.
Aber hast du meine Sprüche gehört? Ich bin ja auch gerne am Senden. Da, du abgeplatzt mit zwei anderen, ihr wart auch zu dritt unterwegs.
Nachher war ich in einer größeren Gruppe, aber da waren lange zu dritt oder zu
dritt
oder
sowas. Ja. Wo man halt
Martin war auch kurz, aber eine Runde dabei, dann eine oder zwei Runden zu viert und dann zu dritt.
Ja, du bist auf jeden Fall längere Zeit zu dritt unterwegs gewesen und vorne die waren weg und man hat halt auch gesehen, du warst froh, da noch dabei zu sein.
Ja.
Ich habe dann immer reingerufen, richtig, Fietz, legst du dir zurecht.
Ich hab's gehört.
Und
der Haber hat reingebrüllt.
Und ich dachte nur, hoffentlich ist es ihm richtig unangenehm.
War es auch. Aber das Gute war, ich hatte irgendeinen in der Gruppe bei mir in den Dreien, der hatte auf eurer gegenüberliegenden Seite Fans, aber auch massenhaft. Also mehr, die waren ungefähr, ja gut, wir sind rechts gefahren auf der Seite, deswegen waren die wahrscheinlich lauter. Aber ich dachte, die ersten zwei Runden, als ihr dann geschrien habt, wurden die auch immer laut. Ich dachte, scheiße, jetzt habt ihr die Leute angesteckt. Und jetzt werde ich hier so eine Clownsfigur oder sowas. Ich dachte, scheiße. Da habe ich auch Gott sei Dank irgendwie so zwei Runden geschrien. Oh Gott, die meinen gar nicht dich. Ich dachte, das wäre so ein Running Gag. Mhm. Jedes Mal mich habe ich von der Schippe gesprungen, möchte ich behaupten.
Ja, aber Ahrweiler, geiles Rennen.
Tolles
geile Rennen. Runde. Und für die Wetterbedingungen waren auch echt noch viele Leute da. Also Zuschauer und auch Fahrerinnen und Fahrer.
Ja, natürlich.
Stimmt, das Masterrennen habe ich auch noch gesehen. Mit dem Frauenrennen. Lydia.
Stimmt.
Lydia, ne? Hat der
da
wieder
war ich duschen
richtig
Zeit.
Gas gegeben. Leck mir
Dusche übrigens geil mit Sebamen, Alpecin und so. Also Hallo, da auch richtig toll
war
von der
gut.
Orga alles gemacht. Und noch ein absoluter Jedermann-Fail meinerseits.
Ja.
Am Sonntag vorher. Ich hatte in Merken gesehen, beziehungsweise hatte dann bei diesem Instagram gesehen, dass mittlerweile die guten Jungs im Lizenzbereich, auch im Hobbybereich, hast du ja mittlerweile alles Transponder, diese kleinen roten Dinger an der Gabel. Und die guten Jungs haben da Latexschläuche mittlerweile, damit sie mit den Kabelbindern nicht machen.
Ja.
Also ich dachte, okay, die Profis, geht mal da kaputt mit dem Latexschlauch, zeigt mal so ein bisschen die Kohle. Du hast ja noch einen normalen Schlauch. Ist ja auch ein bisschen besser schwarz, nicht so aufdringlich. Machst du auch. Hatte ich keinen schwarzen Schlauch mehr, also keinen kaputten mehr. Hab dann einen, der schon mal ausgepackt war, kaputt geschnitten. Musste dann feststellen, das machen die gar nicht, um ihr Geld zu zeigen mit Latexschläuchen, sondern das machen die, weil Gummischläuche einfach nicht so dehnbar sind.
Die gehen gar nicht rum, habe ich auch mal versucht, ja.
Also ich habe auf jeden Fall diesen Schlauch zerschnitten, weil ich so ein scheiß Ding habe. Also wenn einer einen Latexschlauch zerschneidet oder wegschmeißt oder so. Kann er mir bitte so 10 bis 15 Zentimeter abschneiden, mir irgendwie zukommen lassen? Hätte ich gern. Ich will das nämlich auch an der Seite haben. Ich will auch zu den coolen Jungs gehören.
Ich muss mal gucken, ob ich einen habe, weil ich habe auch einen normal genommen, wo ich ein Loch hatte, dachte ich, komm, jetzt schneid's mal rein, nimmst du mit, hat nicht gepasst.
Ja, geht nicht. Deswegen, also dann vielleicht 2x15. Jupp hätte auch einen gerne.
Ja, ich kann mal gucken. Also ich habe, glaube ich.
Hast du Latexschläuche?
Ja, ich hatte mal welche. Vielleicht fliegen die noch irgendwo rum, weil dann. Ich irgendwann mal über den Haken alle gegangen habe, dachte, komm. Wenn du mal richtig klamm dran bist, dann flickst du die einfach.
Latexschlauch flicken?
Geht das nicht mit so einem Vulkanisierungslösung?
Nee, oder? Latex? Ich weiß es nicht. Du bist der Ingenieur, nicht ich?
Ich
fährst nur Schlauch halten.
Ich bin kein Gummi-Ingenieur. Du wolltest eine lustige Story erzählen.
Die lustige Story von gestern. Ja, die kürzeste, die kürzeste und klischee-männlichste Planung eines Rennwochenendes. Also es geht darum, es geht um Göttingen, ist ja in zwei Wochen.
Ja.
Und am 27., also in dem Samstag, also ich kann erst morgens anreisen, weil am 27. unser großer Geburtstag hat mit, ich glaube, 15 Gästen, Hüpfburg und allen Scheiß.
Du kannst erst Samstag anreisen oder Sonntag?
Sonntag. Okay. Also Samstags haben wir Kindergeburtstag da und
3 Stunden Fahrt oder was denn
das? Genau, ne? Genau. Das Rennen ist ja, glaube ich, um 10 oder 11. Also es ist es doof, geht. Aber es geht. So, und wie gesagt, Samstag Kindergeburtstag und er hat auch auf dem Tag Geburtstag, also kommt, aus der Nummer komme ich nicht raus, ja. Und hatte mich so ein bisschen in den Planungen, hey, Samstag, wer fährt hin, Buden und so, rausgehalten. Und hatte dann irgendwann mal Karfreitag auf einer Öffnungsfahrt mit dem Alex von DKS gesprochen. Hat er, ja, er würde auch sonntags morgens fahren wegen Familie und so. Und, aber er müsste noch gucken, eventuell nimmt er einen vom Team mit. Und er hat halt ein E-Auto, aber keine Anhängerkupplung. Na, wird das mit 3 Leuten schon eng. Ich sage, okay, kannst dich nicht richtig, ne? Ist kein Verlass. Und dann meinte er, Lukas aus unserem Verein, meinte irgendwie, ja, er würde auch fahren.
Ja.
Er wird auch sonntags morgens hinfahren. So, dann war es das. Das ist auch wieder 2 Wochen her.
Ja.
Gestern sind wir Rad gefahren. Gestern fahren wir beide nebeneinander. Ich frage Lukas, Göttingen, fahren wir Göttingen? Er antwortet, jo. Ich sage, fahren wir auch sonntags morgens zusammen? Er guckt mich an, jo. Ich sage, hast du ein Auto? Ja, jo. Hast du eine Anhängerkupplung? Guck mich an, jo. Er guckt mich an, er fragt dann, also jetzt fragt er mich, hast du einen Gepäckträger? Ich so, ja, organisiere ich. Okay, wir fahren. Punkt. Das ist Organisation, oder?
Das fertig. Ist top.
Keine, ja. Wir können ja rein. Nein, das war ein Gespräch von keiner Minute.
Ja, geil.
So, also jetzt fahre ich nach Göttingen. Wenn der Jan das hört, Jan, ich rufe dich noch an, aber ich brauche den Gepäckträger, also den Thule, wenn es geht.
Ja, es geht, da ist mein Kommhusten. Es geht endlich wieder los. Das Spielchen ist.
Du hast doch angefangen.
du hast angefangen. Ja, ich habe einem deiner Teamkollegen ein Segment geklaut.
Eurem Ex-Sprinter. Da wird nachgetreten, teammäßig wahrscheinlich. Sind da Wunden bei dir offen?
Nein, es war einfach.
Euer bester Sprinter mit dem besten Wattwerten.
Durchgerollt. Was ist das?
Ja, war euer bester Sprinter von den gefühlten
Watt. 1800 Watt Spitze.
Ja.
Kollege.
Deswegen ja. Habt ihr jetzt keinen, der die bringt? Ich sag, wie das?
Ich bin da mal unglücklich durchgerollt und.
Der Wind stand gut und da war der Komm halt weg.
Der Lars hat mich da hochgesaugt und über die Kuppe und dann bin ich drüber gefahren.
Passiert.
Und, aber da kann ich ja wirklich sagen, bei dem Versuch. Ich hatte das Ding schon als Live-Segment zufällig drauf.
Was diese Wahus selber von sich selber, die Technik.
Das wird ja alles automatisch synchronisiert hier.
Der Algorithmus.
Dann bin ich lang gefahren und der Lars hat halt, ich sag, komm Lars, fahr mir das Ding an. Ne? Lars gefahren und das ist halt ein Segment.
Bis wohin hat er gezogen?
Ja, ich will gerade mal erklären, okay. Das Segment geht halt aus einem Kreisverkehr raus und circa nach 150 Metern geht's los.
Echt? Gestern hieß es 50 Meter?
Ja, oder 50, weiß ich. Ja,
nee, das ist für meine Story nachher sehr entscheidend.
Ja, weil ich würde eher sagen,
umso länger 100, später es losgeht, umso lustiger wird's gleich.
Ich würde, glaube ich, sagen 150.
Okay.
Also schon eine ganze Zeit lang fährst du und dann geht das erst
da, wo das Segment rechts abgeht, da geht's ja rechts in dieses Wohngebiet rein.
Ja, also nicht die große Kreuzung. Nein,
so ein kleines Ding ist davor.
Ja, es kann sein, dass es da losgeht,
okay.
Ja. Aber können wir gleich auch nochmal gucken. So, und das geht alles so leicht ansteigend und wird dann in Anführungszeichen immer steiler. So richtig steil wird es nicht. Also
3% maximal.
Ja, vielleicht 3%. Also wir reden davon, dass du unten im flacheren Stück etwas über 50 fährst und oben über die Kuppe vielleicht 40, 38 noch drauf hast. Und dann geht es wieder runter. Auch jetzt kein richtiges, also schon Gefälle, aber jetzt auch nicht so, dass du rollen lassen kannst. Du musst eigentlich schon weiter treten, habe ich auch heute versucht, klappt nicht. Rollst runter, dann kommst du wieder in eine Senke und dann geht es hinten wieder leicht hoch.
Ins Dorf Birkenfeld.
Genau. So, wer sich dann angucken will, die Strecke heute haben wir den 10. 10.
Ja.
10.4. bei mir auf Strava. Ich glaube, da geht dir sogar der Schuh auf, heißt die. Irgend sowas. Mir ist nämlich heute nach, was weiß ich, wie vielen Jahren mein Boa-Drahtseil gerissen.
Kannst du Boa selber an die schicken, ihr neu, ne?
Ja, ich weiß, hast du mir schon mal erzählt. Du hast das mal gemacht, ne?
Die haben mir sogar dieses Ding an den Schuh angenäht. Ja. Also mir ist nämlich dieses Ding
raus. Stimmt. Hast du auch im Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Naja, Lars fuhr das Ding an Und ich sage, Lars, schneller, schneller, weil ich habe ja Live-Segment drauf, ne? Eine Sekunde zurück, zwei Sekunden zurück, drei Sekunden. Ich sage, Lars, schneller, geht nicht, ne? Oben an der Kuppe angekommen, 6 Sekunden Rückstand.
Ach, so weit hat er, okay.
Ich denk, scheiße, ne? So, dann runtergefahren, ne? Volle Pulle den Berg runtergetreten, klein gemacht wie eine Maus, ne? Volle Pulle runtergetreten, bis in die Senke, bis unten in der Senke, war ich bis auf eine Sekunde dran, nur noch eine Sekunde zurück. Mhm. Denke ich, komm, weiterfahren, ne? Und dann geht's ja wieder leicht den Berg hoch und dann kam irgendwann 2 Sekunden zurück, 3 Sekunden zurück. Ich denk, alles klar, kannst du vergessen, holst du nicht mehr, weil war dann kurz vor Ende, da hast du dann noch, keine Ahnung, was, 30 Meter, 20 Meter oder sowas, nicht mehr viel, aber so, dass du sagst, ich fahre hier keine 3 Sekunden mehr raus, vergiss es, reingerollt, ne? Nach Hause gekommen, zack, neuer kommen.
Okay.
Der alte war, glaube ich, bei 2.
Jetzt ist er 2,6.
Ich war 6 Sekunden schneller, der war bei 2,9, der muss bei 2,15 gewesen sein, 2 Minuten 15. Und dann hatte ich 2,9.
Ja.
Und dann dachte ich, boah, krass, aber was zeigt der mir hier für eine Kacke an? War ein Satelliten gesprungen oder sowas? Naja, scheißegal. Ding geholt, wunderbar. Dauerte auch nicht lang. Dann kriegst du auch schon die ersten Kommentare vom Geschädigten. Ja, was hast du denn? Und was soll das? Und armer Greffler, was nimmst du dem einfach die Koms ab? Seinen letzten Straßenkomm, dies, das, jenes, ne? Gut, am Ende, das Spiel ist geil, ich liebe das, es macht Spaß. Wir haben das damals mit den Mucha-Radlern ja gemacht.
Wir haben es erfunden.
Es ist einfach unterhaltsam.
Ja.
Bei noch einem guten Trainingseffekt, den du da nebenbei hast. Ja. So, weil du einfach echt mal tief gießt. So, und dann hieß es auch, ja, da werden wir zurückschlagen, bla bla bla. So, und jetzt hattet ihr gestern die RTV-Ausfahrt. Jetzt kommst du wahrscheinlich ins Spiel.
Gestern war der RTV-Dienstag und das Wetter ist wieder kalt geworden, aber es hatte morgens geschüttet und dann ging in der Gruppe schon los, hey, heute fahren, dies, das. Und dann wurde über den Tag das Wetter gut und trocken, aber halt kühl. Gestern, ich fand es frisch. So, und wir waren 14 Leute gestern. Wir waren eine große Gruppe. Und es hieß am Anfang so, ja, wir machen eine schnelle und langsame Gruppe, aber irgendwie wollten alle dann doch zusammenfahren. Und dann hat, sag ich mal, der Geschädigte in dem Zusammenhang gesagt, Leute, mir ist, ne, wo fahren wir denn lang?
Meinte, ja,
ist mir grundsätzlich egal, aber wir müssen nach Neunkirchen, ich muss dann kommen zurückholen. So, ne? Ah, ja, stimmt.
Da war was.
Ja. Ich bin ja aus diesem Kommen-Game, ich habe ja genau, glaube ich, ein Kommen oder so, der hoffentlich auch lange, lange mir bleibt.
Ich glaube, Much hast du noch.
Ja, meine ich, was mein einer kommt. Ich habe noch einen anderen irgendwo im Osten im Rennen.
Ja.
Aber den wird mir auch, also die zwei, die ich habe, das ist okay. So. Und ich habe, glaube ich, einen Siegburg. Ich habe doch, egal. Auf jeden Fall, ich sage, okay, aber warum denn gerade heute? Es war ja windig. Verstehe, der Wind gut.
Ja, ja.
Dann kam der erste. Ja, ja, der Wind steht gut. Haben wir extra gecheckt heute. Ah, okay. Also
bei Windy, wer das nicht kennt, ist, glaube ich, eine Segel-App, so eine Schiff-App.
Ist das nicht für Fliegerei? Egal.
Ja, also. Auf jeden Fall, bei Windy kann man immer sehr gut gucken, wo der Wind herweht.
Auf jeden Fall wurde sie wohl fachmännisch vorbereitet.
Ja.
Obwohl auf der anderen Seite, wobei Gerrit ist kurz gefahren tatsächlich.
Also, so kalt war es dann nicht.
Ja, aber er war der Einzige.
War einem schon klar, heute wird Rennen gefahren.
Weil ich hatte Langarmweste, lange Hose an. Es hatte einer hatte Handschuhe. Also das Wetter war auch gestern schwer zu greifen, also was du da anziehst. So, aber Lehrer als, sag ich mal, designierter Kapitän hatte auch. Obwohl, er hat die Weste vorher ausgezogen, glaube ich. Er hatte Weste und Langarmtrikot an.
Flaschen abgegeben?
Nein, hat einer vorgeschlagen auf dem Weg. Nein, Leute, aber Jungs, Flaschen sind aerodynamischer als ohne Flaschen.
Ja, lass Gewicht.
Drin. Gewicht, bei dem ist doch, der muss mehr Gewicht haben, dass er schneller bergrunter führt. Wir haben ja gerade an deiner Ausmalung erklärt, dass bergrunter entscheidend ist, dass du da die Sekunden machen kannst. Mhm. Oder er sie offensichtlich am alten Komm verloren hat. Muss er halt bergrunter mehr, dann muss er mehr Gewicht haben. So, und ja, wir sind dann dahin und dann wurde schon, vorher wurde in Neunkirchen natürlich am Berg hoch ein bisschen gewartet auf die Leute, weil manche langsamer als schneller, und dann wurde beim Warten halt vorne wurde dann die Teamtaktik auserkoren.
Ja, erzähl, und, jetzt bin ich mal neugierig, ich werde gleich auch unsere...
Die Teamtaktik war so, es wurde, also... Ja, war ein bisschen wie beim Fußball, wenn die Mannschaften früher in der Schule gewählt worden sind, du. Und ich war kurz in der Verlosung mit drin am Anfang. Also, das kann ich nicht machen.
Wieso denn nicht?
Nee, also, ja gut,
Nächste Frage wäre, ob ich überhaupt eine Hilfe gewesen wäre. Das steht jetzt mal außer Frage, weil da haben wir schon vom Material ein paar mehr Leute, die da vielleicht ein bisschen besser drücken können. Ich habe mich aber, wie gesagt, ich bin dann relativ schnell aus dem Fokus, habe dann auf die Fresse gehalten, dann guck mir das ganze Spiel mal an. So, dann gab es relativ schnell ein Vierer-Team, was gestellt worden ist. Und mir konnte auch keiner genau sagen, ich hatte mir den Kampf vorher nicht angeguckt, mir konnte auch keiner genau sagen, wie lang der ging und so. Ich dachte, vier ist aber so, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen, also wenn du das Ding safe holen willst und du siehst ja nachher bei Strava, dass wir mit 14 Leuten da langfahren, also du musst das Ding ja holen. Wenn das nicht, das ist peinlich, das geht ja gar nicht. Das müssen wir alle, die müssen die Fahrt löschen, das geht nicht. Ne? Also, wenn, dann nimm dir 6 Leute und dann mach einfach 53 km/h und jeder, der drunter ist, sofort raus und nächster. So, das wäre so meine Taktik gewesen. Ja. Wurde anders, es wurden 4 Leute ausgewählt. Als Startfahrer Basti. Basti ist, war 2 Klassen unter unserem Matthias von Meiningen in der Sportschule. Also wäre, wenn er nicht in einer sehr, sehr schlechten Zeit des Radsportes erwachsen geworden wäre oder 18 geworden wäre, wahrscheinlich
Profi geworden.
Ja, okayer Profi geworden. Ne? Hat dann aber sich für ein Studium entschieden und ist dann zu Telekom gewechselt und deswegen wurde er jetzt bei uns. Und aber kennt Matthias tatsächlich aus der Schule und Toni Martin, die waren so 2 Klassen, ich glaube, mein 2. Und es hat jetzt wieder ein bisschen angefangen mit Radfahren. So ganz stiller, kennst du ihn? Ganz stiller Typ.
Ja.
Ultra lustig, ganz still und der kann halt einfach, der Junge kann Fahrrad fahren, ne? Das lässt er null raushängen. Dann der zweite ist Lukas, mein Co-Pilot, mein Pilot für Göttingen, der mich dahin fährt. Starker Fahrer, also wirklich, läuft auch irgendwie 2-mal die Woche wie 50 Kilometer mit dem 5er Pair. Also der ist auch sehr fit.
Ist sportlich, ja.
Sehr fit, aber hat, sag ich mal, keine null Rennerfahrung und aber der kann einfach latschen. Dann als Edelanfahrer natürlich, als Mark Renshaw des RTV Lomas Gerrit. Und als letztes natürlich Lehrer, der muss dann halt im Stil des Cipollinis Kevin dich das Ding nach Hause fahren. Das war die Taktik. So, 4 Leute. Wie lang ist das Ding? 1 Kilometer?
2 Minuten. 2 Minuten mit im Schnitt jetzt, was sind wir, bei 52 km/h oder sowas. Ja,
irgendwie sowas. Also es ist so, ich weiß nicht, also Basti hat eine Bahnvergangenheit. Der kennt Bahnvierer, Verfolger, ne? Und meinte nach dem Kreisel, deswegen fragte ich, wie weit nach dem Kreisel das losgeht, weil die fahren in den Kreisel. Und ich war, glaube ich, 1 oder 2 dahinter. Wir sind alles dann losgekommen. Ich dachte, du lässt dich so ein bisschen mitziehen. Guckst dir das ganze Spiel mal an. Vielleicht kannst du ja so dann auch mitrollen und gut, ne? Das war so meine Taktik.
Und ziehst nachher noch vorbei und gewinnst. Das wäre geil, wär
geil
gewesen.
Das wäre geil gewesen. Nee, aber ich habe dann tatsächlich, wir haben dann. Der Jan vor mir hat reißen lassen. Und ich hätte es auch nicht mehr dran. Also wir sind dann. Ja, bis zur Hälfte, so halb mit und dann sind wir reißen, dann sind wir ausgerollt, vorweg. Auf jeden Fall, Kreisel los. Und ich dachte, es ging direkt nach dem Kreisel los. Und dann meinte ich noch so, ich weiß nicht, ob die das gehört haben, aber ich meinte, müsst ihr nicht langsam mal los? Also geht das nicht langsam so? Offensichtlich war ich dann falsch. Und auf jeden Fall, Basti, erster Fahrer, Bahnvierer. Denk an, wie startet man bei einem Bahnvierer?
Stehen die oder was?
Ja, also die sprinten halt im Vollgas los. Ne? Ja. Die anderen 3 müssen halt dranbleiben. Das halt hat Basti gemacht. Das mit dem Dranbleiben hat dann so, funktioniert. Ja. Dann, deren Devise war nicht dieses unter 50 Haus, sondern jeder 30 Sekunden. Und Basti hat dann 30 Sekunden so reingekachelt, halt allein, dass als er rausgegangen ist, Lukas gerade wieder dran war, dann kam. Obwohl Rückenwind, sehr guter Rückenwind war, hat er den Wind gespürt und sagte gefühlt, nach 2 Sekunden, wahrscheinlich waren es 10 Sekunden, fickt euch, macht was ihr wollt. Ist dann komplett, er meinte so, also sein Pulver hat er verschossen, am wieder versuchen ranzukommen. Also waren alle von Bastis Antritt überrascht. Ja, da mussten halt Gerrit und Lehrer alleine durchziehen. Und wir sind ja dann so halb schnell hinterher. Ich meine, ich habe ja auch irgendwie in die Top 10 mitgerollt tatsächlich. Und sagte dann zum Jan, nachdem so, die fahren aber lang, so wenn das so, sah nicht so, vom Feeling her kein gutes Gefühl, wird der Fußballer sagen. Jungs, das wird, ich muss morgen zum Jupp, ich muss mir das anhören. Das Ding sollte schon geholt werden. Ne?
Ja.
So, hat ja dann geklappt, alles gut. Aber dann wurde natürlich dann auf alle gewartet wieder und dann wurde halt diskutiert, was der denn am Anfang loskachelt, was das denn soll. Und okay, jetzt musst du auch ein bisschen weiter zündeln, ist ja ein bisschen schwierig.
Naja.
So, Leute, der Einzige, der von irgendwas Viererverfolgung hier von uns allen eine Ahnung hat, ist der losgekachelt ist. Also ich glaube, der hat recht. Aber als man dann safe war, dass man das Ding geholt hat, war dann auch alle glücklich.
Da lag man sich
den Namen, es war gut.
War gut, ja,
aber es war geil, so die ersten, also alle voll am Ende, alle am Arsch. Die sind noch weiter, Birkenfeld weiter, dann runter, hoch und dann irgendwann rechts in der Einfahrt, haben uns dann gesammelt, haben wahrscheinlich gepinkelt. Da wurde schon so ein bisschen, was kachelst du denn da los? Wo war denn der Lukas? Ich kam doch gar nicht hinterher. Das war schon geil. Also war schon sehr, sehr lustig und es war halt eine große Zufriedenstellung, als man dann gemerkt hat, es hat geklappt. Danach haben wir aber noch, sind aber so zügig weitergefahren und also.
Ja, also beim ersten Versuch hatte mich ja in Anführungszeichen nur Lars angefahren.
Ja.
Und da war der Plan ja auch, pass auf, Lars. Soll ich anfahren oder willst du? Weil ich habe auch noch gesagt, komm, ich kann mich anbieten. Ne? Und dann
Hauptsache am Lehrern kommen geklaut, egal wie.
Hauptsache, das Ding ist weg. Und dann sagt er, nee, komm, ich fahre an. Ich sage, pass auf, dann mach mal so, fahr du bis zur Kuppe, ne? Bis über die Kuppe und dann fahre ich und dann hängst du dich einfach hinten dran. Weil ist ja auch immer geiler,
eins
wenn
dann zwei
und drei am besten direkt vom Podest runter. Ne?
Wie Alpecin bei Paris-Roubaix.
Genau. So, und sagt er, ja, okay. Und dann fuhren wir und wir waren noch nicht ganz oben an der Kuppe. Geht der raus mit dem Arm am Winkel. Ich sag, komm hinten dran, vergiss es!
Ja, du hast ja Paar 50, der hat ja nur 43, also nur in Anführungszeichen 43er Champions angeguckt. Der hat, also nachher, der hat ja also wirklich danach aufgehört mit Treten, mit allem.
Ja, ja.
Der hat ja 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit Differenz.
Ja, ja. Also meinst du jetzt heute oder?
Nee,
beim
Versuch.
Ja, ja. Und dann habe ich dann irgendwann auch mal geguckt. Also dann habt ihr das Ding gestern geholt.
Dann hast du die Army ausgepackt.
Und dann habe ich, nee. Ja. Dann habe ich erst mal geguckt, wo treten die denn wie viel, ne? Und dann habe ich halt gesehen, dass, also es war schon so geviertelt, ne? Dass nur das letzte Viertel dann am Ende gefahren wurde. Also nur noch aus der Senke mitten aus der Senke, wieder hoch, das Stück. Und
vom Lehrer, meinst du?
Ja.
Ja, ich glaube, der Gerrit ist, ist der Gerrit die Hälfte des Segments alleine, ja, also von vorne gefahren.
Der ist dann wahrscheinlich bis in die Senke wieder runter rein.
Ja, da habe ich nicht
nur das letzte Stück. Ja. Und ich fahre ja quasi bin von oben das letzte Stück über die Kuppe, den ganzen Abfahrt runter und dann hinten hoch, ne? Und da dachte ich mir schon, okay, dann habe ich aber gesehen, dass ihr irgendwie mit 58 da gestartet habt in dieses Segment. Weiß nicht, ob das ein Messfehler war,
könnte Bastis Antritt etwas zu früh gewesen sein.
Gut über 50, ja, also schon 55, 56.
Ja, ja.
Und wir, glaube ich, mit 50.
Ja.
Und ihr seid, glaube ich, auch eure niedrigste Geschwindigkeit war oben über die Kuppe 40. Unsere war 38. Also wir haben bei der Anfahrt
Körner liegen lassen.
Gut Zeit liegen lassen.
Ja, ja.
So. Und in der Abfahrt mache ich mich ja klein wie eine Maus. Und da habe ich gesehen, da bin ich eine ganze Zeit lang 60 gefahren, wo ihr, war wahrscheinlich dann, wo der Gerrit angefahren ist, 52, 53 oder sowas. Okay, also ich vielleicht, glaube ich, maximal 55. Also ich muss da, glaube ich, schon noch 5 km/h schneller gewesen sein.
Und das sind die Kompaktkurbeln, die bei uns gefahren werden, glaube ich.
Ach so.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Da habe ich dann die Zeit rausgeholt. Und da dachte ich, okay. Und dann, natürlich wurde das bei uns auch in den Foren diskutiert, ne? Der Lehrer hat den Kombi geklaut und bla bla bla, ne? Ja, da fahren wir heute, ja, da müssen wir auf jeden Fall da lang, bla bla bla. So, und dann haben wir uns dann heute getroffen, oben hier Dermbachtal, weil das für jeden dann die gleiche Anfahrt war.
Dermbachtal haben wir runtergefahren gestern, geil.
Martin kam noch, Socki kam aus Eitorf, ich kam von mir, Lars aus Winterscheid. Dann so, ja, wo fahren wir lang? Da war noch gar nicht klar. Also da war nur ein dummer Spruch. Ja, müssen wir auf jeden Fall Neunkirchen.
Ja,
ne?
Muss.
Und ich sag, ja, pass auf, ganz grober Plan. Der macht da, wir fahren jetzt hier das Schmelztal runter. Das ist der erste, der dem Lehrer gehört.
Wo ist denn, warte mal, was ist Schmelzbach?
Schmelztal.
Ist das nicht der Eitorf runter?
Genau. Den Komm hatte der Raffer.
Ihr seid Derenbachtal hochgefahren und dann rechts runter nach Eitorf.
Genau.
Ah, okay, ja, dann bin ich wieder dabei.
So.
Weil die Diskussion hatten wir gestern, was das Schmelztal ist, wir waren uns nicht sicher.
Und da haben wir gesagt, okay, Lars mit seinen 28er Tubeless und seiner Kurventechnik, da helfen wir dem mit den ersten 3 Kurven nicht. Wir so, pass auf, Lars, Stocky und ich, wir fahren vor 15 Sekunden, 20 Sekunden.
Ach so, gefuchst schon. Ah.
Knall du. Ja, jetzt auch mal mit offenen Karten.
Ja, alles gut.
Und dann fährst du nach und dann fungiere ich als Relaisstation.
Aber schwierig mit der Geschwindigkeit aufnehmen, oder?
Ja, dann kam auch später. Und dann war der Plan, Stocky und ich fahren da, der Lars kommt bei mir hinten dran.
Mhm.
Und dann geben wir alle Schub, bis Stocky nicht mehr kann, dann fahren wir vorbei. Und dann und so weiter. Ja, dann kam Lars und wir hatten halt aber, ich dachte, er wäre schneller, beziehungsweise wir waren vielleicht auch einen Ticken zu schnell unten. Und dann ging er durch die Kurve, ich drehte mich um und dann sah ich ihn hinten, ich, der ist aber noch weit weg, ne? Muss ja irgendwann mal rankommen. Du kannst aber auch nicht sagen, komm, ich bleib jetzt mal stehen mit 10, 20
km/h. Ja nicht sehr,
weil ja ich habe gesehen, meine Spitzengeschwindigkeit, die ich unten in dem flacheren Stück hatte, mit Treten allerdings, waren 72,5. So, und das heißt, da kannst du ja nicht stehin. Stocky fuhr aber dann weiter, ich dann ein bisschen gebremst, irgendwie so diese Balance finden, wenn er ankommt.
Muss ich mal groß machen.
Ja, und er kam, ich sag, okay, dann kam näher, näher, ich beschleunigt und hat relativ gut geklappt, er dann bei mir hinten dran. Zum Stocky hatte ich 20, 30, 40 Meter, dann Gas gegeben, gesehen, okay, der Stocky beschleunigt gar nicht, direkt vorbei. Stocky, glaube ich, versucht noch irgendwie mit. Da ist ja dann auch der Zug abgefahren, kommst du nicht mehr mit, ne? Und dann Vollschub gegeben. Und dann Lars so zwischendurch einmal raus, ne? Also der war fix und fertig, weil auch selbst darunter mit 70, ne? Ich hatte da am Tacho, keine Ahnung, war 550, 650 Watt, ne? Mhm. Boah, und dann zieht sich das, ja, und das wird immer länger und so, ne? Dann, oh, durchgezogen bis unten und dann dachte man so, boah, das muss geklappt haben. Doch, und der Lars, und ich, da oben ist ja diese S-Schikane, ja. Da musst du aufs Oberrohr, da fährst du 75, das kriegst du nicht getreten, wenn du da treten willst, trittst du 600, 700 Watt, ne? Du musst aufs Oberrohr. Ich sag, was, um auf Oberrohr? Nee, ich habe komplett durchgetreten, ist schneller. Ich sag, nein, es ist nicht schneller. Ja, Ende vom Lied sind wir dann da runter, bis Ende durchgezogen und ich glaube, um eine Sekunde hat er dann den Abfahrtskomm-Schmelztal runtergeholt.
Mhm.
Dann sind wir weitergefahren in Siegtal dann und hinten allen dann wieder über die Höhe. Und da hatte ich mir dann noch einen anderen Komm ausgesucht. Die Welle nach Remschoss hoch.
Ja.
So. Da dann gesagt, hier ist Stocky, wenn du Bock. Ja, nee, ich kann nicht, ne, wegen Dings. Ja, aber er hatte dann doch wieder Bock. Ich reingefahren, schön mit Schwung. Die kennst ja die Welle, die kannst ja mit sehr viel Schwung schon hochfahren. Du kommst ja
von Happerschoss ordentlich mit
genau, mit Dampf. Wackes runter. Und ja, dann da rein, die beiden dann auch irgendwann vorbei und dann wurde gesprintet und ja, dachte ich, wäre ja auch geil, wenn wir zu dritt dann holen, ne? Direkt komplett vom Podest runter. Nachher habe ich dann gesehen, dass gar nicht dem Lehrer sein Komm war, sondern vom Streil, aber egal, rasiert.
Hauptsache, genau.
Hauptsache, das Ding ist weg.
1, 2, 3 geholt?
Genau, 1, 2, 3. Egal, wem er ist, Hauptsache, er ist weg.
Richtig.
Und dann sind wir nach Neunkirchen rein und da war dann unser Plan, pass auf, Stocky, du fährst an, kannst ja gucken. Er sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich, vielleicht kann ich nur 10 Sekunden, aber vielleicht sind die 10 Sekunden ja nachher die entscheidenden.
Alles hilft.
Also du greifst nach jedem Strohhalm, wenn du richtig am Limit bist. Und dann haben wir dem Martin noch gesagt, pass auf, Martin, dann fahr du vor, fährst über die Kuppe drüber. Und dann, wenn ich über die Kuppe komme, ziehst du mir nochmal den Berg runter ein bisschen an, dass ich auf Tempo komme und den Rest ziehe ich durch.
Mhm.
Durch den Kreisverkehr, Martin vorgeschickt, durch den Kreisverkehr, Stocky schön gediegen, mit Gefühl hochgezogen. Jetzt nicht wie bei euch im Vierer ja, auf der Bahn, sondern bei uns war es gediegen. Und hat dann auch kurze Strecke schön das Tempo angezogen, Lars übernommen. Und ja, bis dann zur Kuppe hoch.
Mhm.
Aber auf dem Weg zur Kuppe hatten wir Martin dann schon überholt. Also hatte sich das dann auch erledigt. Und dann runter, klar, das ist aber auch ein Leistungshusten. Darunter dann Kette gegeben, klar, du musst wieder auf Speed kommen. Und dann, bevor es unten in die Senke geht, diesen etwas steileren Stück, richtig steil ist halt nicht, dachte ich, vielleicht ist es clever, da aufs Oberrohr zu gehen, dreimal Luft holen und dann mit neuer Energie den nächsten Berg hoch. Mhm. Ihr habt Auge so ein bisschen im Tacho, Tacho ein bisschen im Auge behalten, war so 5,56, es wurde nicht schneller, nicht langsamer. Und ich dachte, im Nachhinein hätte man wahrscheinlich besser durchgetreten. Aber wer weiß, vielleicht wären mir dann hinten die Körner ausgegangen. Durchgezogen. Am Ende fehlt eine Sekunde.
Ja.
Der Komm liegt bei 2,6. Meiner jetzt bei 2,7. Schuhe waren offen. Schuhe sind mir ja unten bei der Abfahrt.
Schuhe.
Bohr gerissen.
Wind. Vorbelastung.
Wir waren Anfahrer. Nicht ganz frisch.
Ihr hattet auch weniger Leute als wir, definitiv.
Jede Ausrede zählt.
Oberrohr.
Auch weniger Publikum, die zugeguckt haben. Das gibt einem ja auch nochmal Kraft.
Ja.
Energie.
Auch das natürlich. Ne? Man ist ja im richtigen Rennen auch besser als bei Swift.
Es hat nicht gereicht, aber danach kam noch eine Abfahrt von Hasenbach bis Büschel runter, wo wir wussten, ist auch ihm. Lass doch mal versuchen. Und dann meinten, oh, schon dicke Beine. Ja, komm, scheißegal. Fahrt einfach mit. Ich fahre einfach mal schnell. Hat dann geklappt. Mit drei Leuten da rein.
Also habt ihr gestern
heute
richtig aufgeholt.
An dieser Stelle Glückwunsch für Platz 4. Geht nach Tilhove rüber.
Also der Krieg ist eröffnet.
Nicht Krieg, das Spiel. Ich finde es einfach geil. Ich finde, also.
Die Schlacht heute habt ihr gewonnen?
Nee. Das eigentliche Ziel haben wir ja verfehlt. Und ich finde, sowas muss man auch hochladen. Gibt ja Leute, die sagen, ah nee, dann lade ich das ja nicht hoch, hat nicht geklappt. Nee, lade ich erst hoch, ja, wenn es klappt.
Ich verstehe bei Leute von A bis Z nicht. Also entweder, ich bin ja immer noch Strava, ja. Also ich kann mich an Diskussionen erinnern, da hatte ich kein Strava. Da hast du mich zu Strava genötigt und überredet. Also entweder gar nicht oder ganz.
Ja.
Also ausblenden.
Das Spiel lebt vom Mitmachen.
Ausblenden und partiell hochladen ist... Wie gesagt, mach dich nicht größer, als du bist.
Mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht.
Ganz im Ernst, ja. Also ja. Ich würde mal sagen, ab World Tour Vertrag darfst du ausblenden. Drunter finde ich, müsstest du per Strava-Gesetz eine Regel haben, dass nichts aus. Du musst alles haben. Oder du hast es einfach nicht. Dann werden zum Beispiel die Wattwerte geschätzt oder so. Aber drunter, Alter.
Aber alle fanden heute die Tour geil, auch wenn es das eigentliche Segment nicht geholt wird, aber dafür ist das Battle ja noch offen. Und
man braucht noch Ziele für die nächsten Wochen.
Ja, ich finde es einfach schön. Also es macht ja Spaß. Es ist ja jetzt nicht, weil du einem sagst, ich hasse den, dem klaue ich das jetzt. Du machst das ja
doch,
einfach,
genau,
weil es ein Game ist.
Ich dachte, genau aus dem Grund macht man das.
Ja.
Deswegen werden meine drei Kompens
ja nicht geklaut. Dem. Nee, am Ende macht es Spaß. Wir hatten alle ein Grinsen im Gesicht. Ich bin froh, dass es Strava gibt. Ich bin froh, dass es Segmente gibt. Und dann hat das ja schon so ein bisschen seinen Sinn erfüllt. Und es ist doch auch schön, wenn du da auch wieder Post kriegst, hast den Komfort, wo du denkst, joa.
Ich werde nächstes Jahr, nächste Woche werde ich mir auch mal irgendeinen Kom raussuchen, den ich mal versuche. Ich würde gerne bei mir in Loma mal mehr kommen. Das ist ein geiler Anstieg.
Sag mir Bescheid, ich komme vorbei. Ich bin für sowas immer zu haben.
Werde ich
auch
mal
gerne Anfahrer.
Werde ich mal ein paar aussuchen. Ich muss jetzt erstmal noch, also Laufen überleben. Ich werde,
da gibt es ja auch Segmente.
Habe ich mal einmal versucht, vergiss es. Scheiß Idee, sehr schlechte Idee.
Ja.
Nee, ich werde erstmal überleben, dann werde ich...
Aber es gibt ja Leute, so Strava-Nazis, die dann richtig angepisst sind. Ne? Wenn du ein Komm klaust, dann ist...
Ja, es gibt auch Kreisliga C-Fußballer, die angepisst sind, wenn sie am Sonntag 6-0 auf die Fresse bekommen.
Ja.
Also das, glaube ich, das ist menschlich. Es ist ein... Sport und Hobby ist auch nur ein Ventil fürs normale Leben.
Ja. Aber es macht Spaß und ich bin froh, dass wir jetzt so ein bisschen wieder Stimmung, Ehrgeiz, weil am Ende ist es auch ein toller Trainingseffekt. Wenn du da einmal richtig schön dich wegkachelst, mal eine Minute, mal zwei Minuten, mal vielleicht 6 Minuten.
Ja, ich muss auf jeden Fall, ich hoffe mal,
es schadet nicht.
Wenn wir am Montag ausstrahlen, dann bis für Dienstag hat es noch nicht jeder gehört. Ich muss dann selber mal 2-3 Brände legen. Auf RTV-Seite, dass man deine Comms sich mal ein bisschen genauer anguckt, dass vielleicht auch mal eine Tour nach Comms geplant wird bei dir.
Es war ja bei der RTV-Sonntagsausfahrt mal ganz kurz im Gespräch, Jupp, sollen wir dir da Dingen hier anfahren, nochmal um zu verbessern? Das wäre natürlich das.
Ah, das hat sich gestern anders angehört.
Ja?
Gestern habe ich aus erster Hand erfahren, dass du angeboten hast, RTV-Member.
Auch, ja, auch. Ich sage, ich kann dir das Ding auch anfahren. Boah, dann hast du das Ding.
Sonntag war ich fertig, ey. Leckendelli war ich fertig, ey.
Da sind wir zusammen gefahren, ne?
Boah, ging es mir schlecht.
Ja, aber ich glaube, das lag nicht an deiner Form, sondern am Marille am Abend davor, oder?
Ja, und die 2 Tage davor, oh Gott, nee, also Alkohol, Dienstag nochmal, ich werde jetzt laufen, dann gehe ich in ein kurzfristiges Alkohol.
Nach dem Winterpokal bin ich froh, dass du wieder trinkst.
Ich gehe jetzt
nachdem du mich da zweimal hast stehen lassen.
Dreimal,
ja klar.
Ich gehe jetzt in ein kurzes Alkoholtrainingslager nächste Woche nochmal und dann gehe ich aber in Abstinenz über einen Monat. Und
ja.
werde in diesem Monat auch sehr an meiner Laufperformance arbeiten, weil ich kein Fahrrad mit nach Sardinien nehme. Und dann kriege ich im Juni vielleicht mein neues Rad. Ja. Ich weiß nicht, welches Jahr. Ich glaube, wenn es bis Juni nicht da ist, werde ich es stornieren und mir ein anderes holen. Da muss ich wieder in Decathlon gehen oder so. Die haben auch schöne Räder. Andere Herrscher, andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Absolut.
So nämlich.
Und damit machen wir heute Schluss. Wir sind schon wieder viel zu lange auf Sendung. Ja. Uns läuft die Zeit weg.
Auch da wieder, frag den Coach, wird mal wieder verschoben.
Auf übernächstes Mal. Ich glaube, nächstes Mal ist auch
nächstes Mal haben wir auch wieder zu viel Talk-Gast und dann wird auch dieses Laufen mal ein bisschen beendet, was den Coach gefragt hat. Ich hab ein paar wichtige, interessante Themen. Wenn ihr Fragen an den Coach habt, sagt Bescheid, fragt sie mich. Vielleicht frage ich sie dann den Coach. Das Angebot steht natürlich immer. Ich habe ein paar neue Sachen.
Nicht wahrgenommen.
Steht, das Angebot steht. Ob ich, also entscheidend ist eine Demokratur. Ne? Jeder hat eine eigene Meinung, entscheidend tue ich. So. Und ihr gesagt, ich werde so ein bisschen mal in die Mentale. Thorsten ist ja jetzt mental unterwegs. Hast du gesehen? Erfolgsquelle.
Nee, noch nicht.
Ich weiß auch nicht genau, was ich werde da mal auf den Zahn fühlen. So mental. Nach. Auch meine Kurvenfahrsachen und so. Vielleicht komme ich über Mentalität.
Mentalcoach, ja.
Genau, so das so aktuell. Wen willst du grüßen?
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, Leute, in 2 Wochen geht unser Weltpokal los. Wer noch nicht angemeldet ist, auf vatasia.de. Es kostet nichts. Ihr könnt nur was Geiles gewinnen. Ihr könnt da ein bisschen mitfiebern. Es ist ähnlich wie bei den Comps. Man kann gucken, wer führt, wer hat wie viele Punkte. Meldet euch an auf vatasia.de. Unterstützt uns, unterstützt die Rennen. Macht mit bei dem ganzen Bums. Es wird geil.
Unterstützt euch selber, ihr könnt ja was gewinnen.
Genau. Und wer ein Rennen fährt, egal wo vom Weltpokal, und in Münster auf der Siegerehrung ist, da würdet ordentlich noch was geben. Scheppern. Also wir werden nicht so viel versprechen. Also geht auf vatasia.de, meldet euch an. In 2 Wochen geht es nämlich schon los. Dann Zero Friction, googelt das. Ich weiß nicht mehr, wie die Seite heißt. Wir haben es ja vorhin gesagt. Mhm. Googelt das. Wirklich geiles Zeug.
Reibungslos.
Ist nichts, um den Lars zu unterstützen, sondern es ist, um euch selbst zu unterstützen und weiterzuhelfen. Er hat da wirklich was Geiles aus dem Hut gezaubert. Geht auf die Seite. Ich grüße, weil die Jungs mir seit Malle nicht aus dem Kopf gehen. Die waren so gut gelaunt und ich höre immer dieses Bayerische. Ich grüße jetzt einfach nochmal Knut und Uwe. Die haben uns auch so geiles Bier geschickt. Knut und Uwe, schöne Grüße gehen raus nach Bayern in den Süden. Macht weiter so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch sehe und euer Lachen höre. Ihr seid einfach geile Typen.
Auf jeden Fall. Sind ja auch noch sehr aktiv in der WhatsApp-Gruppe, die übrigens auch noch sehr geil, sehr, sehr aktiv ist. Ich grüße ich weiß nicht, ob ich schon mal gegrüßt habe. Wir kommen langsam, so viele Freunde habe ich nämlich gar nicht, in die Wiederholung. Ich grüße den Philipp S. Punkt. Ich weiß nicht, ob er seinen Nachnamen genannt wird. Ehemaliger Rennveranstalter vom NAFA Hill Climb Festival. Er hatte mal ein semi-offizielles Radrennen. Und der ist mir jetzt die letzten 2 Mal, wo ich mit Familie, Kind und Kegel spazieren war bei mir, einer an der Tankstelle hat er gehupt. Daniel, quer über die Straße gebrüllt. Und jetzt vor 2 Tagen kam er von der Arbeit, hat gebrüllt. Auch ein toller Fahrradfahrer, der, wie gesagt, kommt nicht aus dem Triathlon, kommt aus dem Fußball. Kann das ein oder andere Bierchen auch zwitschern. Wäre auch eine Bereicherung für die ein oder andere Vatasia-Runde. Ich muss dir mal überreden, ob er nicht mal wieder weg vom Sport mal so ein bisschen mehr in die deutsche Vita wechseln möchte und so. Ich glaube, der wird Spaß haben. Da Philipp, an dich viele Grüße nach, ich glaube, Wahlstein wohnt er mittlerweile. Mach's gut, ciao, ciao.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.